aber man kann ja auch mittendrin, während die Musik noch läuft, schon sprechen. Das ist ganz toll. Aber jetzt wird sie langsam leiser. Ja, hallo und willkommen in 2012. Wir machen wieder unseren Channelcast weiter, heute mit der Ausgabe Nummer 11. Und wie immer mit dem Studioraum ist der Damian Sicking. Servus, Damian.
Hallo, servus.
Und der Andreas, grüß dich.
Grüß dich, Christian.
So, wir hoffen, dass alle gut ins neue Jahr gewechselt sind. Bei euch ist alles so verlaufen, wie ihr es euch vorgestellt habt?
Zum Jahreswechsel.
Ja, und Weihnachtsgeschenke waren auch okay?
Und Weihnachtsgeschenke hat es auch gegeben.
Also mir ist aufgefallen, in diesem Jahr wurde unglaublich viel geballert.
Ja.
Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, extrem viel.
Ich hab's also.
Ja, war tatsächlich so, ja.
Wahnsinn.
Ich kann ja auch sagen, woran es liegt.
Ja?
Das ist Aldi. Aldi.
Ja. Aldi. Die Böller-Aktion.
Aldi ist mittlerweile im Feuerwerk-Geschäft,
ja, die Böller-Aktion, aber
sowas von drin. Das.
Tatsächlich?
Die bieten ja da, die haben ein Sortiment, das ist also der helle Wahnsinn. Aha. Und zu wirklich guten Preisen, aha, also erschwinglich. Da, sag mal, wenn du sagst, du investierst jetzt da mal 50 Euro, aha, da kriegst du schon richtig ordentlich was dafür.
Und hast du investiert?
Ich habe investiert, ja, 70 Euro.
Hey, Donnerwetter.
Was hast du, so Raketen oder auch diese China-Kracher und so?
Nee, ich stehe ja weniger auf die Knaller, also ich mag ja lieber dieses Bunte, was dann sich oben abspielt. Also ich habe jede Menge Raketen gekauft. Und was ich auch toll finde, sind diese Batterien. Also
die es da neuerdings gibt mit diesen Röhren, wo dann...
Genau, zündest einmal an und dann kommen da 200 so Fontänen oder sonstiges.
Fontänen, Leuchtkugeln, total gemischtes.
Die finde ich sehr schön und nach wie vor bin ich ein Fan von diesem bengalischen Feuer. Mhm. Also die man halt am Boden stellt und dann in irgendwelchen Farben da leuchten. Das finde ich ganz schön. Mhm. Aber Wetter war natürlich mies, Silvester, also es hat ja geregnet. Also bei uns zumindest.
Silvester war Dauerregen.
Stimmt, ja. Wart ihr in München? Ja.
Ich war ja auch in München.
Ja. Wir haben an Silvester die Grillsaison eröffnet.
Haben wir auch gemacht.
Wir haben auch gegrillt. Auf der Terrasse unter so einem Balkonvorsprung.
Ja, wir auch.
Und das war gut, dass der Vorsprung da war, weil wir konnten dann noch so ein Feuer anmachen. Das hat sonst dreimal ausgeregnet.
Ja, Wahnsinn.
Das ist echt klasse. Hey, grillen, das kann man gar nicht früh genug im Jahr anfangen.
Aber womit man auch nicht früh genug im Jahr anfangen kann, ist ja, dass wir nochmal anstoßen, oder?
Ja, komm, wir stoßen.
Ich habe noch gar nichts geöffnet.
Und Christian!
Da drüben liegt der Öffner, Christian. Wo?
Hier.
Du musst einmal hier rumlangen, dann. Aber, und da steht der Club Mate.
Ja, aber Club Mate wäre das
und
die, eine.
Und das Biersortiment.
Aber aus aller Welt.
Aus aller Welt. Das ist ein interessantes Sortiment.
Ja, vielleicht müssen wir das noch kurz erklären. Also wir haben Post zugeschickt bekommen. Damian hat
wieder so ein Paket.
Den Lieferzettel, ne? Oder ist es die Rechnung?
Hier von
Jahrrechnung.
Ja, genau. Ja, der ist der Lieferschein. Nein, ein nettes Präsent aus Berlin von Hans-Joachim Dietrich.
AVM.
AVM. Bier aus aller Welt. Mhm. Wunderbar. Ja. Hat er schon im letzten Jahr uns zugeschickt, aber das kam einen Tag nach unserer letzten Sendung. Ich habe es dann kühl gestellt. Es fehlt auch keine Flasche, Jungs, also zu eurer Beruhigung.
Ne? Also, da muss man nachfragen. Heißt, wie viele Flaschen sind es gewesen?
Hand aufs Herz. Da machen wir natürlich ein Foto davon. Also ganz herzlichen Dank, das ist eine super Idee.
Ich sehe hier das erste Thai-Bier seit 1933.
Kennst du das?
Singapur. Nein, ich habe es nur vorgelesen.
Singapur. Argentinien, ja, Australien, Singapur,
Brasilien, die Tsingtao kenne ich, das habe ich schon getrunken.
Was habe ich hier? Bohemia, so Klassiker, wo kommt das denn her?
Und das Tiger kenne ich auch.
Mexiko.
Hier, dieses Tigerbier.
Mexiko.
Was habe ich hier? Kanada. Sensationell. Eine Flasche schöner als die andere.
Ja, auch diese hier, die ist aus Golden Drag.
Peru. Diese ist aus... Das ist aus Belgien.
Belgien.
Da habe ich ja erst gedacht, das kommt irgendwie auch da hinten aus dem asiatischen Raum. Aber die Flasche ist cool.
Das ist eine
cool,
schöne,
ne?
Flasche. Wahnsinn. Die ist überzogen, die ist so weiß. Wie so emailliert.
Ja.
Das könnte doch so ein Trappistenbier sein, oder?
Was ist denn ein Trappistenbier?
Trappistenbier. Also in Belgien gibt es sehr viel Trappistenbier. Trappisten sind... ist eine Ordensgemeinschaft, sind Mönche im Prinzip.
Ach so, das sind nicht die Trapezkünstler oder im Zirkus.
Oh mein Gott, wenn das ja so schon losgeht.
Das geht echt schon gut los. Und dieses Trappistenbier ist eins wirklich sehr, sehr gute Biere. Die Mönche, die haben sie da in Sachen Bierbrauen eigentlich auch immer ziemlich drauf.
Darf ich dir das mal anbieten? Willst du das mal probieren?
Boah, das schaut also aus. Golden Drag.
Fast zu schade zum Aufmachen.
Aber echt, die Flasche ist schon so schön, ne? So schön weiß. Tolle Geschichte. Das trinke ich. Ich mache das mal auf. Mhm. Dann können wir anstoßen. Ihr habt alle was, oder?
Wir haben jetzt hier einen Club Mate stehen. Der ist auch schon, der muss jetzt weg.
Der muss.
Danach gibt's hier, ich nehme mir danach hier so ein Zinkdau kenne ich schon, so ein Singer, das Thai-Bier nehme ich, glaube ich. Mhm.
Also das
könntest du zu nehmen.
Ich wollte ja dieses, wo der Christian gesagt hatte, was ist Brasilien. Das denn für ein komischer Geschmack, dass da irgendwie noch so eine Beimischung, war das nicht dieses afrikanische Bier?
Ja, das ist wahrscheinlich Johannes Baumbrot Bier.
Wieso? Hier, meinst du dies hier, ne? Bohemia Classic oder was?
Nee. Mit Räubosch Geschmack.
Ich schaue, während ihr gerade die Branche durchhechelt, schaue ich mir nochmal die Flaschen
hier. Ja, haben wir ja in 5 Minuten.
Komm, wir stoßen jetzt hier.
Mango. Ist ja eh nichts passiert.
Wir stoßen jetzt einmal ab.
Ja, sehr zum
Alles
Wohl.
Gute fürs
Auf ein
Jahr.
Genau. Gutes Neues noch, ne?
Auf eine tolle erste Sendung.
Mhm. Mango Bier.
Oh, das hat aber ein paar Umdrehungen hier, mein lieber Schwan. Oh, 10,5.
Was da?
Christian. 10,5 Umdrehungen.
Ja, also 10, das würde ja passen
nicht zu, von den, schlechten
zu, diesen, zu diesen Mönchen.
Die ja,
brauchen
das, ja,
also die ich, brauchen ja schon.
Muss ich mal nachschauen.
Ja, also das könnte ich mir schon drauf, vorstellen. Das
sind Gott nah. Dass das so ein Trappisten
hier ist. Dann betet sich's einfach
vorher oder nach. Ja.
Aber schmeckt gut. Sehr süffig.
Ja?
Ja, ich steige dann so eine Viertelstunde aus hier. Müsst ihr dann alleine weitermachen.
Mhm. Kein Thema.
Ich hab ja heute gedacht, ich akquiriere ein neues Getränk, das nehme ich nachher für einen Pick.
Nee,
und sag dann Finger weg davon. Ich mache nachher negativ.
Ja, das kannst
du. Das ist super, das hebe ich mir jetzt auf. Muss ja bloß gerade eine Notiz machen.
Habe ich denn meine Unterlagen eigentlich hier? Wollen wir loslegen?
Sollen wir? Ich meine, deshalb sind wir hier, ne?
Ja, eigentlich schon, oder?
Ja. Gut.
Also, dann fangen wir doch mal damit an. Wir hatten ja die letzte Sendung Anfang Dezember, oder?
Ja.
Damian, du winkst schon so hoch.
Ja, ich wollte noch, so. Bevor
musst
wir das vergessen. Du musst
dich so melden und schnippen, bitte.
So wie in der Schule früher. Ja,
genau. Mhm. Wenn ich das auch sehe.
Also darf ich jetzt wieder auf meinen Platz? Ich will nicht mehr in der Ecke stehen. Nee, und zwar, bevor wir das vergessen, heute hat ja jemand Geburtstag, dem wollten wir nochmal ganz schnell gratulieren.
Stimmt.
Und zwar der Guido Wirz. Der wird 55, glaube ich. Nein.
Hat er heute oder gestern?
Heute.
Ja, und dann gibt es da noch jemanden.
Der Volker Schwellenberg, wird 50.
Richtig.
Der wird feiert heute einen runden Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch an die Geburtstagskinder.
Herzlichen Glückwunsch. Der Guido müsste ja an der Ostsee eigentlich auf dem Kreuzfahrtdampfer unterwegs sein.
Warum?
Weil die haben jetzt, ich glaube, gestern und heute oder seit gestern bis morgen aktives Network Geschäftsführer.
Ja, ich habe das auch gelesen.
Da ist die gesamte Führungsriege mit den aktives Network Geschäftsführern auf einer Fähre, auf so einem Kreuzfahrtschiff.
Hoffentlich nicht vor der italienischen Küste. Pass auf, ist der Guido eigentlich noch Vertriebsdirektor bei Aktivis? Weil ich habe da
soweit ich weiß, ja, aber ich keine Ahnung. Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört.
Ich habe etwas Gegenteiliges gehört, aber das ist noch völlig unbestätigt. Ich dachte, ihr hättet ja vielleicht weitere Informationen, aber nicht. Und zwar meine Information besagt, dass also der Job, dass es den in dieser Form so gar nicht mehr gibt, sondern das ist jetzt also auf 3 Personen aufgeteilt.
Der Vertriebsjob.
Genau so. Und mehr weiß ich da aber jetzt.
Also er hat in seinem Profil noch stehen, Bereichsleiter Vertrieb und Business Development.
Ja,
das heißt ja nichts. Also es gibt ja Leute, die in Xing unterwegs sind, die ihr Profil nie ändern.
Hey, der Kasper, der letztes Jahr bei Also ausgeschieden ist als Geschäftsführer, der hat auch noch Also drin stehen.
Ja.
Also.
Er sucht auch noch.
Also Deutschland GmbH, stimmt.
Ja.
Zuletzt hat er drin stehen.
Zuletzt, ne?
Zuletzt. Er steht zuletzt Doppelpunkt. Also er hat schon geändert.
Ja, also spätestens nächste Woche, wenn wir das wissen.
Das müsste man mal überprüfen, das wäre schon interessant.
Mhm.
Ja, wir haben nächste Woche eine Veranstaltung, die Vergabe der Channel Excellence Awards.
Mhm.
Das sind auch die aktives Leute natürlich, das Management, kann man da natürlich
nachfragen. Ja, fragte mal nach.
Also ich weiß zumindest, Guido Wirz hat sich nicht angemeldet, das weiß ich. Der kommt zumindest mal nicht.
Mhm.
Also was ich allerdings gehört habe, was jetzt nicht sonderlich überraschend ist, es geht bei Aktivis sehr stark alles, also programmatisch in Richtung Value-Add.
Mhm.
Und richtig, ja. man möchte wegkommen von diesem klassischen Produktverkauf, doch viel stärker hin zu Lösungsverkauf, zu Lösungsthemen. Das sehen die, gut, das ist bei den anderen Distributoren, zumindest bei der Ingram ja ähnlich. Also da, man möchte sich doch deutlich weiterentwickeln. Insofern wäre es schon plausibel, dass so ein Vertriebsjob dann doch aufgesplittet wird. Also das könnte ich mir schon vorstellen.
Mhm. Das würde da mit einhergehen, ja. Also die machen ja jetzt mehrere Business Units auf. Es wird eine Business Unit Cloud Computing geben, es wird eine Business Unit UCC geben, dann MPS natürlich, also im Prinzip auch so, wie es andere Distributoren, andere Broadliner auch machen, ne? Die dann nochmal separate Geschäftseinheiten haben.
Ja, man organisiert das so auf die eine oder andere Art und Weise, was auf jeden Fall, das ist schon sehr, sehr spannend. Da müsste aber im Hause, also Actebis doch wieder eine ganze Reihe Personalien geben, weil dann müssten ja eigentlich die Abteilungsleiter komplett neu zugeordnet werden.
Ja, also was ich zumindest weiß, ist, dass der ehemalige verantwortlich für das Softwaregeschäft, der wird Business Unit Leiter für das Cloud Computing. Der heißt Thomas.
Na, der Tobias Nagel ist das.
Tobias Nagel, ja, richtig.
Der macht nicht mehr Software. Der macht nur noch
Cloud Computing.
Das ist ein erheblicher Schritt. Also ja. Donnerwetter.
Also nach meiner Information hat auch der Meister, also der dort Meister bei Actebis genannt wird.
Der Matthias Jablonski.
Ja, Kollege Jablonski. Der lange ja das HP-Geschäft gemacht hat, dass der jetzt das nicht mehr tut. Dass der nicht mehr mit HP, also dass der nicht mehr das HP-Geschäft leitet. Der
wenn
Meister.
War das denn dann quasi der Nachfolger von Cordes, oder wie?
Nein, das war der Chef von Manfred Cordes. Ah. Der Matthias Jablonski hat früher schon die HP-BU geleitet. Der Manfred Cordes hat in der HP-BU, als er zuletzt bei Actebis Peacock war, das Servergeschäft gemacht.
Okay.
Und wenn ich mir vieles vorstellen kann, so kann ich mir schwerlich vorstellen, dass der Matthias Jablonski nichts mehr mit HP zu tun hat. Weil der ist, Jablonski und HP ist sowas wie eine Symbiose gewesen. Ja, oder ist eine Symbiose, finde ich jedenfalls.
Also ich habe mir das ja nicht jetzt ausgedacht, sondern ich hatte Anfang der Woche habe ich eine E-Mail bekommen, also anonym, von aus Soest oder aus Straubing, jedenfalls von internen Quellen. Da steht noch viel mehr drin, was ich so aber auch nicht verifizieren konnte, auch nicht falsifizieren konnte. Und da stehen halt eben, stand eben auch das darin, dass der Meister halt eben nichts mehr mit HP zu tun hat. Mhm. Also jede Menge Ansatzpunkte nochmal zur
Absolut.
Recherche.
Ja. Das sind interessante Informationen, die du auch gerne mich weiterleiten darfst.
Ja. Habe ich ja jetzt gerade gemacht.
Ja, ein Ausschnitt davon. Aber wir können ja mal mit den Sachen weitermachen, die zumindest offiziell sind. Da gibt's ja ein paar interessante Dinge. Nämlich heute am Tag der Aufzeichnung kam die Meldung von der Ingram Micro. Die haben einen neuen CEO, der Greg Spierkel. Greg ist weg.
Boah, Mann, Deutschland, das Land der Dichter und Denker.
Ja. Also Greg Spierkel, der tritt bei der Ingram Micro ab und Nachfolger wird eine interne Lösung. Der ehemalige oder bisherige COO wird diesen Job übernehmen. Der Alain, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, also Moinet?
Ich denke.
Wird wahrscheinlich so ausgesprochen, ne?
Franzose, ne?
Klingt danach.
Die haben ja nochmal jemanden, der Europachef, der hieß Alain Mackey. Oder Marquet.
So ähnlich, ja.
Mhm. Ja. Der ist das ja nicht.
Nein, der ist das nicht.
Nee, der ist das der nicht. Denn noch da?
Wisst ihr? Könnte ich dir jetzt nicht sagen. Müssen wir mal auf die Webseite drauf.
Kann ich auch nicht sagen.
Spielt auch jetzt keine Rolle. Also.
Aber interessant ist die Personalie schon. Der Greg Spierkel ist ja nicht wirklich alt. Und in der Meldung heißt es, höchste Zeit, mich um die Familie zu kümmern. Fand ich komisch. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist.
Ach, also ich habe es mir durchgelesen und da ist natürlich dann schon mal interessant, warum steht irgendeine Begründung drin oder gibt es dort auffällige Formulierungen in irgendeine Richtung, die darauf hindeuten könnten, auf irgendetwas, fand ich nicht.
Es war verdächtig neutral.
Wie sind die Zahlen von Ingram, die letzten?
Ich glaube, die sind in
Ordnung.
Sagen wir mal so, in der Profitabilität über alles ist die Techdata besser als die Ingram und zwar eine ganze Ecke. Geht nicht für Deutschland, aber insgesamt.
Was heißt die ganze Ecke in dem?
Ich habe es mir angeschaut.
Oh. Also die Nettomarge bei der Ingram ist etwas über 1%, ich glaube 1,09%.
Ich hatte es mir aufgeschrieben, es war erheblich, also die Techdata war erheblich höher.
Aber nicht
höher. Erheblich, das kann ich nicht sagen, das ist auch ein Distributor.
Was für Distribution erheblich heißt?
Ja, eben, genau.
Ja, aber unter 2%.
Ich muss das,
1, irgendwas Prozent oder so.
Ich muss das mal.
Ich glaube, die Ingram macht 36 Milliarden im Jahr Umsatz weltweit. und Marge und Gewinn ist irgendwo 300 und ein paar zerquetschte Millionen.
Mhm.
392 oder irgendwie sowas, dann kommst du auf 1, ja, ja, irgendwas Prozent.
Aber vielleicht stimmt das ja auch einfach.
Vielleicht stimmt es auch einfach,
ja. Ich finde das ja auch nichts Ehrenrühriges, muss ich sagen. Also wer weiß auch schon, was dahinter steckt. Also wie die Familie meinetwegen auch, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Besonderheiten, Probleme oder was weiß ich. Und wenn dann halt eben der Mann, der Vater oder so sagt, ich kümmere mich jetzt um die Familie, das ist jetzt wichtiger, ich finde das absolut okay.
Ja, oder der sagt, ich habe genügend Geld auf die Seite gebracht. Ich habe keine Lust mehr.
Soll vorkommen.
Die 20 Jahre oder 15, die ich noch lebe. Ja,
der Greg Spirtle ist lang bei Ingram.
Ja, der ist schon.
Der ist vergleichsweise lang bei Ingram und.
15 Jahre oder 16?
Das macht durchaus sein. Der war ja vor ungefähr 10 oder 12 Jahren mal Europachef.
Ja.
Und ist dann von Europa aus auf den weltweiten Posten gekommen. Das war ein, das, ich glaube, von allen Europachefs bei Ingram, die ich kennengelernt habe, war er derjenige, der am nächsten auch an den einzelnen Organisationen gewesen ist, der sehr viel Verständnis für das europäische Geschäft, auch für das deutsche Geschäft aufgebracht hat.
Mhm.
Und das ist schon sehr vernünftig gewesen, was der da gemacht hat.
Also gut,
deswegen hat er die Karriere gemacht.
Seit 97 war der übrigens. Also seit 97 ist er an Bord und war dann ab 2005 CEO, also sind jetzt dann auch 7 Jahre, ne?
Weshalb ich das mit dem Alter auch gesagt habe, ist, die CEOs, die Ingram vorher hatte, das war einmal der Cherustet,
ja,
und dann war es der Grenscher, hieß der, weiß den Vornamen nicht mehr. Die waren beide reichlich alt, als sie den Job angetreten haben.
Mhm.
Also Cherustet war schon über 60, als er den Job angetreten hat. Der kam von, ich glaube, von Honeywell oder von so einem Großkonzern. Da habe ich auch gedacht,
aber muss ja auch nichts bedeuten, dass man deswegen.
Und der andere war auch so alt. Und jetzt haben sie einen, der tritt jetzt in dem Alter, wo die einen angefangen haben, tritt der schon wieder ab. fand ich schon interessant.
Mhm. Tja. Also mehr wissen wir jedenfalls nicht.
Ich bin mal gespannt. Der neue CEO ist letztes oder vorletztes Jahr mal in München gewesen.
Mhm.
Zum Interview.
Okay.
Aber war jetzt nicht sonderlich weiter auffällig.
Ist nicht negativ aufgefallen.
Nee, jetzt auch nicht. Also der Greg Spirtle ist einem schon im Kopf geblieben. Also er war dann schon sehr, sehr aktiv. Das fand ich interessant. Der war auch öfter, den habe ich auch
hast du den getroffen. Hast du den mal getroffen?
Den mehrfach getroffen.
Ich habe den nie kennengelernt. Ich habe den nie kennengelernt, ne?
Das war schon irgendwie ein klasse Typ.
Freundlicher, smarter Typ, so.
Genau, und der Nachfolger fand ich jetzt nicht so zugänglich und wie der Greg gewesen ist.
Der Marquet, über den habe ich mal eine Kolumne geschrieben bei Heise. Irgendwie, da ging es um, wie können Franzosen und Deutsche zusammenarbeiten, weil traditionell es knirscht es da oftmals, weil die kulturell einfach so anders sind. Der muss anschließend so getobt haben, als man ihm das übersetzt dann vorgelegt hat, ne? Der muss so getobt haben, also, dass der mich nicht dahin zitiert hat, um mir den Kopf abzureißen, habe ich anschließend erfahren. Ne, also
Was hast du da geschrieben, bitte?
Ganz lustige Sachen.
Ich wollte nur mal so einen Artikel schreiben.
Ja, aber da
holt sich so an.
Fass es doch mal als Kompliment auf. Ich meine, das ist doch eine enorme Reichweite, die du da aufbaust.
Also gesehen, definitiv, ja, ist das so.
Wenn das dem sogar übersetzt und vorgelegt wird.
Ja.
Aber das war in Form eines offenen Briefes, nehme ich an.
Ja, 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 genau. Ja.
Gut. Aber das ist doch toll.
Ja.
Ich finde das schon klasse. So, dann ebenfalls, glaube ich, gestern oder heute gemeldet wurde, dass der Kai Göttmann der neue Serverchef bei Microsoft ist. Der Kai Göttmann kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere von euch, ne? Der war ja bisher Vertriebsdirektor Partner und Mittelstand oder Mittelstand und Partner nennt sich's, glaube ich. Und der löst den Hartl ab, ne? Andreas Hartl,
ja.
Andreas Hartl löst er ab, genau. Und der wird jetzt dort das Server- und Cloud-Geschäft verantworten, der Kai Göttmann. Naja, also viel Spaß auch.
Was macht denn dann der Andreas Hartl? Ach, der ist ab sofort neuer Chief Operating Officer.
Der ist auf Europa.
Für Osteuropa dann im Wetter. Das ist auch ein interessanter Schritt.
Ja. Dann gestern Abend habe ich über Twitter erfahren, Kim Schmitz wurde festgesetzt. Also der sitzt ja da in Neuseeland, das war ja schon länger bekannt und der wurde ja immer wieder in Zusammenhang gebracht mit diesem File-Sharing-Portal Mega Upload. Und der ist jetzt zusammen, glaube ich, mit 5 oder 6 anderen Betreibern dieses File-Sharing-Plattform festgesetzt worden auf Druck der Amerikaner hin. Die Amerikaner haben das veranlasst, dass die neuseeländischen Behörden da jetzt zuschlagen und ja, der sitzt jetzt ein, der Kim.
Der saß doch schon mal ein. Mir fällt aber partout nicht mehr ein, warum das war. Das war mein erster Gedanke, sitzt schon wieder ein.
Ja, ja.
Und ich glaube, da ging es um einen Konkurs oder sowas. Da hatte er eine spektakuläre Flucht hingelegt.
Kimball auf der Flucht.
Mm. War aber dann irgendwo auf der Flucht in irgendeiner Flugzeugtür stecken geblieben. Okay, das war jetzt böse.
So schmal.
Konnte da abgefangen werden. Nee, keine Ahnung, aber das war damals eine sehr spektakuläre Geschichte. Mm. Muss so hier sein, so um die 10 Jahre oder sowas,
ja,
würde ich mal schätzen.
Ja, das könnte gut sein. Ich schaue gerade mal nach.
Ist damals bei uns in der CN ein großes Thema gewesen.
Ja, überall.
Wir waren bei der Verfolgung dabei.
Das ist schon
die ganzen Geschichten von früher, die sind jetzt wieder verbraten worden. Also wo habe ich es gelesen? Beim Spiegel, glaube ich. Bevor die zum aktuellen Anlass kamen, haben die erst die ganze Vergangenheit aufgearbeitet von Kim Schmitz. Also
das lohnt
mit seinen
sich, das lohnt sich extrem. Den, ja, ja. Ne? Das lohnt sich auch extrem, weil der halt so, er lädt ja auch dazu.
Ja, ja, absolut.
So richtig. Der ist ja bekannt geworden damals als, ich vermeide immer den Ausdruck Hacker, weil Hacker eigentlich die Guten sind, sondern als Cracker. Da hat er doch diesen legendären WDR-Auftritt gehabt, wo er das alles mal vorgeführt hat. Und da ist er doch dann so richtig bekannt geworden. Ja, das hat er ja dann auch ausgenutzt, das weiß ich noch.
Mhm.
Und dann hat er ja diese weitlich. Firma in München gehabt, die Data Protect Consulting.
Richtig.
Die DPC hieß sie. Und da war doch der TÜV Rheinland dann mit
die
dabei.
Die haben den übernommen.
Die haben den übernommen, genau. Richtig. Mhm. Dann war diese Sache mit letsbuy.com. Da hat er doch seine
Firma. Ach, war der da auch mit drin?
Ja. Ja.
Oh,
der wollte doch die Letzbuy.com, die damals
ganz schlimmes Desaster.
Im Rücken an der Wand stand, wollte er doch übernehmen, wollte er doch kaufen und da ist doch dann irgendwie nie Geld geflossen, so viel ich weiß. Dann ist aber dieser Aktienkurs hochgeschossen, weil alle gedacht haben, okay, die werden von ihm übernommen. Und dann passierte das aber nicht und dann haben sie ihm wegen Insiderhandel haben sie da ermittelt.
Mhm.
Ja, was hat er dann gemacht? Trendax hat er dann gehabt, lese ich jetzt gerade. Jetzt schaue aber gerade mal, ob der wirklich mal eingesessen ist. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, ja, schon.
Ah, der hat meines hier am 18. Januar 2002 wurde Kim Schmitz in Thailand festgenommen. Er wurde am 27. Mai 2002 vom Amtsgericht München wegen Insiderhandels, zu 1 Jahr und 8 Monaten Freiheitsstrafe zu Bewährung und 100.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Gericht befand Schmitz für schuldig, über Insidergeschäfte mit Aktien der Firma Letzbuy.com etwa 1 Million Euro verdient zu haben. Naja. Ja, und dann hat er da noch etliches gemacht. Und dann hat er eben dieses Mega-Upload mitgegründet mit einigen anderen. Und ja, der war natürlich jetzt, sagen wir mal, der Film- und Musikbranche da immer ein Dorn im Auge. Weil solche Portale ja auch gerne dazu benutzt werden, um dann Raubkopien.
Ehrlich.
Habe ich mal gehört.
Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen.
Du kannst es gar nicht sagen. Ja, genau.
Das ist interessant, wie viele Personalien es gibt seit Jahreswechsel.
Ja. Du, und vor allen Dingen so in den letzten Tagen
ist
eins nach dem anderen aufgeschlagen.
Echt,
ne?
Der Hammer.
Noch vor dem Jahreswechsel war allerdings eine Personalie, die auch ganz interessant war, nämlich der Andreas Bichelmeier. Der hat Aslan relativ Knall über Fall verlassen.
Ja, relativ unerwartet, ja.
Zumindest kam die Nachricht, sehr überraschend eigentlich. Und da war jetzt dann auch im ersten Moment gar nicht bekannt, was er anschließend tut und warum er weggeht. Und kurze Zeit später hat sich das dann aber aufgelöst, weil er nämlich zu seinem alten Arbeitgeber, der Ingram Micro, zurückgekehrt ist. Und er wird jetzt dort die UCC-Abteilung aufbauen.
Die UCC, das war irgendwie, es ist ein totales Geheimnis drum gemacht worden, was er dann da wirklich macht.
Ja.
Es hieß immer, er wird dann Abteilungsleiter, toller neuer Job und überhaupt.
Mhm.
Und denkst du, neue Abteilung, neuer Job, super, super interessant. Aber rausgelassen hat er erstmal nichts gehabt. Aber soll UCC machen.
Ja.
Ja gut, ist ja auch naheliegend aus dem Bereich, aus dem er kommt.
Passt, ne?
War ja vorher auch schon in der Netzwerkabteilung bei, der hat die ja auch geleitet bei Ing. Hat er sie geleitet? Doch, der war der
Netzwerkchef.
Der war der Vorgänger vom Matthias Schneider.
Ja, richtig.
Genau. und hat jetzt den Zwischenschritt. Was ich ganz interessant finde, ist die Nachfolge von ihm, der Dirk Obendorf, ist ja echt wieder zurück zu Techdata, was ich niemals gedacht hätte. Der ist vor ein paar Jahren schon mal Komponentenchef gewesen für einige Zeit. Also der war schon Abteilungsleiter bei Techdata, ist dann raus und ist bei Avnet gewesen, war bei Avnet wieder Abteilungsleiter für Komponenten und ist dann aber eine ganze Zeit schon wieder bei Avnet raus gewesen und wieder zurück zu Techdata als Chef fürs Cisco-Geschäft und jetzt dann nachgerutscht. Also das hat er wirklich nicht schlecht gemacht. Also es ist schon...
Aber was ich interessant finde, ist, dass jetzt offensichtlich doch wohl so allmählich Schwung in dieses Unified Communication Thema reinkommt.
Sich auch so,
dadurch, dass die Distributoren jetzt auch eigene Abteilungen, Divisions dafür gründen.
Ja.
Das täten sie sicherlich nicht, wenn das halt eben nur so ein Nebenerwerbszweck wäre. Ne? Ja. Also es hat ja lange gedauert, bis Unified Communication jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also
wirklich extrem
sehr lange,
finde ich. Also einer der Vorreiter, da erinnerst du dich ja auch noch sehr gut dran, Damian, war Tobit mit David, mit diesem ganzen System, was die, wie viele Jahre ist das her? 10?
Das ist viel länger.
Ja, ja, das ist viel länger her. Die haben doch damals schon mit ISDN so tolle Lösungen gehabt,
das dass man
mit Weiterleitung und Messenger und kannst du deine Sprachnachrichten irgendwo hinschicken lassen.
Mindestens
und so
10 Jahre ist das schon.
Und nein, das ist deutlich länger. Das ist schon fast so lang, wie wir hier im Channel unterwegs sind, würde ich mal sagen.
Nee, da waren sie noch Faxwerte.
Ja, das ging Fax und dann sind ja immer mehr Dienste angeschlossen worden.
Ja.
Sobald was verfügbar war, ist das ja mit integriert worden.
Ja, das kann sein, dass das Ende der 90er Jahre dann schon.
Also die waren sehr weit von.
Die waren sehr weit.
Nee, ja. Ende der 90er war das nicht, es war später. Also war
möchte ich
94, 95 hätte ich jetzt mal so gesagt.
Nein, das also
schon früher.
Das schon früher. Okay. Gut, das wäre jetzt der Faktencheck, ne? Müssten wir jetzt mal machen, ne?
Lösen wir doch morgen auf.
Ja, genau.
Ja, schalten Sie morgen ein.
Der Faktencheck,
sehr gut.
Hast du noch mehr Personalien, Christian?
Ja, ich habe noch mehr Personalien. Der EMC Channel Chef Jörg Lösche, der ist dort auch weg. Der ist bei Netgear aufgeschlagen, das kann man noch kurz sagen.
Bei Netgear schlagen sehr viele auf. Der, wer mir noch einfällt, wer auch bei Netgear aufgeschlagen ist, ist der Peter Wirwig, Peewee. Der war bei Seagate lange im Consumer-Geschäft. Mhm. Der ist seit irgendwann Ende letzten Jahres bei Netgear aufgeschlagen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenken würde, würden mir bestimmt noch 2 Leute einfallen. Mhm. Also Netgear, die haben sich extrem stark aufgestellt. Die haben den Laden in Deutschland ja wahnsinns eingedampft vor 2 oder 3 Jahren.
Mhm.
Und seit einem Jahr oder seit 1,5 Jahren bauen die extrem auf.
Mhm.
Finde ich wirklich spannend.
Ja, interessant ist auch, dass im Gegensatz jetzt, sagen wir mal, zu D-Link beispielsweise, also einem der Mitbewerber, die ihren Vertrieb jetzt auch komplett umstrukturieren und keine Trennung zwischen Consumer und Profigeschäft mehr machen, sondern alles in einem sozusagen machen, geht ja die Netgear genau in die andere Richtung. Die haben ja den Thomas Mamitsch von der Trend Micro geholt, der das SMB-Geschäft macht oder das Corporate-Geschäft. Und den Andreas Gutmann von Palm, der das Consumer-Geschäft macht. Ne? Also die völlig konträr. Aber so ist es halt. Kommt sicherlich auch ein Stück weit immer auf die Produkte an, die man im Portfolio hat. So, dann gibt's noch zu berichten, dass der Andreas Müller der neue Netzwerkchef bei HP Deutschland ist. Der kommt von Cisco.
Kennt ihr den?
Kennt ich nicht, nein.
Habe ich auch noch nicht getroffen. Fand ich ganz interessant, dass man sich von Cisco dann so namhaft ausgehend von Cisco verstärkt. Ja.
Und des Weiteren, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Fabian Hoege oder Höge, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht.
Keine Ahnung. Könnte ein Dehnungs-E sein, dann könnte der Hoge
heißen. Hoge wahrscheinlich, ne? Aber mit Doppel-E hinten. Hoge. Ja. Aber ich kenne ihn jedenfalls nicht. Der löst den Reinhard Moser ab als Channel-Chef bei Canon.
Mhm.
Was haben wir noch an Personalien
drin? Ich hab noch eine Personalie, die steht hier gar nicht drin. Ne?
Ja.
Die habe ich nämlich eben geschaut. Ich schaue ja immer bei Xing, bevor wir anfangen. Und bei Xing findest du ja immer irgendwas.
Über deine Statusmeldungen dann oder was?
Nee, nicht, also das war jetzt so ein bisschen um die Ecke gedacht. Wer einen neuen Job hat, was ich ganz interessant finde, ist der Richie Weidner. Der war ja lang bei Adobe im Channel. Seit 01/2012 Channel Manager Pro Video Central in Eastern Europe bei Avid.
Ah, bei Mitbewerber.
Finde ich ja ganz spannend.
Ja, er wird jetzt stark im Kommen.
Aber die Personalie des Jahres, finde ich jedenfalls, würde mich eure Einschätzung auch mal interessieren, wie ihr das bewertet. Das ist doch, dass der Lanchi jetzt bei Lenovo ist, oder?
Das ist ja sensationell.
Ja? Ja.
Das ist ja sensationell.
EMEA-Chef von Lenovo.
Ah ja, Wahnsinn.
Ja.
Ah ja, Wahnsinn. Also das finde ich, ja, das ist nicht nachvollziehbar.
Erzähl mal.
Das ist unglaublich, das finde ich.
Aber die Gerüchte, Herr, da hatten wir doch schon mal
die Gerüchte.
War er vorher als Berater?
Ja, genau.
Er war ja schon als Berater an Bord und dann haben sie ihn als EMEA-Chef jetzt richtig angeheuert.
Ja.
Erzähl mal, sag mal, Andreas.
Der sollte ja auch mal zusammensuchen. Das war ja auch mal ein
Gerücht. Das war auch mal ein Gerücht, ja.
Und der Lanchi hat doch, also meine Einschätzung, Acer vor die Wand gefahren.
So sehe ich das auch.
Also zuerst
hat man gedacht, Schwierigkeiten
er hat Acer ganz groß rausgebracht.
Hat er
ja. Das muss man nämlich auch mal sagen. Also der hat Acer schon
groß gezogen, muss man fairerweise sagen. Und jetzt muss man
allerdings nur im Consumer-Bereich.
So, und jetzt muss man natürlich anschauen, wie ist es denn gelaufen? Also was ist denn passiert? Also wie ist Acer groß geworden? Und da muss man sagen, so wie die groß geworden sind, sind sie irgendwann auch gestolpert. Was er gemacht hat, ist, er hat die Produktion volle Kanne angeworfen. Er hat Lager aufgebaut, er hat Massivlager aufgebaut, auch im Channel, vor allem im Channel. Er hat reported nur Sell in den Channel und nicht Sell through, was die anderen normalerweise machen müssen. Das heißt, das Channel-Lager galt dann schon als verkauft.
Mhm.
Und solange das Ding gewachsen ist, was ja eine Zeit lang sehr gut gegangen ist, fiel das auch gar nicht weiter auf. Die Channel-Lagerbestände waren exorbitant hoch. Ich weiß gar nicht, mittlerweile haben die es, glaube ich, im Griff. Und die Strategie war dann immer zu sagen, wenn jemand gesagt hat, oh, habe zu viel Lager, muss abwerten. Das heißt, kein Problem, mach eine neue Bestellung, dann ziehen wir das wieder gerade. Das kannst du in der Wachstumsphase machen. Und sobald das geknickt ist, ist das ganze Kartenhaus ja zusammengebrochen. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite hat er Acer wirklich groß rausgebracht. Acer hatte plötzlich eine Sichtbarkeit. Acer war sehr fokussiert. Auf der anderen Seite ist das System halt genau kollabiert.
Ja.
Und das ist schon ein erhebliches Problem. Und ich verstehe nicht, warum jetzt eine Lenovo ankommt und sagt, hey.
Ja, die brauchen jetzt einen, der das Consumer-Geschäft dort auch hochzieht.
Das ist schon richtig.
Die haben Medion übernommen.
Das ist schon richtig, aber.
Gibt's da keinen anderen?
Aber, ja, würde ich das machen? Die Geschichte wissend, also ja, sehenden Auges. Oder wissen die das nicht? Vielleicht wissen die es gar nicht. Vielleicht stellen die mit einem, na, ist doch wahr. Und dann sagen sie, Chinesen hier, wir haben den Nummer 1 Mann vom Mitbewerber mal geholt, macht bei uns jetzt Europachef. Boah, sind wir toll. Bei denen war der weltweit, bei uns macht er Europachef sensationell.
Ich sehe das auch, Andreas,
schon, oder?
So wie du.
Ich kann das nicht nachvollziehen.
Mal überspitzt gesagt, ist es auch schon ein bisschen ein Schlag ins Gesicht der anderen IT-Manager in Deutschland, in Europa oder sogar weltweit, ne, ja. Dass eine Lenovo einen Manager holt vom direkten Wettbewerber, der diesen Wettbewerber in massivste Schwierigkeiten reingebracht hat.
Mhm,
ja, und den holen die jetzt an Bord.
Mhm.
Gibt es denn da niemanden, der irgendwie den Job auch erledigen kann?
Kann doch nicht wahr sein, oder?
Ist schon irre. Und der zweite Punkt ist ja
kann
auch...
Kann das was mit dem Weggang vom Ralf Jordan zu tun haben?
Nein, nee, ne? Definitiv nicht.
Nee, das kann ich mir nicht
vorstellen. Also für Ralf Jordan
hast
wird...
Hast du da Informationen nochmal bekommen?
Ich weiß nur, dass für ihn gesorgt... Nein, ich weiß nur, dass für ihn gesucht wird, jemand. Aber ist nach meinen Informationen noch keiner gefunden.
Okay.
Aber der... spielte ja, sagen wir mal, nicht da in der Liga, nee, wo der Lanchi spielt oder wo diese Position spielt. Aber es zeigt auch irgendwie, ne, du kannst irgendwie noch so viel Bullshit machen, ja. Du musst nicht unbedingt jetzt sofort den Kopf in den Sand stecken, du kriegst immer noch wieder eine Chance,
aber wenn du dich gut... Da gibt's noch einige in der Branche. Es gab Skandalkandidaten,
ja,
also da gibt's noch einige.
Das gibt's immer wieder.
Die wirklich, also da gab's ja Geschichten und die haben alle wieder einen Job gekriegt.
Aber hier bei
meistens auch gar nicht so schlecht.
Lenovo, das fand ich wirklich auch.
Aber ich habe gedacht, ich habe echt gedacht, ich spinne.
Ja?
Muss man, wirklich, ich war völlig fassungslos.
Ja, du, vielleicht ist sein Dasein zeitlich befristet, dass die sagen, naja, der darf das jetzt 2 Jahre machen und dann...
Da muss ein anderer kommen, die Lager leer räumen.
Keine Ahnung. Ja, bis dahin. Aber ja, offensichtlich traut man ihm aber die Expertise in dem Bereich.
Dann wäre er doch damit auch Medion-Chef, oder täusche ich mich?
Ja, ne?
Also schon. Also irgendwie, also jetzt übergeordnet vielleicht, aber irgendwie schon.
Ja.
Wobei man muss auch sagen, ihr hattet vorhin die Verdienste, oder du hattest, Andreas, die Verdienste auch aufgezählt, die er für Acer gehabt hat. Das ist sicher richtig. Aber man muss auch sehen, er hat der Marke Acer nicht nur gut getan.
Nein, das ist
weil richtig. Die Marke Acer, also Acer war immer, zumindest in Deutschland, ich glaube in anderen Ländern sah es nicht viel anders aus, die Marke, die im Notebook-Bereich immer die geringsten Durchschnittserlöse hatte pro bei Notebooks. Das heißt, der Acer war von der Marke her echt unten am Rande positioniert. Und jetzt kommt er halt zu, und darunter haben die echt gelitten, ne? Also auch von der vom Ertrags von der vom Deckungsbeitrag und so. Und jetzt kommt er halt zu Lenovo, ja, wo dann irgendwie ja doch auch schon vom Branding her
schon anders positioniert,
schon völlig anders positioniert. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktionieren soll.
Wobei, was man natürlich auch sagen muss, ist, der Lanchi hat auf der einen Seite ja dieses gemacht. Das war ja ganz klar auch die Devise: Wir machen billig.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat er in Europa ja diverse Zentralisierungen gemacht und da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt auch kommt. Die Acer hat das komplette Marketing zentralisiert in Italien. Die Landesgesellschaften hatten nichts selber zu melden und es war nicht unbedingt gut im Ergebnis für die Landesgesellschaften.
Ja, sehr richtig.
Und die Organisation in Deutschland ist immer sehr schlank gewesen.
Ja.
Und in anderen Ländern war das überhaupt nicht so. Also die deutsche Organisation war sehr schlank und war sehr profitorientiert und in anderen Ländern waren das ein zigfaches an Leuten. Das müssen wahnsinnig viele Leute in Italien sein. Oder ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, wir waren dann auf so einem Sales Meeting, dann kamen die Holländer. Dann haben die in Holland ungefähr dreimal so viele Leute wie wir in Deutschland. Irgendwas ist doch da komisch.
Echt?
Mhm. Ab Wahnsinn. Aha. Also das muss extreme Schieflagen gegeben haben und diese Geschichte mit der italienischen Niederlassung oder dieser italienischen Marketing, was auch immer Zentrale, und dem Italiener, der da Chef vom Ganzen war, ist, glaube ich, nicht so richtig zufällig so gewesen. Mhm. Und jetzt ist ja so, jetzt werden die Kompetenzen wieder in die Länder gegeben.
Ja.
Und das ist für alle anderen, für insgesamt für alles auch besser.
Mhm.
Also die Acer Deutschland fanden das alles nicht wirklich lustig.
Naja.
Und nun ist das Ganze, das Problem von der Lenovo.
Schauen wir mal.
Ja, da bin ich echt gespannt. Ich meine, die Jungs sind ja wirklich gut unterwegs, Lenovo, ne?
Ja. Also wir haben letztes Jahr ein sehr gutes Jahr gehabt.
Wir haben Quartale, ein Erfolgsquartal nach dem anderen.
Bei dem Vorgänger vom Lanchi, den kennt ja auch niemand hier, ne? Also jemand hatte mir den Namen letzte Woche genannt, ich habe ihn aber schon wieder vergessen. Ich kannte ihn auch nicht, also war ein sehr, sagen wir mal, zurückgezogener Mensch offensichtlich, der jetzt nicht den Drang hatte, sich in der Öffentlichkeit zu exponieren.
War das ein Europäer oder ein Taiwanese?
Ich glaube, das war ein Amerikaner.
Amerikaner.
Echt? Und der Lanchi
ist schon
ein anderes Kaliber. Ich denke, den werden wir öfter mal irgendwie sehen.
Mhm. Ja, der ist ja der durchaus bekannt, dass der mal so ein bisschen rumpoltert. Das war doch derjenige, der damals Microsoft so angefeindet hat mit, was war denn das, Windows Vista, als das alles nicht in die Gänge kam.
Ja.
Diese Treiberprobleme überall waren und so weiter und so fort, dann hat er doch da richtig einen vom Leder gezogen, ne? Der richtig gegen Microsoft gewettert.
Na gut, das zu Recht muss, also in dem Zusammenhang
muss man
deutlich sagen.
Zeigt aber dass jemand das in der Öffentlichkeit macht, ist eher selten.
Ja, das ist wirklich eher selten.
Ja, sagen wir mal so, das Produkt
also war hätte ja auch ich von der HP nicht
unter aller Kanone.
Ja, natürlich, aber da stellt sich keiner von HP oder die sind da einfach zurückhaltender. Die wissen, wir haben hier eine Symbiose und da muss man jetzt einfach da musst du einfach die Klappe halten, ne?
Und wir verkaufen so viel Windows.
Ja, ist das so.
Aber da geht dann halt zum Italiener auch mal das Temperament. Ja. Geht dann einfach mal durch, ne?
Das zeichnet, das zeichnet ihn dann doch irgendwie aus, ne?
Schön.
Ja, das ist richtig. Was haben wir denn noch? Ich glaube, an Personalmeldungen war es das soweit. Wir können noch ein paar Nachrichten aus der Distribution zum Besten geben. Vielleicht fällt uns da noch was ein oder dem einen oder anderen. Was ich sehr interessant fand, und das passt eigentlich auch ein Stück weit in das Thema, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, dass in der B-Reihe der Distribution mehr Professionalität eintritt, also dass das deutlich feststellbar ist. Devil steigert seinen Umsatz um 20%, haben sie gemeldet.
Mhm.
Und die Devil ist ja jetzt ein Unternehmen, das in der Regel nicht immer unbedingt über seine Umsätze gesprochen hat in der Vergangenheit, also war immer schwierig rauszufinden. 20% ist ordentlich.
Mhm. Ja.
Die Steigerung und zeigt schon, dass da das Geschäft auch gut läuft. Die Sievert & Cow, das ist sicherlich auch für den einen oder anderen interessant, die wird die Distribution von Seagate übernehmen.
Ist interessant, ja.
Werden da jetzt alles, hängt natürlich jetzt mit der Übernahme von Samsung zusammen, also Seagate hat ja Samsung übernommen.
das Samsung-Festplattengeschäft übernommen. Das ist ja jetzt auch alles abgesegnet worden, auch kurz vor Weihnachten. Und für die Sievert und Kau war das sicherlich extrem wichtig, als Komponentendistributor diesen Vertrag zu bekommen mit der Seagate, weil das Samsung-Geschäft schon einen großen Anteil ausgemacht hat. Also das ist sicherlich eine gute Meldung, dass es dort auch weitergeht. Dann die Becom entwickelt sich auch munter weiter und baut ihr Portfolio aus. Die werden die Produkte von TP-Link, Netzwerkanbieter, mit ins Portfolio nehmen. Kennt ihr jemand die TP-Link?
Ja, ja, mit denen habe ich vor 2 Jahren auf der CeBIT zusammengesessen. Ja. Stimmt das? Das ist ein ganz interessantes Unternehmen. Großer chinesischer Netzwerkhersteller, ja. Vollsortimenter, die extrem dynamisch auf dem deutschen Markt unterwegs sind. Gut, die kommen natürlich in erster Linie über die Billigschiene rein, aber die wollen hier schon was bewegen.
Ja, ja.
Und haben sich in der Distribution mittlerweile recht gut etabliert. Ja. Also das ist die TP-Link zu beobachten, ist ganz spannend. Gut, die heißen jetzt TP-Link auch nicht rein zufällig, das ist ja sehr eng verwandt mit D-Link irgendwie. Und
glaubst du?
Hat ja, 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 die haben alle ihre Vorbilder da, ja, ja. Das ist schon ganz witzig.
Das aber wusste das, ich nicht.
Ja, ja, schon.
Das, und geht man, das Kopieren so weit, dass die sich sogar
ja, den Namen macht das, anlehnen? Ja, man macht das ganz gerne, dass man dann sich an berühmte Vorbilder zumindest ein bisschen anlehnt.
Im Ernst?
Ah, ja, da schon.
Das wäre
hier. Nö, das ist jetzt auch gar nichts Ehrenrühriges, würde ich mal sagen.
Ehrenrührig nicht, aber ich meine, ist doch irgendwie ein Mangel an Kreativität, dass man sagt, wir machen hier einen eigenen Namen, wir müssen uns nicht nach irgendjemand benennen.
Ja, aber wenn schon mal jemand einen guten Namen gefunden hat.
Das ist wie wenn ein Politiker ja sich jetzt Räuber nennt, nur weil er Stäuber heißt.
Ja,
ja, zum Beispiel.
Ja. Ich Quatsch.
Nein, du bist so Quatsch.
Naja, gut.
Okay. Naja, auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Geschichte und TP-Link ist schon ein Hersteller, den man beobachten sollte.
Absolut. Richtig, ja. Dann die Becom, und die Tarox, fand ich auch interessant, wird offizieller Samsung Display Distributor. Und die Wave Computer.
Das ist allerdings auch interessant.
Tarox?
Ja.
Ja.
Weil die Samsung in der Distribution eher schon konservativ ist und sehr gesettelt und sich wirklich sehr gut überlegt, wo sie dann wirklich noch was machen.
Nee, Tarox hat einen guten Job gemacht. Die haben im vergangenen Jahr waren die auf Platz 1 der Komponentendistribution bei uns bei den
Channel
Excellence Awards, ja. Die ja nicht wir erheben, sondern mit der GfK machen wir das oder die GfK macht das für uns.
In welcher Kategorie?
In der Kategorie Komponentendistribution, glaube ich. Oder Spezialdistribution war das. Spezialdistribution war das. Waren sie auf dem ersten Platz. Tillmann hat sich richtig gefreut. Haben auch ein paar super Projekte gehabt im vergangenen Jahr. Mal schauen, wie es in diesem Jahr ausschaut. Ist nicht ganz so einfach. Aber
Spezialdistribution, wo sind die denn spezial?
Auf Server sind die spezialisiert. Die haben eine eigene Marke und Server Storage machen die sehr, sehr viel.
Wenn du jetzt schon mal die Kategorien in der Distribution anschaust, da gibt es ja eigentlich nicht so viel. Da gibt es die Broadline-Distribution, da gibt es die Value-Added-Distribution, unbestritten. Ja. Dann gibt es eine Decard-Distribution, auch unbestritten. So, dann gibt es eine Komponentendistribution, können wir uns auch drüber einigen. So, und den ganzen Rest.
Ach so, den nennt ihr dann Spezial.
Wir nennen das Spezialdistribution, also es sind Unternehmen oder Distributoren, die bestimmte Kernkompetenzen haben.
Verstehe.
Auf speziellen Gebieten.
Aha.
Es macht keinen Sinn, eine Kategorie einzuführen wie Fokus-Distributor, so wie die Also hat sich immer so genannt. Die hat gesagt, ja, wir sind kein Broadliner, wir sind kein Spezialdistributor, wir sind ein Fokus-Distributor.
Ja, das hatte mit der Organisation zu tun.
Hatte mit der Organisation, ja, A, dem und B haben die halt gesagt, wir nehmen nicht unendlich viele Hersteller auf. Wir sind fokussiert, maximal 60 Hersteller.
Nein, noch weniger.
Oder noch weniger, 30 waren es, glaube ich, ne? 30
ja, Hersteller. In Wirklichkeit ja nur 5. Ah ja, stimmt doch.
Ja,
muss man erfahren. Das war ja eins der Probleme dieser.
Wie auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen die Kategorie Spezial.
Wobei kann man darüber streiten. Wobei diese Kategorien-Diskussion ist ganz interessant. Wir haben ja in dieser Marktforschung, die wir gemacht haben, immer das Problem gehabt. Du kategorisierst die Distributoren, die kategorisieren sich ja auch selber. Und dann war das früher so, weiß ich noch, wo Kark bei Makrotron noch war, dann gab es ja hier Distribution, Komponenten, hatten die ein richtig großes Rad gedreht, da war Bingo gerade neu und dann war es so, dann gab es auch die Karma.
Ja.
Und die Karma war halt ein relativ kleiner Laden, aber sehr fokussiert nur auf Komponenten und die wurden recht gut bewertet. Die hatten jetzt nicht die Kundenbreite, aber wurden sehr gut bewertet und dann hatten die gewonnen und die Ingram oder die Makroton als Broadliner wird nie so gut bewertet. Ja. Krag immer total konzerniert. Er sagt, Kramer, was ist denn das hier? Das,
ja.
das ist doch so eine Bude, da machen wir doch 10-mal mehr Komponentenumsatz. Ja. Wie geht das denn?
Ja.
Und das, die interessante Geschichte ist, der Fachhandel, du kannst dich als Distributor spezialisieren, wie du willst, und du kannst das auch auf die Fahne schreiben. Die Händler sehen dich nicht so.
Nein,
die Händler nicht. Sehen dich total anders. Das hat mit deinem Eigenbild gar nichts zu tun.
Du wirst als Marke gesehen.
Genau, die kaufen bei dir was und dann sagen sie, okay, und Komponenten kaufe ich auch woanders, selbst wenn du spezialisiert bist.
Ja.
Die kennen dich nur als der, wo sie ihre Monitore kaufen, beim anderen machen sie was anderes.
Mhm. Selbe Gespräche.
Und das kriegst du nicht in den Kopf der Distributoren rein, dass du sagst, ihr könnt euch positionieren, wie ihr wollt. Solange euch die Händler nicht so sehen.
Ja.
Ist das Schall und Rauch?
Mhm. Nein,
wenn die bei euch die Produkte
kaufen. Wenn du sowas machen willst, dann brauchst du im Prinzip eine Tochterunternehmen oder ähnliches. Ich habe regelmäßig jedes Jahr die Gespräche beispielsweise mit im Value-Add-Bereich. Da gibt es die Aslan, die als Value-Add-Distributor anerkannt ist und die auch jeder kennt, wo er sagt, ganz klar, so, jetzt hat natürlich die Ingram Micro auch eine Business-Unit Value-Add.
Ja.
Nur die taucht halt nirgendwo auf.
Mhm.
Die wird auch nicht genannt. Die Ingram wird als ein Broadline-Distributor wahrgenommen. Ja,
und du hast ja bei der Aslan in Wirklichkeit auch das Problem, dass die Aslan selten genannt wird. Also die Aslan wird extrem selten genannt, obwohl die einen riesen Rad
drehen. Ja, tauchen da schon immer auf.
Weil die Aslan einfach deutlich weniger Kunden hat.
Ja.
Und weil viele Kunden dann auch nicht differenzieren. Also diese Vielmarkenstrategie von der Techdata, können die meins halben gerne machen. Ich halte die für verfehlt.
Ja, die
Händler sehen
das nicht so. Maverick kaufen oder sicher. Bei was weiß ich.
Das wissen die doch gar nicht.
Das wissen die
rufen beim Techdata an.
Und allenfalls Brightstar vielleicht noch, ne?
Brightstar ist sehr abgetrennt aus der Historie raus und ist ja auch nicht 100% Techdata, sondern irgendwie so ein Joint Venture Konstruktion oder was. Also die Händler sehen das anders und insofern halte ich es auch gar nicht für schlecht, wie die Ingram das macht, die halt dann sagen, wir haben eine Value-Add-Abteilung und gut, dann werden wir halt nicht genannt und die Ingram wird von 70% der Händler genannt.
Ja.
Also die haben einfach die Kundenbreite und da ist es eigentlich völlig wurscht, welche Division.
Ja.
Und die Händler differenzieren es auch nicht.
Mhm.
Das ist genauso wie auf Herstellerseite, wenn du mal anschaust, so ein Hersteller wie, was weiß ich, eine HP hat eine Netzwerk-Division, eine PC-Division, eine Server-Division und die gehen alle getrennt an den Channel ran und die Händler sagen, ja, es gibt einen HP.
Also diese Einteilung, die ist jedes Jahr echt ein Kreuz.
Also wir haben deswegen die Kategorisierung komplett fallen lassen, weil es wirklich ein einziges Ärgernis ist.
Ja, es ist immer ein bisschen Ärgernis. Ich meine, was wir halt machen, wir versuchen, die mit einzubeziehen und halt zu fragen, wie seht ihr euch, wie definiert euch?
Haben wir auch probiert. Ein Desaster.
Aber da ist sich manchmal, manchmal sagt die linke Hand was anderes wie die rechte.
Schrecklich, ist sicher.
Aber es ist halt so. Aber Hauptsache man lässt es dann einigermaßen konstant gleich und sagt, man hat immer den Vergleich und
Das ist schon richtig.
Also wir haben die BCom beispielsweise seit...
Wie hast du die BCom kategorisiert?
Das ist Broadliner mittlerweile.
Ja, die haben
ihr Sortiment so ausgebaut und wirklich ganz kontinuierlich über diese 2 Jahre hinweg, das ist für mich kein Komponentendistributor.
Nee, und sagen wir mal so, sie decken jeglichen Bereich ab.
Tun sie.
Zwar nicht mit allen Herstellern oder nicht mit 10 Herstellern, aber dann
sie haben Bereich zumindest was
mit 3 Herstellern oder was. Und dann bist du Vollsortiment. Ja. Wir haben es dann Vollsortiment genannt und nicht Broadline, aber das ist ja von der Sache her,
die Übersetzung.
Das ist sowas wie auch die API oder sowas, das ist ein kleiner Broadliner.
API sehe ich noch nicht ganz so weit, aber gehen auch
sind, in den Weg.
Ich glaube, die sind da schon massiv angekommen. Ja, ich meine, das ist das Thema, auf was ich dann letztendlich auch raus wollte, wenn man hier jetzt noch die letzte Meldung aufruft aus dem Distributionsbereich, nämlich, dass die Wave Computer jetzt auch AVM-Distributor ist.
Mhm.
Das siebte offizielle...
Die Wave. Ist AVM-Distributor. Ist
offizieller AVM-Distributor.
Oh, das ist aber auch
Nummer interessant. 7.
Das wusste ich auch
nicht. So, und jetzt werden wir das nochmal durchgehen. Ja. Also die Seaward & Cow und Seagate und die BCom nimmt die TP-Link und die Taurox nimmt Samsung-Displays und die Wave-Computer AVM. Früher, als wir solche Meldungen hatten, da haben die immer gemeldet, sie haben Hersteller XY ins Portfolio aufgenommen. Da haben sie gesagt, was ist denn das für ein Hersteller? Kenne ich überhaupt nicht.
Stimmt.
War irgendwie so B- und C-Marke.
Aber das hier sind
das sind große Namen. Das sind wirklich alles A-Brands, die
hier das ist nochmal ein Zeichen
für mich, dass dieser Grad der Professionalisierung eben in dieser zweiten Reihe, wie ich es immer nenne, einfach zunimmt. Also, weil ein Hersteller von einer A-Marke, der schaut ja schon. Also wie ist der Ruf? Wie sind die aufgestellt? Wie professionell sind die Prozesse in diesem Unternehmen? Ja?
Ja.
Beherrschen die das alles? Haben die richtigen Kunden? Kommt natürlich auch dazu. Wie ist die Ansprache an die Kunden? Betreuen die gut? Machen die Umsatz? Und so weiter und so fort.
Und dann Reporting-Anforderungen und.
Ja?
Also das
Schnittstellen.
Das ist definitiv
Warenwirtschaft, definitiv Logistik so.
Und
es muss natürlich alles stimmen.
Ist definitiv
ne?
so.
Und ich sag mal, sowas hätten wir vor 2-3 Jahren hätten wir das sowas nicht vorgelesen.
Wobei, was du immer bedenken musst bei diesen Geschichten ist, historisch, weil es vor ungefähr so 3 Jahren diesen Einbruch gegeben hat, im Markt generell, waren die Hersteller schon auf der Suche nach neuen Kanälen.
Auch, ja.
Also vor 3 Jahren war jeder sehr aktiv. Man hat die Kanäle bloß nicht gefunden, weil es halt überall nicht so richtig gut gelaufen ist, weil der Markt insgesamt sehr schwach war. Und dann ist ja auch ein Faktor, was die Hersteller mittlerweile durch weitaus ausgereiftere Reportings sehen. Es geht sehr viel über Subdistribution. Schon immer. Immer schon. Und zum Beispiel jemand wie eine Tarbox hat schon immer in der Subdistribution sehr stark agiert.
Die Wave hat auch Subdistribution für AVM gemacht.
Die Wave auch, definitiv. Oder eine Sievert und Grau ebenfalls. Oder eine Devil. Und irgendwann kommst du natürlich dahin zu sagen, okay, wo fließen meine Produkte denn wirklich lang? Mhm. Und wenn du dann sagst, früher hat es im Unternehmen halt einen Vertrieb gegeben und dann gibt es mittlerweile in den Unternehmen Vertriebscontrolling und, die mal genauer hinschauen und dann auch mal jemand, der die Fachhandelsreportings auch mal, also die Disti-Reportings auch mal auswertet und schaut, was steht denn da jetzt eigentlich drin und wer sind denn die Starken und sind das denn überhaupt Händler oder ist das was anderes?
Ja.
Muss man sagen, der Professionalisierungsgrad bei den Herstellern dürfte auch erheblich zugelegt haben und ich denke, so kommt dann so ein Match zustande.
Ja, so kommt es sicherlich zustande. Man könnte sich ja jetzt auch noch die Frage stellen, ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Broadline-Distribution nicht mehr den Biss hat? Also suchen solche großen Hersteller, okay, ganz gezielt auch.
Das ist nochmal eine andere Diskussion.
Die Frage darf man sich ja darüber stellen.
Und da weiß ich eine Antwort drauf, die kann ich dir sofort sagen.
Ja.
Die Antwort, also meine These dazu, und letztes Jahr auch so ein bisschen mal verifiziert, letztes Jahr haben in der Broadline 2 geschwächelt. Der eine, eine Techdata, wegen Managementwechsel und wir haben ja reichlich drüber gesprochen und weil man so gut aufgestellt ist. Hm. Und,
also Actebis wegen
und der Fusion. Andere, also Actebis wegen der Fusion und wegen der vielen Wechsel, die es da gegeben hat. So, und jetzt muss man sagen, 2 große haben geschwächelt. Mhm. Eine Ingram hat erheblich davon profitiert,
ja.
Aber die Kleinen haben auch davon profitiert.
Ja.
Wir haben uns doch neulich in Bielefeld schon mal drüber unterhalten und nach Bielefeld, was ist eigentlich mit den ganzen Mittleren?
Ja.
Und dann was nach Bielefeld, weil in Bielefeld hatte ich dann getroffen von Devil, den Axel Grotjan und von Sievert und Grau, ein paar Leute, den Yves Blair von Sievert und Grau, die dann so ein bisschen berichtet hatten. Und dann musste ich sagen, da kommen schon viele Faktoren zusammen. Die Großen haben geschwächelt und die Hersteller gehen dann halt her und sagen, okay, wo geht denn unsere Ware hin? Und wenn ich einen Posten beim Großen reinschiebe und das geht dann irgendwo in die Subdistribution, dann möchte ich aber mit dem Subdistributor zumindest direkt sprechen. Dass ich dann steuern kann. Und da gibt es ja viele Subdistributionsmodelle, die inzwischen ganz gut funktionieren. Früher war das ja total wild, aber inzwischen funktioniert das ja auch über 2 Stufen in der Distribution recht gut.
Ja. Richtig.
Und gerade der Tarbox ist jemand, wir sollten zu diesem Thema, fällt mir jetzt ein, wo ich hier Tarbox im Hinterkopf habe und AVM sehe, weil da ist der Link ja auch sehr stark. Wir sollten über dieses Thema mal mit dem Spender unserer Bierkollektion sprechen, mit dem Hajo Dietrich, weil der müsste bei AVM genau diese Dinge analysieren, weil der an der Position sitzt.
Der ist Vertriebsdirektor.
Ich glaube, das wäre mal ein sehr lohnendes Interview.
Mhm. Vielleicht mag er ja mal zur Gast kommen.
Ja.
Oder wir machen halt
dann könnte man das ein oder andere Bier aus der Kollektion gemeinsam verzehren.
Kann er mittrinken. Das ist richtig. Also übrigens, dieser goldene Drache, der Hau, das ist brutal.
Aber du siehst nie bei der Flasche, wie viel du schon getrunken hast.
Ja? Nee, das merkst du nur so im Gewicht. Aber das ist echt so Animator, Triumphator, Salvator.
Oh, Donnerwetter.
Klasse. Also da muss ich echt vorsichtig sein. Ihr haltet mich dann zurück, wenn ich Lallen anfange, ne?
Das überlegen wir uns.
Oder einschlafe.
Nee, dann schleichen wir uns raus.
Christian, wenn dir das hier mit dem Bier allein zu langweilig wird, ich hätte noch so ein Bauernobstler im Schrank stehen.
Oh, um Gottes Willen.
Aus dem Österreichischen.
Schmeckt's saugut, aber
aus Tirol,
der ist heftig.
Der hätte auch dann die entsprechenden Umdrehungen flankieren zum.
Ja, wenn wir nicht, ich sag dir, wenn wir nicht immer mit dem Auto kommen müssten und fahren müssten, dann könnte ich mir sowas schon vorstellen, ja.
Freunde, ich bin hier so gut angebunden öffentlich. Werfe ich jetzt mal auf den Tisch.
Ja, ist richtig. Es wäre fest mal zu überlegen. Ja gut, Damian kommt ja immer mit der S-Bahn.
Ja.
Aber Damian ist ja jetzt niemand, der dem Alkohol so zugesprochen ist als Sportler.
Das war auch gut, dass die Bierkiste dorthin gegangen ist.
Ja.
Das ist richtig.
Das hätte man schon mal probiert, oder?
Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Das wäre dann schon, man hätte
gerade
das
gesehen, dass ich keine einzige Kapitelmarke bisher gesetzt habe. Das wird so eine brutale Nacharbeit für mich.
Ja, aber schau mal, das war doch das Kapitel Personalien jetzt. Und das können wir auch langsam abschließen.
Ja, können wir eigentlich abschließen. Nee, wie Distribution war das noch jetzt.
Das war Personal und Distribution. Das war jetzt ein Ausflug in die Distribution, muss man sagen.
Das schließen wir jetzt auch ab mit zwei Kurzinformationen. Noch einmal die TLK, VAD im Netzwerkbereich, ist von der französischen Exklusiv Network Group übernommen worden. Kennt die jemand von euch? Nee. Ich habe vorher nie gehört von denen.
Nein, aber die werden noch Spaß kriegen mit den Franzosen, sage ich euch.
Ja, den Spaß mit den Franzosen haben sie jetzt bei Itanzia. Bei Itanzia haben sie jetzt auch den Spaß mit den Franzosen. Ja? Itanzia, ähnlicher Fall, muss ich sofort dran denken. Ja. Mhm. Itanzia, VAD.
Damit im Bereich, mach ich ein Bier auf, ich werde nicht.
Ja, ich wollte dieses Mango-Bier mal probieren. Mach das mal.
Hier, komm, dann trinke ich jetzt das Single.
Mach auf, komm.
Hier, dieses hier. Damian, wenn du einmal hier mir zur Hand gehen würdest mit dem Öffner. Nee, die Itanzia ist ja, das war die ehemalige Partners in Europe.
Mhm.
Also
ach so.
Dieses Unternehmen der Gebrüder Pattberg.
Ja. Mhm.
Die haben verkauft vor, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, noch nicht so lange her. Vielleicht vor anderthalb Jahren oder sowas.
Wenn überhaupt.
An einen französischen Konzern, die Itanzia. Das heißt jetzt auch alles Itanzia. Also nicht mehr Partners in Europe. Die Itanzia kommen aus dem Bereich refurbish eigentlich. Also aus so einem Bereich, wo der Peter Bundgart jetzt auch unterwegs ist. Von ehemals Ergotrade. Und für die ist das ganz interessant, weil man ja zum Beispiel Telefonanlagen, was Itanzia Geschäft ist, also in Deutschland ist das Partners in Europe Geschäft, Telefonanlagen auch zurückkauft aus den Unternehmen. Und das zu verwerten ist für die Itanzia das anscheinend der Anreiz. Und jetzt habe ich mir neulich mal sagen lassen, da brodelt es auch so ein bisschen, da gäbe es auch irgendwie Personal, ich konnte es aber in der Kürze nicht mehr überprüfen.
Viele Dinge.
Und man wäre relativ genervt davon, dass die Franzosen so Kistenschieber getrieben werden und das Value-Add-Geschäft der Itanzia nicht wirklich verstehen. Das heißt, denen kommt es nicht darauf an, möglichst viel Telefonanlagen oder UC-Installationen dann bei den Kunden zu verkaufen, sondern das als Vehikel zu nehmen, um möglichst viel wieder rauszuziehen und zurückzuholen. Was ich schon einen strengen Ansatz finde.
Hm.
Also ich glaube, da ist Spaß mit den Franzosen auch so ein interessanter.
Also viele Dinge, die auf dem Papier sehr gut aussehen und sich sehr gut auch anhören, zwischen Franzosen und Deutschen funktionieren in der Praxis oftmals nicht. Schon, weil einmal haben wir kulturelle Unterschiede tatsächlich und wir haben vor allen Dingen Unterschiede im Bereich wie manage ich ein Unternehmen?
Ja, das ist definitiv.
Französische Manager und deutsche Manager oder Management in Frankreich und in Deutschland ist total unterschiedlich. Mhm. Es gibt hier in München gibt es einen Unternehmensberater, der ist Franzose, der coacht halt eben solche Konglomerate, wenn sich halt französische und deutsche Firmen zusammentun. Mit dem hatte ich mich mal darüber unterhalten und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also das ist der Grund, weshalb viele dieser französisch-deutschen Allianzen scheitern.
Mhm.
Gar nicht mal eben aus irgendwelcher bösen Absicht oder so, sondern weil die Menschen einfach so unterschiedlich sind und so ein ein verschiedenes Verständnis ihrer Aufgaben haben und so. Und da bin ich jetzt auch dann mal gespannt, ob das in diesem Fall ein weiteres Beispiel dafür ist, dass eben diese Schwierigkeiten bestehen. Oder ob es gut geht. Vielleicht geht es ja gut. Also ich meine auch große Allianzen, die funktionieren, haben ja auch da ihre Schwierigkeiten. Ne?
Ach, durchaus. Ja. Ein guter Freund von mir ist bei Novartis, Höchst AG, dann Novartis und dann aufgekauft von Französ Sanofi. Und der meint auch, also die Franzosen sind da ganz anders drauf.
Mhm.
Das hätte vor, also mit Management.
Gutes Beispiel ist da, wer kennt
total anderes Donnerwetter.
Büll noch? Büll?
Ja, sicher Bull.
Grüb Bull. Das war doch mal, das ist ein riesen französischer Staatskonzern gewesen. Geben tut es, glaube ich, noch, ne?
Weiß ich gar nicht.
Machen, glaube ich, so.
Das gab in Köln mal so einen kleinen
Laden. Ich glaube, die gibt es in Deutschland.
Bull, die haben Server für so einen Server verkauft.
Ja, die saßen in Köln.
Mainframe.
In Köln. Ich glaube, in Bull saßen.
Ja, ja. Richtig. Dann, das habe ich frisch aus der Redaktion mitgebracht, dürfte aber jetzt auch diese Momente veröffentlicht worden sein. Typhoon, kennst du noch, oder?
Typhoon? Ja, irgendwas.
Typhoon?
Sagt ja, das noch was? Irgendwas.
Dominik Bonk?
Ja, richtig, genau. Mhm. Was ist damit?
Die ist damals übernommen, diese Marke, die hatte echt eine lange Historie hinter sich. Das war ja damals der Bonk und dem seine Unternehmung ist ja dann den Bach runtergegangen, wobei er ja nicht dann schuld war, die Geschichte mit dem Geschäftspartner. Mhm. Dann hatte die COS diese Marke gekauft und übernommen. Mhm. Dann kam ja die COS-Insolvenz. Mhm. Dann ist das wiederum weitergereicht worden und dann hat ein Unternehmen Typhoon gekauft, die heißt PC Live. Die haben die auch als Eigenmarke weiterbetrieben. Die PC Live ist ein Unternehmen, die haben ein Systemhausgeschäft. Die haben dieses Typhoon-Geschäft, die haben, was haben die noch gehabt? Dann haben sie noch so eine Warenwirtschaftslösung als Software und noch irgendwie etwas. Ja, und die PC Live ist jetzt auch insolvent.
Aha.
Also wir haben uns das jetzt hier vom Insolvenzverwalter bestätigen lassen. Mhm. Und somit steht die Marke Typhoon mal wieder zum Verkauf.
Mhm.
Also die hat ja wirklich Andreas Typhoon. Eine lange Historie, ne?
Typhoon kenne ich. Aus welchem Zusammenhang?
Dominik Bonk.
Anubis Dominik Bonk. Ich habe jetzt,
ja, hab
jetzt
dann auf CS übergegangen und so weiter und so fort. Naja, die steht jetzt jedenfalls wieder zum Kauf.
Ich habe jetzt die Woche gelesen, dass der Mitgeschäftsführer vom Dominik nochmal verurteilt worden ist.
Richtig.
Das ist jetzt
gerade mit dem Laufen gehabt. Hat der Armin drüber geschrieben gehabt, ja. Stand im Saarbrücker Tagblatt oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja, er und seine Frau, die gehen jetzt beide in Knast für ein paar Jährchen.
Seine Frau auch?
Ja.
Also Donnerwetter.
Die Frau von dem Geschäftspartner.
Ich kenne die. Das ist die Anke, die kenne ich gut. Die kenne ich seit. Oh, das habe ich nicht gewusst.
Ja, also da beide
Donnerwetter
verurteilt worden. Dann sagen wir noch ganz herzlichen Glückwunsch an der Firma Comsa. Die wird 20 Jahre jung.
Oh ja.
20 Jahre kommen
sie. 20 Jahre.
Gratulation.
Hätte ich auch nicht gedacht. Dachte nicht, dass die schon 20 Jahre auf dem Buckel hätten.
Also wir hatten den Gunnar Grosse im allerersten oder im zweiten Jahr CRN mal zu so einem Roundtable eingeladen. Mhm. Da gab es den Laden, wie lange ist das her? 16, 17 Jahre? Ja doch. Da gab es den noch gar nicht so lange eigentlich.
Nee.
Ja.
Interessant, ja.
Wie geht's denn eigentlich? Das, man weiß es nicht, ne?
Man weiß es nicht so.
Ist ein bisschen still geworden. Ja,
aber du hörst von denen hörst du nur Gutes.
Man hört eigentlich nur Gutes,
ich wollte es auch gerade sagen. Ich habe über die Comsa noch nie was Schlechtes gehört.
Außer der Geschichte mal mit den Bloggern, wo die war das so lustig, da sind wir doch fast von den Stuhl gefallen. Hatten wir das nicht sogar im Channelcast? Da hat doch die Comsa Blogger verklagt. Und da ist ja dieses Barbara Streisand-Syndrom aufgetreten. Ne? Also manchmal ist es ja gut, solche Dinge nicht öffentlich zu machen oder liebe Klapper zu halten. Und das liefert doch dann durchs ganze Internet. So, und dann war das doch so, dass die Comsa intern Browser benutzt, wo Werbung ausgeblendet wird.
Richtig.
Und dafür wird immer das Comsa-Logo eingeblendet. Ja. Und die haben das nicht geschnallt. Und haben
bitte?
Und haben immer gemeint, dass dieser oder jene Blogger auf unlegitime Art und Weise
das Comsa-Logo
verwendet.
Nein, stimmt. Ja.
Nein, doch. Ja, ja. Und haben dann da gleich mit Abmahnung und Unterlassung
und
voll Rohr raus.
Und eigentlich hätten sie ihre eigene IT verklagen müssen.
Genau. Die das so gemacht hat, dass nicht...
Ah, das ist ja sensationell. Ja,
das war sensationell. Also da sind sie mal aufgefallen in einer... ihr habt jetzt auch... Was hast du denn?
Ja, ich habe hier dieses Singer-Bier aus Thailand.
Zum Wohl, Damian.
Seit 1933 im deutschen Reinheitsgebot gebraut.
Und ich habe dieses Mango-Bier aus Ghana. Hat nur 4%, Christian.
Ja.
Für also autofahrerfreundlicher. Und schmeckt ganz toll. Ja. Also für jemanden wie mich jedenfalls, der halt so herbes Bier überhaupt nicht mag. Und wenn er schon Bier trinken muss Und dann halt eben mehr so ein Frauenbier.
Was Fruchtiges.
Ja, das ist passt.
Das passt. Das meine hat 5% und schmeckt eigentlich ganz okay.
5% ist ja normal, glaube ich.
Ist, ja. Das kann man schon lassen.
Ja. Nee, Komsa hat also da wirklich einen guten Job gemacht. Also die waren Jahr für Jahr waren die auch immer auf dem ersten Platz da bei diesen Channel Excellence Awards, muss man sagen.
Ja, und doch, die hatten die, doch die auch. Die
Komsa haben exzellentes Feedback aus dem Handel gekriegt, Donnerwetter.
Nee, die machen auch gute Programme. Ich glaube, ich habe da sogar mal einen Blog-Eintrag drüber geschrieben. Die haben doch diese Aktion gemacht, genau, wo die Komsa-Partner, also über Edgar ging das ja dann letztlich, ist ja die Kooperation, ihren Kunden einfach ein Smartphone in die Hand gedrückt haben und gesagt, spiel mal einen Monat damit rum.
Ja. Echt?
Ja, ja.
Ah, nicht doof.
Aber ne? Nimm mit.
Nicht doof,
ja. Nimm Galaxy, was, such dir was aus. Kostet dich auch alles nichts, spiel mal einen Monat damit rum und dann sag uns, ne? Toll. Also.
Wart ihr mal da in Hartmannsdorf?
Nee. Nee, also ich hab neulich mal gedacht, ich könnte hinfahren. Mhm. Da hatten wir einen Termin in, ich weiß gar nicht mehr. Es hat überhaupt nicht. Wir haben auf der Landkarte mal geschaut. In Leipzig hatten wir einen Termin. Hm. Haben wir auf die Landkarte geschaut und gesagt, nee.
Das ist ja wirklich.
Nein,
du kannst da, also wenn du mit dem Auto fährst.
Das war noch weit weg von dort, wo wir waren.
Also mit dem Auto ist super mal zu Komsa zu fahren, weil du kannst echt Gas geben. Da ist nichts los auf der Autobahn.
Ja, das stimmt.
Ne? Und dann kannst du mal.
Ja, da ist gar nichts los.
Das ist so richtig. Kitzeln, was geht. Mhm.
Das ist, und ich wollte schon immer mal zu Komsa hin. Ich bin da echt noch nie gewesen.
Ja, mach mal.
Und die das muss sehr, sehr sehenswert sein.
Die Edgar, die macht da ja einmal im Jahr, trommelt die alle die Händler zusammen. Ja. Und das ist eine super Veranstaltung. Ja, ja. Also,
mit Kind und Kegel.
Das war im Sommer. Also war, ich war einmal da, war wunderschönes Wetter. Lars Riedel war noch da, hier der Diskuswerfer. Und dann hier die Eisschnellläuferin, die so lange gesperrt war. Wie heißt sie noch?
Katharina?
Ja. Nee, die. Kommen wir jetzt nicht drauf. Ist auch vielleicht ein bisschen egal.
So ein Sport, den ich jetzt nicht verfolge, ehrlich gesagt. Es kommt bei mir gleich nach Synchronschwimmen und Dressurreiten und so.
Halt schnell laufen. Ja, das hat schon eine gewisse Dramatik.
Ach, doch.
Ja, doch schon. Doch, vor allem, wenn die so in die Kurve reinfliegen, so stark, dann geht sie wieder weg.
Ja. Meinst du die mit dem Doppelnamen? Meinst du die mit dem Doppelmann, die
nee.
Gundi?
Nein, Niermann, Stierlemann oder wie sie heißt. Nein, die nicht. Die halt so lange gesperrt war und so gesagt,
ich bin
unschuldig.
Die und gesagt hat, sie war es nicht, es war gar nichts.
Es war in der Zahnpasta drin.
Ja, irgendwie, es war... Ihr verwechselt mich mit dem Tour de France-Fahrer.
Nee, weiß ich auch nicht.
Hey, ist auch wurscht. Auf jeden Fall eine tolle Sache da. Mhm. Also, da fahren dann viele, obwohl das ja echt weit vom Schuss ist, dieses Hartmannsdorf, wo die da sitzen, fahren viele, viele Händler hin.
Ja. Also das ist, also ich muss zu meiner Schande gestehen, Komsa ist einer der wenigen Distributoren, bei denen ich noch nicht gewesen bin.
Ja, aber das ist einfach aufgrund.
Ich bin ansonsten wirklich fast bei jedem gewesen.
Und der Uwe Bauer, der Geschäftsführer von Edgar, ist ja früherer Journalist gewesen, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Ich meine, der war auch mal Journalist. Also man muss die Hoffnung nicht aufgeben. Es kann auch aus uns noch was werden. Ja. Ne?
Oh, wir hoffen doch dann inständig, das möge geschehen.
Damian, du hast noch was Interessantes hier reingeschrieben. Samsung, klotzen statt kleckern.
Ach so, ja. Das fand ich nämlich ganz interessant, muss ich sagen. Und zwar ging das jetzt Anfang der Woche, ging das so durch die Medien. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt mal einen Ausdruck mitgebracht aus der Financial Times Deutschland. Uh-huh. Samsung macht sich fit für die Zukunft, ist die Headline. Und die Samsung-Leute, die machen jetzt was sehr Interessantes. Also es gibt eine Reihe von Firmen, die sagen, oh, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Lass uns mal das Geld lieber zusammenhalten und die Kosten unter Kontrolle haben. Die Samsung, die macht was anderes, die sagt, ja, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wollen sie gestalten. Ja? Und die haben jetzt eine Menge Geld genommen, 41 Milliarden Dollar, haben sie mal freigeschaufelt.
41 Milliarden Dollar.
Das ist eine Menge.
Das ist wirklich viel Geld.
Eine Menge Kohle.
Das ist viel.
Und die wollen jetzt in diesem Jahr investieren in neue Projekte, neue Fabriken, neue Produkte, neue Technologien, Forschung und Entwicklung und so weiter und so fort. Und das hat mich dann doch echt nachdenklich gemacht. Und ich habe gedacht, Mensch, die Samsung, Leute, ist ja ein südkoreanisches Unternehmen und insgesamt Südkorea scheint sich also da sehr, sehr stark zu entwickeln. Nicht nur im Bereich der Informationstechnologie, sondern auch außerhalb. Nehmen wir Hyundai. zum Beispiel, ist auch eine südkoreanische Marke. Habt ihr vielleicht im letzten Jahr mitbekommen, auf der Automobilmesse in Frankfurt, da gab es ja diesen lustigen Spot, wo der Martin Winterkorn, der VW-Chef, da auf dem Hyundai-Stand war und sich ein Auto angeguckt hat mit seinen Subalternen und gesagt hat, Mensch, das ist ein Auto, da klappert nichts, ne, und da wackelt nichts, ne, warum können die solche Autos bauen, ne?
Echt?
Ja, ja, das war halt so also wirklich eine Provokation, war sehr lustig. Ich habe da immer noch nicht durchgeblickt, warum die das jetzt gemacht haben. Aber egal, Hyundai, also ist derzeit, also die VW-Leute haben einen Heidenrespekt vor denen und die sagen, das ist unser nächster Gegner. Und Samsung halt eben auch. Also die machen Apple zunehmend im Smartphone-Bereich das Leben schwer.
Ja. Die einzigen, die es drauf haben.
Die einzigen, die es drauf, die es drauf haben. Und ich glaube, dass meine These ist, Südkorea ist das neue Japan. Südkorea ist das neue Japan.
Also die Freunde sind sehr innovativ, auch bei LG. Die sind zwar maßlos chaotisch, was hier den Marktangang und alles angeht, aber innovativ. Ja. Aber innovativ sind sie ohne Ende und auch verspielt genug.
Mhm. Also mal Dinge auszuprobieren.
Ja, die probieren es halt einfach aus. Weil, interessantes Beispiel von vor ewig vielen Jahren, das erste Samsung-Handy, was in Deutschland auf den Markt gekommen ist, hat Samsung viele Anrufe gekriegt, wie kann man die Tastentöne ausschalten. Ja klar, in Deutschland, wie Tastentöne nerven, finde ich ja auch, schalte ich auch mal gleich aus. Und man konnte das aber gar nicht. Und dann haben sie dann eine Anfrage die Deutschen nach Korea gemacht. Und die Koreaner, nee, kann man nicht, können wir ruhig einrichten. Aber wer braucht sowas? Man will das doch. Und das ist schon der Umgang mit Technologie und das ist schon ganz anders. Das ist viel leichter, viel spielerischer. In Korea macht jedes Elektrogerät ein Geräusch und der Fernseher sagt Grüß Gott und auf Wiedersehen und der Kühlschrank sagt was und das ist eine ganz andere Geschichte.
Das brauchen die. Also ich finde es auch sehr interessant, Damian, was du da berichtest. Also ich finde auch den Vergleich im Übrigen sehr interessant, dass Südkorea das neue Japan wird. Da glaube ich, ist durchaus was dran. Also Samsung, muss ich ehrlich auch sagen, ist für mich einer der Konzerne, die mich so in den letzten Jahren immer wieder erstaunt hat. Mhm. Vor allen Dingen, die machen alles mit Ansage. Die haben damals gesagt, wir werden die Nummer 1 im Monitormarkt. Und das haben die umgesetzt. Und die haben heute Monitore im Programm, wo jeder sagt, Hut ab. Ganz tolle Produkte, auch vom Design her 1A, kannst du wirklich nichts sagen. Ist überhaupt nicht koreanisch. Und ich meine, wer die Historie von Samsung auch kennt, die mal mit billigen, einfachen Mikrowellen hier gestartet sind.
Ja, das ist
ein weiter Weg, den die gegangen sind. Das ist ein weiter Weg und die haben sich exzellent entwickelt. Und die haben einfach auch diese Hartnäckigkeit, finde ich so interessant. Ja,
diese Konsequenz,
wenn die sagen, wir machen das. Im Druckerbereich versuchen sie es, haben sie auch gesagt, wir werden die Nummer 1, haben sie nicht geschafft, bis dato nicht. Mhm. Sind da aber auch relativ gut unterwegs.
Diese
Notebook-Bereich. Sehr innovativ, wenn es um neue Technologien geht, mischen sie auch immer vorne mit. Und vor allen Dingen, wo die mir auffallen, ist der Fernsehbereich. Mhm. Also Samsung und Fernseher, wenn du da heute mal in Amazon oder sonstigen Dingern nachschaust, was für Fernseher empfohlen werden, gut abschneiden, Samsung. Ah, ja. Immer wieder genannt. Neueste Technologie, LED. Ich habe mir jetzt auch einen angeschafft, tatsächlich von diesem Unternehmen, so LED-Technologie. So, das hängst du wie ein Bild an die Wand, also es hat noch einen halben Zentimeter oder so. Da erzähle ich aber nachher noch ein bisschen was dazu. Aber das ist echt unglaublich. Also von daher finde ich das sehr interessant. Trotz all der Schwierigkeiten, die übrigens hatten mit Management und so weiter, ne? Bestechungsskandale und
immer wieder, ja.
Und es ist auch so, dass diese Konsequenz bei der Verfolgung der Ziele ist ja nicht immer zur Freude der Mitarbeiter.
Nein, überhaupt nicht. Ne?
Also null. Der Druck da ist ja enorm.
Arbeiten möchte.
Also der Druck und die Geschwindigkeit bei Samsung ist enorm. Ja.
Das ist enorm.
Ist schon wirklich enorm. Wobei man sagen muss, wo das ja alles super gut funktioniert und wo absolute Kontinuität drin ist, ist bei Samsung im Monitorbereich. Mhm. Der Frank Kalisch macht das. Der macht das schon ewig. Ja, jetzt, der hat sich wirklich toll entwickelt. So von ganz früher. Und das ist
wirklich auch ein schönes Beispiel, was mir gerade einfällt. Das Displaygeschäft macht jetzt die Michaela Teufeln. Die habe ich jetzt auch mal kennengelernt, die von HP gekommen ist. Ein schönes Beispiel, Dafür habt ihr noch in Erinnerung, Microsoft hat doch eine Studie damals gemacht zu diesem Tisch, wo man so die Bilder anordnen kann, so diese, mit dieser
großen Touch-Oberfläche.
Surface hieß diese Technologie, Surface, genau. Von Microsoft, war vor 2 Jahren oder sowas. Sündhaft teuer, konnte sich natürlich keiner leisten. Aber Microsoft hat diese Studie gemacht. Der Einzige, der das jetzt verfolgt hat, dieses Thema, ganz konsequent, ist Samsung.
Recht?
Die haben über die Tech Data jetzt sogar die Distribution angefangen mit diesen Dingern.
Ach ja.
Mit 1-2 Systemhäusern hier in Deutschland. Und die werden auf der CeBIT auch zu sehen sein. Und die sind sensationell, diese Dinger. Die haben das weiterentwickelt. Schaut super aus. Tolle Technologie dahinter. Also das finde ich, weißt, die haben auch so, sagen wir mal, das Gespür dafür, sagen, ja, es ist was Tolles. Vielleicht kann man es irgendwie noch besser machen. Und sie glauben auch dran. Ne? Und jeder andere geht her und sagt, nein, ist zu teuer, kann man nicht verkaufen. Ne? Und ja. Geld für Forschung geben wir eh nicht aus. Ne? Wir kaufen das, was bei den, was vom Fließband fällt.
Ja.
Und das ist ja immer mein Credo, dass ich sage, es zahlt sich nach meinem Dafürhalten einfach aus, in Technologie, in Forschung und Entwicklung rein zu investieren. Und einfach dann die Möglichkeit und die Option zu haben, andere Wege gehen zu können. Da mag mal das eine oder andere schief gehen, aber du hast eventuell auch mal einen Treffer dabei.
Es ist doch bei Samsung auch interessant gewesen, das war Anfang des Jahres, wo die Ansage von ganz oben kam, oh, wir haben uns mal die Apple-Produkte angeschaut, ich glaube, wir müssen unsere eigenen Produkte nochmal grundlegend überarbeiten. Das ist ja noch längst nicht da, wo das mal hingehört. Und das gibt nur sehr wenig Unternehmen, die wirklich so konsequent sind.
Ja, aber teilweise
und dann
los kopieren.
Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber sich hinzustellen und von auf oberster Management-Ebene zu sagen, Donnerwetter, da haben die anderen aber einen richtig geilen Job gemacht.
Die haben eine richtig.
Ich glaube, hier müssen wir mal richtig ordentlich nacharbeiten.
Die haben mit diesem Galaxy Tab, das ja hier vor Aufruhr gesorgt hat, weil sie genau ausgeschaut hat, wie sie arbeitet, haben die eine super geile Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, war in der Zeitung drin. Da war dann eine Anzeige drin von dem Galaxy Tab und da stand drüber, hier ist das Tab, das Apple verboten hatte.
Aha. Alles gut. Das
ist gut. Ich meine,
das ist gut.
Fand ich super.
Mhm. Also ich glaube, im Fußball sagt man ja, Geld schießt keine Tore. Aber hier im MIT-Bereich oder überhaupt im Technologiebereich ist da schon was dran, dass Geld auch Tore schießt. Ne? Und wenn man das Geld nicht zur Verfügung stellt, dann kann man auch ganz schnell zurücklegen. HP ist da so ein Beispiel zum Beispiel. Die haben ja unter... Guck mal, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, zu schnell gehört. Unterm Hört haben die ja die Forschungs- und Entwicklungsgelder sehr stark zusammengestrichen. Mhm. Ja, und dann plötzlich war HP in Zukunftstechnologien standen die plötzlich nur noch als Zuschauer da oder haben Produkte auf den Markt gebracht, die nicht wettbewerbsfähig waren. Ja. Aber was ich heute auch gelesen habe, Intel hat ja heute die Zahlen für das Geschäftsjahr bekannt gegeben und auch die Aussichten für das neue Jahr. Intel steckt jetzt auch in diesem Jahr 12 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung, also echt eine Menge Kohle. Die müssen ja auch ein bisschen aufholen in verschiedenen Bereichen, wo sie halt wenig zu bieten haben. Und jetzt sind sie offensichtlich wild entschlossen.
Geht ja nicht nur in Prozessorentechnologie, sondern auch in andere Themenfelder rein. Smart Grid, Solartechnologie.
Richtig.
Und.
Richtig.
Da sind ja so ein paar Felder dabei, wo man eine Intel jetzt erstmal nicht vermuten würde.
Ja,
ne?
Das ist richtig. Ja. Aber auch im ganzen Mobilsektor. Ne?
Mobilsektor,
wo sie halt eben Nachholbedarf haben.
Ja, also ich meine, diese ganze Automotive-Bereich da, das ist, ich glaube, da wird sich noch so viel entwickeln in dem Bereich. Also der Kollege Weiler jetzt, vielleicht hört er auch gerade zu, hat sich jetzt einen neuen Toyota gekauft mit vielen Hindernissen. Hat dort ein Navigationssystem drin mit Touch-Oberfläche und so weiter. Da machst du schon Apps drauf, da kannst du deine Google Map schon aufrufen und. Also das kommt alles langsam.
Ja, deshalb bin ich ja nach wie vor immer noch hoffnungsvoll, wenn ich auf meine Kontron-Aktien blicke. Ne?
Ja.
Die haben ja letztes Jahr auch einen schönen Rekordergebnis erzielt. Der Aktienkurs hat schon mal erfreulicherweise wieder angezogen. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen weiter hoch. Und dann bin ich da auch schon wieder ganz
zu kommen. Kontron ist ein langfristiges Investment, ich glaube kein dummes.
Nee, sicher nicht.
Ja.
Ja. Ich bin da vorsichtig, wie gesagt. Hatte ich ja schon mal erwähnt.
Gebranntes Kind, scheut das Feuer.
Genau. Mai.
Prima, dann lass uns mal zum anderen Thema kommen.
Das ganz kurz ein Einwurf.
Ja.
Claudia Pechstein,
so ist es.
Schrieb nämlich gerade ein Zuhörer im Chat.
Mhm. Sehr gut. Ach guck mal, den Chat, den habe ich schon gar nicht mehr. Richtig, Chat. Dankeschön.
Chat, unsere Schattenredaktion.
Mhm. Ja? Claudia Pechstein.
Ja.
Sehr richtig. Gut.
Wir wollen noch sprechen über die Neueröffnung des Online-Shops von Mediamarkt. Ah, ja. War auch die Woche, oder? War das die Woche?
Ah, ja.
Woche? Nee, 16. Ah, ja. War es, ne? 16. 16. sind sie gestartet.
Stimmt. Am Dienstag.
Wir schwatzen hier furchtbar.
Stimmt das?
Andreas Klett, ich wollte dir nochmal kurz sagen, ein Viertel haben wir noch von deinen Gummibärchen und dann melden wir uns wieder.
Wobei, die eine Hälfte ist vom Andreas und die andere Hälfte war
die vom Thorsten Dörfler.
Ja,
richtig. Die Cola-Flaschen,
genau. Ich.
Ja. Und die Teufel.
Die Teufel, ja. Jetzt hat der Andreas ja selber so ein kleines Teufelchen zu Hause, ne?
Ja, dezimiert.
Das kleine Teufelchen ist jetzt irgendwie ein paar Wochen alt.
Richtig.
Ich glaube, der Andreas, der hat jetzt tiefe Augenringe.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Nee, aber noch, wir haben noch ein bisschen was, dann melden wir uns wieder. Ja, also über die Neueröffnung des Online-Shops wollten wir noch sprechen vom Mediamarkt.
Ja.
Also ich bin an dem Tag drauf und ich hatte keine große Erwartungshaltung, muss ich ehrlich sagen.
Selbst die ist
also
noch enttäuscht worden.
Selbst die ist noch enttäuscht worden. Du sprichst mir aus der Seele. Also nach dem, was ich da gesehen hatte, was da Saturn an den Start gebracht hat und die ganze Branche sich eigentlich nur lustig darüber gemacht hat, habe ich mir eigentlich nichts anderes erwartet und ich habe so den Eindruck, es ist 1:1 übernommen worden und rot angestrichen. Mehr ist da nicht.
Ja.
Also enttäuschend auf der ganzen Linie.
Ich habe dem eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen. Also sie haben ja in der Werbung, sagen sie ja, darauf hat die Welt gewartet oder Deutschland oder so. Ne? Darauf hat kein Mensch gewartet.
Nee.
Und da ist ja auch nichts Besonderes, dass du denkst, wow, das ist ja mal irgendwie ein Feature, hätte ich nicht mit gerechnet, sondern das ist wirklich Me Too.
Ja.
Ja, im schlechten Sinne, Naja.
Ja. Der Saturn hat ein größeres Portfolio online stehen, sehe ich gerade.
Wer?
Was haben Sie? Der Saturn hat ein größeres Portfolio online stehen als Mediamarkt.
Ja gut, ich denke, dass die noch ein bisschen was nachreichen. Im Moment sind es, glaube ich, so etwa 2.500 Produkte, die der Mediamarkt drin hat.
Bei
etwa 50.000, die sie im Laden stehen haben. Ja, wenn man das Verhältnis sehen.
Na, die haben doch keine 50 im Laden stehen, so große Läden haben die gar nicht.
Ja, mitunter schon.
In dem ganz großen hier, also haben hier die vielleicht München drin stehen, wenn ich mir so überlege.
Haben die?
Ja, ist auf mehreren Etagen. Oh, der ist schon groß. Ja, da haben sie bestimmt.
Doch.
Da haben sie bestimmt 30 oder 40.
Ja, also glaube ich schon. Man muss ja alles dazu sehen. Fernseher, Foto, alles, was da dazu kommt.
Wisst ihr, wie viel Artikel der Mediamarkt insgesamt im Portfolio hat?
Keine Ahnung. Nein.
Weiß ich nicht.
Das fände ich mal eine spannende Frage.
Ja,
das müsste man mal recherchieren.
Ja. Mach mal einen Faktencheck. Gehst du morgen mal durch?
Faktchecker, ich zähle morgen mal durch.
Also Sortiment ist äußerst...
Ich habe noch gar nichts vor.
Sortiment ist äußerst übersichtlich. Also wenn man die einzelnen Kategorien reinschaut, das war teilweise echt der Horror. Also wenn du da in Spielekonsolen reingehst, dann stand eine Xbox drin. Mhm. Mehr war einfach nicht. Die Usability, Granaten schlecht, finde ich.
Ich habe versucht, Speicher zu
bestellen. Versandkosten 4,99. Du hast, kannst du gleich drüber berichten über den Blog-Eintrag. Versandkosten 4,99. Kann man sich jetzt auch fragen, ob das noch zeitgemäß ist?
Nein, 4,99 ist schon eine erhebliche Verbesserung gegenüber letzten Jahr. Ja, ist
eine Verbesserung.
Wo man den Versandservice kaufen konnte, den sensationellen für einen Zehner.
Ja, aber ich erwarte von so einem Haus, wenn die sagen, wenn du 50 Euro aufwärts bestellst, brauchst du nichts mehr zu bezahlen. Das ist halt, Entschuldigung, das ist gang und gäbe.
Ja, natürlich.
Es ist gang und gäbe. Die Beratung gibt's quasi nicht da drin.
Was ich recht schön fand, waren diese Wiki-Einträge, die es da gibt.
Ja.
Die finde ich wirklich schön gemacht. Die beraten auch ein bisschen. Die stehen aber nicht beim Produkt.
Die Produktbeschreibung ist echt auf das Notwendigste begrenzt. Also mir geht es so, wenn ich bei Amazon unterwegs bin, was ich davon Angebot habe, ich habe Rezensionen drin, ich habe Empfehlungen drin, ich habe alternative Produkte drin, ich habe Produktbeschreibungen drin, ich habe Datenblätter drin, ich kann mich rundum um dieses Produkt. Und dann schaust du mal beim Mediamarkt rein.
Ja gut, Rezensionen.
Wollen die nicht? Oder
Rezensionen nicht, oder? Konnte noch keiner schreiben, weil so lange ist das ja noch nicht online.
Den muss man ja mal sagen.
Da gibt's gar keine Möglichkeit. Wenn man sich einloggt, kann man auch dazu. Ich habe mich aber nicht eingeloggt, weil ich noch nicht angemeldet bin. Aber zumindest stand drin, loggen Sie sich ein, können Sie Rezensionen schreiben.
Ja, aber man gespannt.
Sieht sie auch nicht und die machen es halt nicht wie eine Zeitschrift, die in der ersten Ausgabe schon einen Leserbrief drin hat.
Mhm.
Was ich okay finde.
Also für mich, ich denke wahrscheinlich für uns alle stellt sich die Frage, was soll das hier eigentlich?
Nein, mir stellt sich folgende Frage. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn man diesen Shop online gehen lässt, was soll dann die Werbekampagne, die dazu läuft? Die große Neueröffnung.
Das passt irgendwie
an nicht, ne? Jeder Bushaltestelle jeder, dieser Republik plakatiert. Mhm. Auch direkt neben dem Mediamarkt hier vorne bei mir um die Ecke, was ich überhaupt nicht verstehe. Und man muss doch mal eins sagen. Die Mediamarkt-Neueröffnungen sind eigentlich sensationell, nach wie vor. Da stapeln sich die Leute, jeder rennt rein. Es gibt immer irgendwie Tumult, mal mehr, mal weniger stark. Der Spitzentumult war ja damals in Berlin die Geschichte, ja, wo der Laden zerlegt war. Aber die letzten Eröffnungen waren auch stark. So, die werden ja auch immer gleich beworben. Und jetzt müsstest du ja sagen, der Mediamarkt macht eine Neueröffnung und man stürmt den Markt und eigentlich müsste der Server offline gehen und es müsste eigentlich total zugehen.
Ja.
Jetzt ist bei der Neueröffnung ja immer das Ding, jeder denkt, zur Neueröffnung vom Mediamarkt gibt es geilste Angebote, super Preise, alles total der Hammer, muss ich unbedingt hin und ich raff alles, was kommt, nehme ich mit, weil es alles super ist. Das, so, jetzt ist die Werbekampagne ist ja schon gut gewesen, das war sehr professionell gemacht, überall plakatiert und jetzt ist halt dieser Shop, der eröffnet wird, der hinten und vorne nichts einhält. Es gibt keine geilen Angebote. Es gibt überhaupt nur wenig Anreiz, in den Shop zu gehen. Und die Werbekampagne schürt natürlich dann eine Erwartungshaltung und löst womöglich eine Welle aus, die hinten dran auf breiter Front enttäuscht wird. Und das ist was ich nicht verstehe. Warum geht man her und fährt eine Werbekampagne wie ein ganz großer, die sicher nicht billig war, ohne dass irgendwas Vorzeigbares dahinter steht?
Ja, also für mich klingt es danach, dass man halt hier offensichtlich, wenn dann überhaupt, eine Zielgruppe bedient, die tatsächlich in diesen Mediamarkt reinrennt und ihn einfach so kennt und dann glaubt, aha, dieser Online-Auftritt ist auch was Gutes. Das sind offensichtlich, müssen es Kunden sein, die nicht in Amazon und in anderen Online-Shops unterwegs sind. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und das Zweite ist, ich denke, sie tun das nicht, weil sie es nicht können. Die haben diese Expertise im Haus.
Weiß ich nicht.
Doch, ja, die haben doch den Martin Wild an Bord geholt,
bei Red Kuhn,
der das kennt. Und sie haben eine.
Nee, bei Red Kuhn macht es Red Kuhn.
Ja, da macht es Red Kuhn, ja, aber da gibt es einen Hauttransfer, da kann man sich beraten lassen.
Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Transfer. Da transferiert man gar nicht. Also ich glaube, da gibt es keine Synergie.
Nein, ich glaube nicht.
Ich glaube, da gibt es.
Was glaubst du denn, Christian?
Ich glaube nicht, dass sie das getan haben, weil sie es nicht können,
sondern
weil sie es nicht wollen.
Ja, wieso denn? Die wollen doch irgendwie, die haben doch das Ziel, irgendwie einen riesen Umsatz in.
Aber nicht mit diesen Marken.
Guck mal, hier der Norberg war es, glaube ich, der sich Anfang letzten Jahres dahingestellt hat und gesagt hat, wir machen, was war es, bis 2014 oder so?
2015, ja.
Machen wir 4 Milliarden im Online-Bereich.
Ja.
Also so nicht. Wollen sie ja wohl offensichtlich nur. Die Frage ist das jetzt, sagen wir mal, die Antwort?
Nee, mit Sicherheit nicht.
Ich bin da auch skeptisch.
Mit Sicherheit nicht. Also mit Sicherheit nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube nicht daran, dass sie es nicht könnten, wenn sie nicht wollten.
Ja, ich kann mir.
Also wenn du dir diesen Online- und E-Commerce-Bereich anschaust, sage jemand die Samwer-Brüder was.
Ja, sicher.
Das sind die Samwer-Brüder, die ständig jede Geschäftsidee, die in Amerika aufpoppt, jede neue geile Website, die da drüben kommt, abkupfern und 1:1 rüber transferieren. Mhm. Ja. Die haben auch schon E-Commerce-Geschichten gemacht. Und da gehst du rein und dann ist das 1:1 einfach nachgebaut. Es ist ja jetzt kein Rocket Science, bestimmte Funktionen dort einzubauen, die man einfach standardmäßig von einem modernen Online-Shop erwartet. So ist es ja nun mal nicht. Das ist ja Basistechnologie zum Großteil. Aber es ist ja nicht mal ansatzweise. Ich meine, da muss man sich doch fragen, mit so einem Design an den Start zu gehen. Also da muss man ja Liebhaber sein.
Ja gut, warum machen sie es dann?
Das weiß ich nicht, aber ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich kann nur meine Vermutung äußern. Andreas muss gleich niesen. Aber dann machen wir vielleicht mal kurz Pause. Ich habe mit dem Matthias Hell gesprochen, der da auch im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und habe ihn bei dieser ähnlichen Fragen unterwegs stellt. Der Matthias Held schreibt für excitingecommerce.de, ganz ganz toller Blog. Also wer sich da zum Thema E-Commerce informieren will,
finde ich
machen, super super Sachen, die
die
dort haben. Und erfreulicherweise schreibt er auch für die Channel Partner mittlerweile, auch im Bereich E-Commerce dort unterwegs. Und mit dem habe ich mal telefoniert und da haben wir mal kurz über MSH und diesen Online-Shop gesprochen. Das lassen wir jetzt vielleicht mal laufen und ihr hört euch das an und dann können wir ja dann auch ergänzen, wenn wir wollen. Also, starten wir mal.
Matthias Hell, hallo.
Servus Matthias, hier ist der Christian, ich grüße dich.
Grüß dich.
Servus. Matthias, du bist ja ein ausgesprochener Kenner der E-Commerce-Szene und beobachtest diesen Markt ja schon seit geraumer Zeit. Und ich wollte mit dir mal über das Thema Mediamarkt sprechen. Die sind ja jetzt spannendes Thema, absolut, ja. Also man merkt jetzt gerade hier im Gespräch, vielleicht, dass man das den Zuhörern auch erklärt, wir haben jetzt beide hier eine Voice-over-IP-Lösung und bitten da schon mal die Audioqualität ein bisschen zu entschuldigen, aber es ist durchaus verständlich und machbar. Ja, du hast einen sehr schönen Blog-Eintrag geschrieben, wie ich finde, auf excitingecommerce.de. Das ist ja eine der Seiten, für die du auch schreibst, oder einer der Blogs, für die du auch schreibst. Und da hast du mit einem Satz, bist du mit einem Satz eingestiegen, der dort lautet: Wenn am kommenden Montag, dem 16. Januar 2012 um 6 Uhr morgens der neue Online-Shop unter mediamarkt.de live geht, sind die Reaktionen bereits vorprogrammiert. Da stellt sich mir natürlich die Frage, warum waren die aus deiner Sicht heraus vorprogrammiert?
Ja, das ist natürlich, kann man aus zwei Seiten sehen. Also das eine ist ja klar, gerade in unserer Branche, dass ja die Erwartungshaltung, wenn es um die MSH geht, ja immer groß ist. Das ist Europas größte Retail-Kette. Man hat auch, was das Thema Online betrifft, eine sehr lange Historie inzwischen schon, indem man vieles versucht, aber weniges funktioniert, und hat da auch sehr viel Manpower intern und sicherlich auch von externen Firmen dran gesetzt. Mhm. Und nun hat man ja bereits letztes Jahr Oktober war das, soweit ich weiß, gesehen, wie ja Saturn.de online gegangen ist.
Ja.
Ja, das war damals ja eine recht bescheidene Sache, also ein begrenztes Sortiment, ein Shop, der nach durchgehender Meinung eher nach gestern als ausgeschaut hat, als nach der Moderne. Und nach allem, was man eben im Vorfeld sehen konnte, war so eine Sache auch für mediamarkt.de zu erwarten und wurde auch bestätigt. Also es hagelte dann eigentlich nach dem Start am Montag um 6 Uhr früh Reaktionen im Netz, die entweder enttäuscht waren oder eben hämisch, weil in ihrer Skepsis bestätigt.
Mhm. Man hat sich ja doch damals noch den Martin Wild eigentlich an Bord geholt, der ja auch wirklich, was das Thema E-Commerce und Online-Shops anbelangt, eigentlich sehr viel Erfahrung hat, ne? Also andersrum gesagt, es ist ja jetzt nicht so, oder ich glaube zumindest nicht, dass die das nicht könnten. Oder bist du der Meinung, oder wo siehst du da die Gründe gelagert sozusagen, dass der Online-Auftritt da so verhalten ist?
Ja, also das Thema Martin Wild ist auf jeden Fall schon mal eine gute Frage. Also was der genau bei der MSH macht, darauf bin ich bisher auch noch nicht gekommen. Mhm. Soweit ich weiß, ist er noch dabei, aber er hat auch dort diesen Titel als Director Multichannel. So gesehen liegt der Schluss nahe, dass er sich um Mediamarkt und Saturn kümmert, aber was er da wirklich akut das überwirkt hat, ist noch unklar. Ich meine, interessanterweise ist es so, dass meiner Meinung nach ja diese ganze Performance der MSH im Online-Business jetzt in den letzten Monaten und auch Jahren wohl sehr viel auch aussagt eben über die Strukturen im Konzern selber. Mhm. Wenn man sich an sich mal den E-Commerce anschaut, ist es ja eines der Grundprinzipien, dass man ja immer sehr kundenzentriert handelt. Das ist ja gerade dieses, was Amazon so berühmt gemacht hat, dass Jeff Bezos, der Amazon-Chef, hier immer sagt: Der Kunde steht im Mittelpunkt, alles muss vom Kunden ausgedacht werden. Mhm. Guckt man sich jetzt die MSH an, sieht man ja in dieser Online-Strategie, wenn man sie so nennen kann, ja wirklich den Kunden erst irgendwo ganz am Ende. Mhm. Das wird stattdessen immer wirklich sehr aus dem Konzern herausgedacht. Man möchte eben wohl die gesamte Streitigkeit im Konzern, die aus diesem Problem der dezentralen Aufstellung mit den einzelnen Filialen und eben einem zentralen Online-Shop aus diesem Problem, wie man das unter einem Hut kriegt, besteht. Dieses Problem will man lösen. Da sucht man dann wahrscheinlich in langen Sitzungen intern nach irgendwelchen Minimalkonsensen. Man setzt das Ganze dann um, und was dann am Schluss herauskommt, das soll der Kunde dann so fressen. Aber man hat sich da sichtlich, glaube ich, nicht in erster Linie Gedanken darüber gemacht, was der Kunde eigentlich möchte.
Da stellt sich natürlich die Frage, so deiner Meinung nach, wen möchte denn der Mediamarkt mit diesem Online-Shop und diesem Angebot eigentlich ansprechen? Also welche Zielgruppe hat er denn da deiner Meinung nach überhaupt im Auge?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gab jetzt bei Twitter einen netten Kommentar zum Start von mediamarkt.de. Mhm. Wo es hieß, die echten Online-Kunden, die sind eh schon an Amazon in Anführungszeichen verloren. Also die wird auch in mediamarkt.de wohl nicht mehr für sich bekehren können. Es ist wahrscheinlich zu vermuten, dass sich ja wirklich die MSH mit ihren beiden Shops unter saturn.de und mediamarkt.de eher an die eigene Klientel wendet. die bisher noch brav die stationären Filialen besucht. Und dann eben über die Kommunikation in diesen Filialen auch viel leichter auf diese Webseite zu konvertieren ist. Und die sicherlich auch noch nicht so eine große Kompetenz im Online-Shopping hat, sondern vielleicht auch nicht so informiert ist, wie viel einfacher, günstiger und komfortabler es teilweise schon bei der Konkurrenz funktioniert. So gesehen ist wohl der Shop von MediaMarkt die größte Konkurrenz für das stationäre Geschäft von MediaMarkt.
Ja.
Amazon hat von den MSA-Online-Shops wenig zu befürchten.
Ja, das denke ich mal auch. Also insgesamt klingt es ja weniger danach, dass das eine wirklich nach vorne gerichtete Strategie ist. Also groß zittern muss da jetzt so von den Mitbewerbern in dem Segment sicherlich niemand. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob entweder die Strategie völlig falsch ist, die der Mediamarkt und Saturn hier fahren, also eigene Online-Shops hochzuziehen. Oder man kann es natürlich auch andersrum sagen, man hat vielleicht auch erkannt, dass man da gar nicht sich gar nicht wirklich etablieren kann und da auch gar nicht wirklich eine große Zukunft drin sieht und sagt deshalb, naja, dann beschränken wir uns eben auf das Allernotwendigste. Die Kunden können dort ein bisschen rumsurfen, können sich so ein paar Produkte vielleicht noch anschauen, können es zur Not, wenn sie was Interessantes finden, bestellen, selber abholen, zuschicken lassen, keine Ahnung. Aber wir pumpen da nicht so viele Ressourcen rein, weil es gibt ja auch noch eine weitere Marke im Konzern, die Red Kuhn, und die ist ja durchaus erfolgreich unterwegs.
Ja, ich sehe das auch so. Also die Mediasaturn ist da in einem gewissen Dilemma. Das ist heutzutage, erwartet ja jeder Mensch, der auch nur ein bisschen internetaffin ist, dass er eigentlich, wenn er auf eine Webseite eines Handelskonzerns, eines Herstellers geht, dass er dort in irgendeiner Art und Weise ein E-Commerce-Angebot findet.
Ja.
Und einfach, wie das bisher war, dass er dann nur auf der Mediamarktseite eine PDF-Version des aktuellen Online-Verkaufsflyers zu finden ist, die dann auch noch relativ schlecht lädt. Das kann ja nicht alles sein, also da musste mehr her. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man auch, wie ich schon sagte, wegen der Konzernstruktur wirklich Schwierigkeiten hatte, hier ein schlüssiges Konzept aufzusetzen. Und so gesehen muss man auch mal loben, also aktuell mit dieser Struktur, dass Saturn und Mediamarkt im Netz sind, das ist ja intern für die MSH schon ein enormer Fortschritt. Also ich denke, dass das auch mal ein Punkt ist, an dem man jetzt anfangen wird, weiterzuarbeiten, dass das Sortiment auszubauen und dann muss man mal schauen, wie gut sich das entwickelt. Es ist halt einfach auch eine riesige Marke, die dran hängt. Also das, den Vorteil darf man nicht unterschätzen.
Das darf man sicherlich nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, denke ich, wird halt auch viel davon abhängig sein, ob die einzelnen Marktleiter, die jetzt für ihre Shops da auch verantwortlich sind, inwieweit die gewillt sind, da den nächsten Schritt sozusagen zu gehen. Ne? Also das wird man sich sicherlich sehr genau anschauen. Und wir dürfen sicherlich auch gespannt sein auf die nächsten Bilanzzahlen. Vielleicht wird man dann auch schon mal so ein bisschen durchschimmern sehen, in welche Richtung es geht. Aber lass uns vielleicht
mal... Ja, man hat es jetzt ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, man hat es ja gerade auch gesehen in den vorläufigen Bilanzzahlen zum Jahr 2011, die ja gestern vermeldet wurden, wo eben auch schon wirklich von erfreulicher Umsatzentwicklung und deutlichen Fortschritten im Netz gesprochen wurde.
Ja.
Das ist natürlich, wenn man das jetzt mit den großen Wettbewerb vergleicht, also sei es in Amazon oder auch echte Online-Shops im Elektrobereich wie Cyberport und Notebooks Billiger, dann ist das ja noch auf einem sehr bescheidenen Niveau, aber eben für die MSH schon ein toller Fortschritt. Und ja, du hattest vorher auch das Thema Red Kuhn angesprochen. Das ist ja sicherlich auf absehbare Zeit für die MSH ja noch das interessanteste Online-Zugpferd, weil man hier eben wirklich ja schon auf einem Niveau eingestiegen ist, das recht beachtlich ist.
Ja, also das entwickelt sich ja wirklich gut, das Geschäft der Red Kuhn. Also ich glaube, es war irgendwo zu lesen, dass die Tagesumsatz teilweise gemacht haben bis zu 3 Millionen Euro, ne? Jetzt im Weihnachtsgeschäft.
Genau, das hatten die im Weihnachtsgeschäft gemeldet. Die Frage ist natürlich, wie viel das wert ist. Das Schwierige ist ja überhaupt bei der Red Kuhn einzuschätzen, wie viel sie in Deutschland machen. Das Unternehmen ist ja, ich glaube, an bis zu 10 europäischen Märkten aufgestellt. Und kommuniziert nur Zahlen, die das gesamte Europageschäft betreffen. Also man muss schon sagen, wäre es der MSH gelungen, eben eine Cyberport und eine Notebooks Billiger zu übernehmen, dann würden sie meiner Meinung nach ein noch größeres Rad drehen. Aber auch Red Kuhn ist, denke ich, keine schlechte Lösung. Und da es sich ja darum in einem Online-Shop eines ehemaligen Mediamarkt-Geschäftsführers handelt, war es auch eine fast schon naheliegende Wahl.
Ja, da vielleicht abschließend die Frage, wie wird es denn da in deiner Meinung nach dann auch weitergehen innerhalb der Metro? Also rechnest du selber mit weiteren Zukäufen in dem Bereich? Also nach der Red Kuhn-Übernahme, dass man versucht, noch weitere Online-Shops zu kaufen. Ich meine, die haben sich ja wirklich ein sehr, sehr hohes Umsatzziel gesteckt mit 5 Milliarden Euro Umsatz bis 2015. Das ist nicht mehr lange hin, das sind noch 3 Jahre. Und bis dahin möchte man das erreichen. Und bisher ist jetzt der neue Vorstandschef Olaf Koch da auch nicht davon abgewichen. Ne?
Ja, es scheint auf jeden Fall in der NSH Menschen zu geben, die auch wirklich beim Thema Online vorwärts denken. Also man hat das ja gesehen im vergangenen Sommer. Da war man ja schon fast einig, dass man noch 2 weitere Online-Portale übernehmen würde. Das eine war Boots, ein Spot-Shopping-Portal, also die sogenannten Daily Deals. Das andere eben ein Portal für die Vermarktung von gebrauchten Elektronikgeräten. Die MSH musste diese beiden Übernahmen aber dann quasi in letzter Sekunde ablassen, weil eben die Mitgesellschafter Kellerhals und Stiefel, die ja ein Vetorecht haben, die dieser starken Online-Strategie sehr skeptisch gegenüberstanden. So gesehen bin ich auch nicht sehr zuversichtlich, dass in nächster Zeit hier noch groß Zukäufe oder sowas bei der MSH zu erwarten sind. Ich denke mal, dass man sich jetzt auf diesen Ökosystemen, also eben Red Kuhn als preisaggressiver reiner Onliner und Saturn.de und Mediamarkt.de als ja so kleine Online-Lösungen, die eben das Stationäre mit dem Online-Geschäft verbinden, dass man erstmal bei diesem Ökosystem recht zufrieden ist. Das wird man weiter ausbauen. Was einfach nur schade ist, ist, dass die Mediasaturn das Ganze ja schon viel früher hätte haben können. Also es gibt Stimmen, die sagen, dass man schon ab dem Jahr 2000 an einem ähnlichen System gearbeitet hat. Man hatte damals 2007 ja den Shop Media Online eingestellt. Das ist einfach das Problem. Hätte man das früher schon entschlossener vorwärts getrieben, würde jetzt die Mediasaturn und sicherlich eine sehr komfortable Stellung haben. So ist man sehr spät dran und hat sich dieses wirklich sehr ehrgeizige Umsatzziel von 5 Milliarden gestellt in 3 Jahren. Ja, ob man das so erreichen kann, da bin ich skeptisch. Also da müsste man jetzt wirklich das, was heute vorhanden ist, sehr aktiv ausbauen und müsste auch wirklich den Wettbewerb noch massiv Anteile abnehmen und der wird es sicherlich auch nicht so über sich ergehen lassen.
Ja, ich könnte mir schon durchaus auch vorstellen, dass die Red Kuhn hier eine gewisse Speerspitze, die Rolle einer gewissen Speerspitze übernehmen wird. Also Red Kuhn ist natürlich sehr, sehr stark unterwegs im Bereich der Braunware und auch Weißenware. Und da das Sortiment jetzt noch ein bisschen IT-lastiger zu machen, da noch mehr reinzubringen, das ist sicherlich eine Möglichkeit, was natürlich wieder intern Wettbewerb bedeuten würde zu Saturn und Mediamarkt. Also da wird sicherlich auch wieder Probleme geben, beziehungsweise wird man natürlich aneinander rumpeln, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Druckmittel gegenüber den Kellerhals und Stiefel. Ne?
Naja, na gut, das wurde ja auch mal in Interviews im letzten Sommer so gesagt, dass die Rolle von Red Kuhn ja auch die eines internen Pacemakers sein soll.
Ja.
Das ist ja auch eine Idee, die in der MSH-Struktur ja so nicht auch gar nicht so neu ist. Dass gerade dieses Dezentrale hat ja auch immer das Ziel gehabt, einen gewissen internen Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Und diese Idee scheint jetzt wohl eben ins Online-Zeitalter übertragen worden zu sein, indem man eben die Red Kuhn vorausschickt, die ja Tempo machen soll und dann eben auch gerade diesen beiden anderen Online-Shops und uns dem Multi-Channel-Gefüge mit den Filialen eben wirklich Dank machen soll.
Das ist richtig, ja. Na prima, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Einschätzungen, Matthias, und wünsche dir noch frohes Schaffen, ne?
Dankeschön.
Alles klar, mach's gut. Ja, danke, ciao, tschüss. Servus.
So, das war der Matthias Hell. Das Gespräch hier wurde wie immer vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, schon gleich vor 2 Tagen oder sowas, wo ich mit ihm gesprochen habe. Ja, vielleicht doch ein paar Ansatzpunkte, über die wir noch sprechen sollten. Er sagt ja, die haben im Prinzip 5 Jahre verpennt und hätten dort viel früher angreifen müssen. Konnten sie aber natürlich nicht. Das ist ein Punkt, über den wir jetzt...
Ich glaube, verschlafen ist hier exakt der falsche Ausdruck.
Ist der Fall, passt in dem Fall nicht ganz. Konnten es im Prinzip nicht, weil ja die Struktur, Metro und so weiter und Altgesellschafter, Kellerhals und Stiefel. Die ganze Problematik haben wir ja schon in etlichen Sendungen mal abgearbeitet und uns darauf
Diese Geschichte ist so verfahren.
Die ist wirklich verfahren.
Ja. Das einzig Interessante, was man aus dieser Kombination gerade lernen kann, ist, Werbung können sie gut und online sollten sie ein bisschen üben.
Ja, aber glaubt
und sie sollten nicht das eine mit dem anderen koppeln.
Ja, aber für mich stellt sich.
Solange das nicht alles toll ist.
Ja, für mich stellt sich aber die Frage, glaubt ihr denn, dass die beiden, also sowohl Saturn als auch Mediamarkt in dem Bereich E-Commerce, noch Gas geben werden?
Ja. müssen. Werden müssen, ja. Ja.
Warum? Was macht dich da so sicher?
Du, es gibt ja in die Zukunft gedacht und auf Zukunftssicherheit gar keine andere Chance. Der Online-Kanal ist so stark und wächst weiter massiv.
Da gebe ich dir recht, Andreas. Ich behaupte aber, wenn du im E-Commerce-Bereich nicht gleich von vornherein einschlägst wie eine Granate, weil du sagst, hier ist was ganz Neues, hier ist das neue ultimative Shopping-Erlebnis zum Thema E-Commerce, hast du auf Dauer, glaube ich, keine Chance. Also da jetzt nachträglich Funktion um Funktion zu erweitern und zu sagen, so, und jetzt kannst du das hier auch Social Media und was weiß ich und mit Versandkosten haben wir uns was einfallen lassen und jetzt bauen wir all diese Funktionalitäten nach, die großen Pacemaker in dem Bereich, jetzt mal konzernintern die Redcon oder dann eine Amazon und ähnliche, die das wirklich beherrschen, notebooksbilliger.de natürlich noch zu nennen, Cyberport und ähnliche, bauen wir diese Funktionen auch alle nachträglich ein.
Ja, so das, wird ist, das,
das funktioniert
gehen.
Doch nicht.
Nein.
Im Online-Bereich ist es doch so, du gehst auf eine Webseite drauf, schaust sie dir an und wenn du sagst, das ist alles Mist, was mir hier geboten wird, dann bist du doch weg. Da gehst du doch nie wieder drauf. Wie wollen die Leute dann anschließend wieder da drauf bekommen? Das macht mich skeptisch bei das deiner Annahme, dass sie das
ausbauen. Nein, da hast du schon recht. So funktioniert das natürlich nicht.
Also
das ist ganz, ganz klar und deutlich.
Aber
ich komme von der anderen Ecke. Ich sage, sie müssen es irgendwann hinkriegen. Wie viele Anläufe, die brauchen keine Ahnung. Kohle haben sie im Prinzip genug. Man lässt die richtigen Leute offensichtlich nicht das Richtige tun. Vielleicht hat man auch nicht die richtigen Leute. Wobei, da sitzen gute Leute. Bloß aus irgendeinem Grund machen die das ja nicht, was sie tun müssten. Und von dem bestimmt die guten Leute auch wissen, dass das Richtige ist. Und jetzt muss man dann andererseits auch mal sagen, wenn man in die Historie schaut, was ich ja wirklich gerne tue, wie lange hat Microsoft gebraucht, bis sie es hingebracht haben?
Was?
Bei Microsoft hat man doch gesagt, also der Online-Zug für Microsoft ist ja lang abgefahren. Das war zu Zeiten von Netscape, über die heute kaum mehr einer redet, die damals dominanter Marktführer waren. Und
beherrschen die das Thema wirklich?
Ob die das Thema beherrschen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Fakt ist, dass niemand einer Microsoft zugetraut hätte, in diesem Online-Browser-Spiel was zu reißen. Haben sie gemacht. Es hätte niemand gedacht, dass sie irgendwann bei Search nochmal was reißen. Aber im Moment sieht das so aus, dass da zumindest was weitergeht.
Ja.
Und ich würde den Mediamarkt jetzt nur vom Kaliber, so als Schwergewicht, so ähnlich
als
einschätzen,
Konzern.
Als Konzern, wie auch immer, mit sehr viel Power und so sehr viel Kohle.
Ja, aber die haben meiner Meinung nach nicht so viele Reibungspunkte und mit so viel Widerständen zu kämpfen. Also die Microsoft hätte sich da im Prinzip einfacher getan, weil sie für sich selber die Strategie festlegen können. Die können es aber offensichtlich nicht. Ich vermute erstens, und das ist ein interessanter Einwurf hier aus dem Chat, spielen denn überhaupt die Hersteller mit? Also sagen die, jawohl, Wir unterstützen die MSH in Richtung E-Commerce. Wir wissen alle um dieses legendäre Treffen, was es gegeben haben muss von der MSH, als alle Hersteller herzitiert wurden und da wurde nochmal gesagt, ihr müsst mit euren Preisen nochmal ein gutes Stück runtergehen, wenn ihr dort mitspielen wollt.
Was ein völliger Quatsch ist.
Aber sie haben es einfach getan. Sie haben sich hingestellt und haben das eingefordert. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt sind natürlich diese ganzen Marktleiter, die es noch überall gibt, die auch alle sagen, naja, ich bin da mal schon ein Stück weit vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie sich das auf mein stationäres Geschäft auswirken wird.
Ja, also ich glaube, ich bin
ja, da... Das ist so, das würde ich auch unterschreiben.
Ich bin da schon ein Stück bei dir, Andreas. Ich glaube, dass das MSH dazu keine Alternative hat, als den Online-Bereich auszubauen. Aber ich glaube, so wie sie es jetzt machen, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, die müssen noch eine Menge Redcoons übernehmen, um ihre Ziele zu erreichen.
Genau.
Die Alternative stationärer Handel, also die großen Häuser, die sie haben, die wird, glaube ich, in Zukunft schwieriger werden, zumindest in den ausgebauten Ländern. Dazu ist der Druck von der Online-Seite einfach zu groß. und in den USA. Ich habe es jetzt gerade nochmal versucht, also Circuit City sagt euch ja sicherlich noch was. Die haben ja, glaube ich, sogar schon Pleite gemacht. Und Best Buy.
Steht auch ziemlich wackelig aus.
Da habe ich jetzt auch noch so in Erinnerung, dass die halt eben auch unter Druck geraten sind. Das sind alles keine guten Nachrichten für so ein Haus wie MSH. Und deshalb gibt es eigentlich zu dem weiteren Ausbau des Online-Geschäfts gibt's keine Alternative, es sei denn halt jahrelanges Siechtum und schwindende Marktbedeutung. Und das kann es ja auch nicht sein.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Und also vielleicht wäre das Verfolgen einer dritten Marke im Online-Bereich, was ja auch mal zur Debatte stand, hilfreicher gewesen. Also vielleicht versucht man es tatsächlich also über Redcoon und weitere Zukäufe.
Ja, man steht sich, die stehen sich selber im Weg, dass ja ein komplettes Vorspiel da wirklich zuzuschauen.
Um nochmal auf den Chat einzugehen, hier gibt es noch eine, wie ich finde, interessante Anmerkung. Hier schreibt ein Zuhörer, bei jeder Neueröffnung werden Hersteller zur Kasse gebeten. Warum soll man aus Hersteller-Sicht bestehende erfolgreiche Online-Partner torpedieren und den Markt komplett MSH überlassen?
Vor allem, wenn man bei MSH aufgrund des Konditionenmodells ohnehin nichts verdient. Und das ist bei anderen Online-Partnern durchaus anders.
Also finde ich durchaus einen interessanten Einwurf.
Und die Arroganz mit der, also muss man schon mal sagen, mit der Mediamarkt gegenüber den Lieferanten kommuniziert, ist meines Erachtens nicht angebracht. Und die Hersteller, die sich's leisten können, gehen das auch nicht mit und geben aber sehr wohl Kontra. So. Und das funktioniert doch so alles überhaupt nicht. Es ist auch keine Konditionenfrage. Der Preis, den Mediamarkt macht und wie billig ein Mediamarkt anbieten kann, ist keine Frage des Herstellereinstandspreises bei Mediamarkt, sondern des Konditionenmodells bei Mediamarkt. Und irgendwann ist mal ausgelutscht. Muss man auch mal sagen. Und das ist bei den anderen Onlinern auch nicht anders. Die kochen doch alle nur mit Wasser und ich glaube nicht, dass das Konditionenmodell von der Amazon Group, müssen wir schauen, wie das dann im Detail aussieht. Ich glaube nicht, dass das Konditionenmodell von der Amazon so massiv ist, wie das vom Mediamarkt.
Das
mit 5-mal Marge zwischengebunkert oder 7-mal. Ich meine, hallo? Also nein. Und dann hat der Mediamarkt doch in Wirklichkeit noch ein anderes Problem. Der eine Angriff kommt doch von Online-Seite. Und dann kommt der andere Angriff ja von einer ganz anderen Ecke. Da gibt es ja diese ganzen Kooperationen, die auch immer größere Shops haben und die in den Städten jetzt nicht unbedingt die große Nummer sind. Da ist dann der Mediamarkt oder der Saturn oder beide. Aber in der Fläche unserer Republik auf dem Land, was hier reichlich gibt, was schlecht angebunden ist, da ist dann kein Mediamarkt. Da sitzen aber wohl Expert und da sitzt dann vielleicht ein Medimax und ein PC-Spezialist oder ein EP und die haben ja durchaus schicke und große Läden. Und der Mediamarkt kommt ja aufgrund dieses Ladenkonzepts, was die haben, aufgrund der gigantischen Flächen, kommen die da gar nicht in die Nähe. Das heißt, auf dem Land können sie nicht expandieren, weil das alles viel zu gigantomanisch ist, was die da machen. Was ja eigentlich das eine Erfolgsrezept ist. Und online können sie das auch nicht hinkriegen, weil dazu sind die Marktleiter dann zu mächtig und da hat man viel zu viel Angst vor Konkurrenz und ist ja dezentral, bla bla bla. Das heißt, man steht sich da an zwei Seiten im Weg. Und jetzt könntest du ja hergehen und sagen, okay, der Online-Shop löst uns ein Problem in der Fläche. Weil die Leute, die einen Expert vielleicht ein bisschen angestaubt finden, die können ja schön im schicken Mediamarkt-Online-Shop einkaufen gehen und für die ist was Tolles. Die müssen gar nicht mehr das Haus verlassen. Das wäre ja ein schönes Konzept. Verfolgen sie aber auch nicht. Das heißt, der Online-Shop wäre eine Antwort auf ganz viele Herausforderungen, aber man sieht ihn nur als Bedrohung. Und dann machst du irgendwas Halbgares. Und solange sich da die Denkweise nicht erheblich ändert, sollte man zumindest keine Werbekampagne für den Online-Shop fahren, für den Halbgaren.
Also Denkweise ist das eine, ich glaube...
Schau mal, selbst so ein Konzern wie das wollte ich gerade Konrad sagen, die haben das hingekriegt, aber ich sage jetzt mal, wie ein Otto-Konzern, gut, so Versandhandel, aber es ist ja auch ein stinkkonservatives Unternehmen und die sind online aber ganz weit vorne.
Ja, aber die haben, wie gesagt, in meinen Augen einfach auch andere Rahmenbedingungen gehabt. Die konnten aus sich heraus selber all das tun, was sie sich vorgenommen haben. Ja,
das sagt der Otto, Freunde, die MSH, loslaufen und
ja, die MSH ist da schon irgendwo auch ein Stück weit Gefangener seiner selbst. Also ja, weil dieses Online-Konzept so zu dem kompletten Geschäftsmodell, was die haben, einfach nicht passt. Das ist nicht adaptierbar mit diesem ganzen Kurfürsten sozusagen, die du da in den Läden sitzen hast, also die da einfach dafür verantwortlich sind. Da kriegst du so viel Feuer von links und rechts und jeder hat irgendwas zu melden und jeder sagt, nee, so nichts, so das und außerdem muss so gemacht werden und. Und ich glaube, das macht es einfach brutal schwierig. Also ich persönlich glaube, dass sie sich sehr schwer tun werden. Und Zukäufe, da bin ich skeptisch. Was gibt's denn Großartiges zuzukaufen? Also da reden wir über eine Notebooks billiger, da reden wir über Cyberport, da reden wir über Computer Universe, solche Unternehmen. Die letzten beiden gehören zu Burda. Der wird es sich sicher nicht verkaufen.
Nein, die sind ja schon bei Großen aufgehoben.
Und die sind alle schon gut untergebracht.
Ja gut, die 4 Milliarden beziehen sich ja nicht auf Deutschland.
Nein, beziehen sie nicht auf Deutschland. Nee, das nicht.
Ich denke, im Ausland ist da noch einiges. Spielt da noch auch ein bisschen Musik.
Ja, das ist schon alles richtig, aber dann guckst du dir
an. Da hast du ja aber auch ein Amazon sitzen.
Du hast eine Amazon logisch. In jedem Land immer das gleiche.
Ja.
Der Amazon ist der Benchmark.
Gelernte Prozesse und das ist, ja.
Der Amazon ist der Benchmark.
Das ist so.
Das ist so. Naja, nichtsdestotrotz, es gibt ja noch eine Unternehmung im Konzern, die Redcoon. Vielleicht kommen wir da noch ganz kurz drauf zu sprechen. Die haben sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Umsatzrekord im Weihnachtsgeschäft. Sind noch mal ein paar Zahlen bekannt geworden. Die machen also so Tagesumsatz 3 Millionen Euro. Also zu Spitzenzeiten im Weihnachtsgeschäft 3 Millionen. Verschicken 11.500 Artikel pro Tag. Und das ist schon ganz, ganz ordentlich, wie die sich da entwickeln. Also das E-Commerce-Geschäft insgesamt entwickelt sich schon sehr deutlich nach oben.
Sag mal, was ich jetzt interessant finde, ist die Zahlen von Redcoon. Mhm. Wo kommen die her? Wer hat denn die veröffentlicht?
Ja, das sind ja keine Umsatzzahlen, die dir da genannt haben.
Naja, schon, ja, irgendwie, das ist aber...
Umsätze,
dass man auch Tagesumsätze nennt und sowas, das ist...
Doch, warte mal, Ende März, das waren die letzten Zahlen, das war noch vor der Übernahme.
Das ist schon recht ungewöhnlich.
Das war noch vor der Übernahme. Also Ende März, beendete Geschäftsjahr 2010, 2011, hat Redcoon Europa-Umsatz von 402 Millionen Euro erzielt. Und konnte sich um 13,5% steigern, also ganz ordentlich. Hauptkonkurrent oder Online-Konkurrent notebooksbilliger.de und Cyberport erzielten demgegenüber 2010 Umsätze in Höhe von 340 bzw. 264 Millionen
Euro. Ich finde das höchst politisch, dass im Umfeld des der Öffnung des Mediamarkt-Shops
sowas gestreut wird, oder?
Redcoon hergeht und Umsatzzahlen rausgibt.
Ja, keine Umsatzzahlen, aber sag mal.
Am 15. Dezember 2011, und erinnere ich dich an die Bilanzpressekonferenz bei Redcoon der Metro, Altvorderen, über die wir ja auch ein bisschen was geredet haben. Mhm. Geht der junge Mann her, der Redcoon hier macht, der Ex-Mediamarkt-Mann,
der Heckel,
und sagt, ich habe hier am 15. Dezember übrigens 3 Millionen Euro
Tagesumsatz gemacht
online. Freunde, das ist mal ein dickes Brett. Mhm. Was ist denn jetzt mit euch?
Sehr gut.
Und das ist doch ein politisches Spiel. Das ist doch genauso wie diese Hinrichtung damals politisch gewesen ist in Aschaffenburg, wo der Metro-CFO dann hergegangen ist und da die Metro geschlachtet, die Mediamarkt geschlachtet hat und gesagt hat, wir schmeißen hier erstmal richtig mal Leute raus.
Ja.
Das war's vorwärts.
Schlechte Quartalszahlen, rote Zahlen.
Also das finde ich,
das ist ein interessanter Aspekt noch.
Das finde ich doch mal wirklich ein Ding.
Mhm, das stimmt.
In diesem Kontext glaube ich nicht, dass es irgendeinen gibt, der unpolitisch ist. Mhm. Auf jeden Fall nicht auf so einer Management-Ebene. Mhm. Komm mal auf.
Nein. Bin da voll bei dir.
Vielleicht sollten wir mal so eine Interviewreihe machen mit so Managern aus dem MSH-Umfeld. Den Redcoon und dann hier, wir kennen doch so ein paar Leute, die da unterwegs sind, den Sascha Hanke. Der ist da unterwegs, oder den Martin Wild. Und dann einfach mal schauen, so Freunde.
Nee, die sagen ja nichts.
Freunde, was geht denn? Ja, aber selbst das ist interessant zu hören, wie sie es nicht sagen.
Oder sagen wir mal den Klaus-Peter Vogt. Ja. Ja, der ist zwar jetzt schon eine ganze Weile draußen, aber der war ja lange da, da als Deutschlandchef und in anderen Positionen.
Ja. Also ich fänd das schon mal, vielleicht sollten wir mal so eine Initiative starten.
Das wäre doch mal.
Wir reden jedes Mal über euch, jetzt redet ihr doch mal.
So, wir machen jetzt eine Webseite auf, die nennen wir Channel Leaks. Da kann man dann anonym Informationen reinschreiben hier.
Ganz genau, da machen wir eine Unterseite, die heißt MSH Leaks.
Genau. Dann werden wir das mal alles aufdecken.
Aber das ist doch, also wirklich, wenn ich mir das angucke, das ist doch nicht zu fassen.
Wir überlegen, ob ich jetzt noch ein Bier aufmache.
Sag mal, der Vogt, wo ist der jetzt nochmal? Bei Telefunken, ne?
Oh, habe ich komplett aus den Augen verloren.
CEO Telefunken. Hatte doch mit dem früheren Lufthansa.
Bier aus Argentinien,
Manager.
Das probiere ich jetzt hier mal.
Hat er doch da mit Telefunken.
Das ist mir komplett aus dem
ich habe ihn mal vor kurzem am Flughafen getroffen. Okay. Telefunken, hier habe ich doch was.
Ja, das wäre doch mal
Das wäre doch mal interessant. Ich meine, der ist ja nicht gerade der wäre noch wohl gerne da geblieben. Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Telefunken GmbH in Frankfurt ist Klaus-Peter Vogt.
Interessant.
Nach wie vor, oder?
Ja. Und da gibt's auch einen Christian Meyer übrigens.
Ach, schade.
Ja, aber mit AY. Also du bist es nicht.
Ich bin's nicht, ne?
Nee.
Ich bin noch hier.
Na gut.
Okay.
Hier, der Heckel hat in einem Zeitungsinterview, hat er erklärt, wir haben mehr Kunden als Ware. Was ein Affront. Was ein Affront gegenüber einem Mediamarkt, der die Hütte voll hat mit Waschmaschinen und Staubsaugern und weiß der Teufel was und 50.000 Artikel in jedem Laden hat auf vier Etagen.
Meinst du, dass er das so gemeint hat, vor dem Hintergrund?
Ich will nicht wissen, wie er es wirklich gemeint hat. Wahrscheinlich ist das noch milde ausgedrückt.
Der hat es noch politisch ausgedrückt.
Boah.
Und diplomatisch.
Ich meine, hallo? Wir haben mehr Kunden als Ware. Sensationell.
Tja, also insgesamt, und das hat zumindest der Verband hier des Versandhandels und Online-Geschäfts rausgegeben, hat das E-Commerce-Geschäft in dem Weihnachtsquartal die Erwartungen noch übertroffen. Noch übertroffen. Ja. Und das ist ja schon eine schöne Nachricht.
Das wundert mich eigentlich nicht.
Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema, das wir hier noch auf der Agenda stehen haben. Das hat der Damian eingetragen. Hintergründe zur Cebit-Absage von Synaxon.
Ah ja, also Cebit steht ja vor der Tür. Wie jedes Jahr.
Genau.
Es gibt da zwei fixe Termine, das Weihnachten und jetzt die Cebit. Und wann war denn das? Montag hatte mich der Andreas Wenninger angerufen. Von der Firma Synaxon, seines Zeichens COO, und hat gesagt, sie hätten sich jetzt nach eingehender Analyse dazu entschieden, ihren Cebit-Auftritt abzublasen. Großes Erstaunen, nicht nur bei mir, sondern eben auch in der eigenen Organisation, als er das dort verkündet hat. Und er hat mir dann halt eben auch gesagt, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Die haben nämlich in einer längerfristigen Auswertung ihrer Cebit-Präsenz und der daraus folgenden Geschäfte, die sie mit den Händlern, die sie dort gemacht haben, akquiriert haben, haben sie festgestellt, das ist für uns nicht profitabel. Ne? Die haben also einen 2-Jahres-Zeitraum sich angesehen und
eine rein
zahlenbasierte Entscheidung. Und er hat mich jetzt hat mir also eine Menge Zahlen hier mitgegeben, hat mich gebeten, damit ein bisschen sensibel umzugehen. Also ich nenne jetzt mal keine absoluten Zahlen, sondern
ich dachte, du liest sie jetzt vor.
Prozentzahlen.
Meine feste Erwartung. Ich hole jetzt den Bauernobstler aus dem Schrank, dass hier mal was vorwärts geht.
Damian, trink mal noch ein Bier.
Wahnsinn.
Pass mal auf, jetzt blicke ich da erstmal gar nicht durch. Also, die haben von den Händlern, die sie auf der Messe 2010 akquiriert haben, davon sind jetzt noch nicht mal mehr die Hälfte aktiv. Nicht mal mehr die Hälfte. Und von den Händlern, die sie 2011 akquiriert haben auf der Messe, sind jetzt nur noch ein Viertel. Nein, Quatsch. Da sind 60% noch aktiv. Mhm. So muss man das sehen. Mhm. Ne?
Gut jeder Zweite.
Bitte?
Gut jeder Zweite ist dabei.
Gut jeder Zweite, genau. Mhm. Und
wobei wir jetzt nicht wissen, ob diese Zahlen, sagen wir mal so, im Prinzip nicht alltäglich sind. Also wenn sie einen Partner gewinnen, jetzt unabhängig von der Messe, wie viele bleiben dann wirklich?
Man muss sich das so vorstellen. Also wenn die normalerweise außerhalb der Messe Partner akquirieren, dann gucken die sich halt, dann haben die ja viel mehr Zeit. Mhm. Die gucken sich die Partner an, machen eine Bonitätsprüfung und dann entscheiden die, unterschreiben wir den Vertrag oder nicht. Auf der Messe ist also, ich sag mal in Anführungszeichen, auch viel Laufkundschaft, beziehungsweise die werden halt eingefangen. Mhm. Ne? Und dann wird direkt schon auf der Messe wird ein Vertrag vorbehaltlich weiterer Prüfung unterschrieben. Mhm. Und dann erfolgt die Bonitätsprüfung erst hinterher. Mhm. Der Punkt ist der, dass sie festgestellt haben, dass die Qualität der Partner, die sie auf der Messe akquirieren, in keinem sinnvollen kaufmännischen Verhältnis zum Aufwand steht, den sie dort betreiben. Zum finanziellen Aufwand, aber auch zum nicht finanziellen Aufwand. Also Personalbetreuungsaufwand und so weiter und so fort.
Also sie spricht ja dem ein Stück weit entgegen, was die Messe sozusagen immer äußert. Die sagt, es ist völlig egal, wenn hier ein bisschen Besucherschwund ist von Jahr zu Jahr. Wichtig ist die Qualität der Fachbesucher, die nimmt ja weiterhin zu.
Ne, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen, dass da ein Widerspruch ist, weil die Qualität der Fachbesucher ist sicherlich ja auch da und viele der Fachbesucher oder der qualitativen Händler, die sind ja vielleicht auch schon in dem Synaxon-Verbund organisiert, die brauchen sie nicht noch zusätzlich zu akquirieren. Ne? Es fehlt an irgendwie dann doch noch etwas, einfach Masse und da nehmen sie dann halt, plakativ gesagt, wer nicht bei drei auf dem Baum ist, den nehmen sie dann. Und gut, die Kosten sind jetzt doch gar nicht so hoch, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. Ich hab ihn gefragt, wie hoch sind denn ihre Kosten, die direkten Cebit-Kosten? Und ich hatte vermutet, dass sie schon so im niedrigen sechsstelligen Bereich sind, aber nein, sind sie gar nicht mal. Also die liegen so bei unter 50.000, knapp unter 50.000. Mhm. Und fand ich jetzt gar nicht mal so viel. Ne? Aber das
ist nicht so viel.
Also das ist Standpersonal.
Oder ist das schon gegengerechnet mit irgendwelchen Herstellerkooperationen oder was die dir
auch tatsächlich machen? Das weiß ich jetzt nicht. Mhm.
Also nur der Part, den sie selber zahlen müssten.
Das
kommt mir sehr niedrig vor. Ne?
Naja, und da sind die dann zu einem Entschluss gekommen, wir streichen das und geben das Geld für andere Dinge aus. Für welche anderen Dinge weiß ich allerdings jetzt noch nicht so, weil ich habe dann nochmal nach der Syn-IT gefragt, ob es denn dabei bleibt. Ja, die Syn-IT, also die Hausmesse, die sie immer in Bielefeld machen, die wird auch in diesem Jahr stattfinden, aber mit einem veränderten Konzept. Also nicht mehr so wie in den letzten Jahren. Letztes Jahr war ja schon etwas anders, aber es waren noch zwei Tage. Dieses Jahr wollen sie es gerne auf einen Tag reduzieren. Es auch mehr so als Ordermesse aufziehen, so, also Intersport nannte er dort als Beispiel, also die Kooperation im Bereich Sportfachhandel. Mhm. Da war er mal auf einer Messe und die haben das halt sehr, sehr eindrucksvoll, wie er das beschrieben hat, gemacht. Also Händler, die dort dann hinkommen, bekommen wirklich spezielle Sonderkonditionen, wo sie einkaufen können, dass sie auf jeden Fall da schon mal ihre Reisekosten und so weiter drin haben. Und dann gibt es natürlich auch noch zusätzliche Veranstaltungspunkte, damit sich auch die Reise dahin lohnt. Also da ist jetzt eine ganze Menge in Bewegung da bei Synaxon. Ja, schauen wir mal. Ne?
Also was man mal sagen muss, die Synaxon arbeitet, also wenn man jetzt Partnerrekrutierung mal nur für sich anschaut, muss man sagen, die Synaxon arbeitet da sehr, sehr professionell. Mhm. Wir haben bei der CRN vor Jahren Aktionen mit der Synaxon gefahren, haben die Partner gesucht und da haben wir die ein bisschen unter die Arme gegriffen. Die Synaxon ist einer der ganz wenigen Kunden gewesen, die tatsächlich die Leads, die wir produziert haben, zu 100% total professionell abgearbeitet haben. Haben damals aber auch schon immer gesagt, das ist sehr schwierig, weil die Qualität der Häuser, die man in der Akquise vorab nicht so prüfen kann, doch sehr vermischt ist. Mhm. Aber die haben wirklich zu 100% die Häuser qualifiziert und besucht. Mhm. Und die fahren auch wirklich hin und schauen sich da das an, was die Leute da treiben. Das halte ich schon für wirklich gut, was sie da machen. Auf der anderen Seite weiß man ja auch, gerade die Herren Röbers und Wenninger, wie analytisch sie unterwegs sind. Und das ist schon was dazu passt. Also wir gehen dann hier Six Sigma Auswertung fahren und sehr komplex, und dann fällt unten was raus und da wärst du auch so nicht drauf gekommen, obwohl es dann irgendwie interessantes, nicht so fernliegendes Ergebnis ist. Da hatten wir dann ja eine Diskussion, wo wir in Bielefeld waren, die recht interessant war. Auch im Channelcast, glaube ich, live mit dem Wendinger, glaube ich, über Analysen, die fahren. Das kann ich schon irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite würde ich die Cebit ganz anders bewerten. Also die Cebit ist für mich eine Geschichte, wo es darum geht, okay, ich muss da irgendwie ein Geschäft generieren und will natürlich, wenn ich im Blended Reseller bin, neue Partner finden. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, ich zeige im Blended Reseller erheblich Flagge. Im Chat hat jetzt gerade jemand die Comteam ins Spiel gebracht, die auf der Cebit auch unterwegs sind, die einen sehr großen Auftritt haben,
ja,
an diesem Marktplatz sehr prominent gelegen. Das ist schon auch so eine Geschichte, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen und ich gelte dann plötzlich als eine Nummer. Mhm. Und das ist vorher nicht so gewesen. Das ist ein Effekt, das hat der Bernd Tillmann von Tavox mal berichtet. Die hatten ein Jahr mal einen sehr großen Stand und da hat er gesagt, das war schon eindrucksvoll, welche Hersteller bei uns gewesen sind und gesagt haben, hey, ihr seid ja mal eine Nummer. Mhm. Und der andere Effekt ist, man hat dann ja auf der Cebit auch Kundengespräche mit existierenden Partnern womöglich, die da sowieso unterwegs sind, da sollte man die Cebit nutzen, Lieferantengespräche. Man kann da diverseste Meetings machen, weil es sind halt alle da. Es fallen keine zusätzlichen Reisekosten an, muss nicht 10-mal durch die Republik in die letzte Ecke fahren und man kann das, man, und
also, es, was kommt, du hinaus willst,
es kommt darauf an, wie man sie spielt, die Cebit. Also
ja, natürlich
kann ich hergehen und sagen, okay, war auf der Cebit, habe 5 Leute getroffen, mit den 5 habe ich alle kein Geschäft gemacht.
Return on Invest.
Return on Invest, total scheiße, Kosten habe ich auch gehabt, alles Mist. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich gehe auf die Cebit, ich bin im Planet Reseller, am Marktplatz. Ich werde am Marktplatz gesehen, ich treffe diesen. Ich mache mit denen nicht unbedingt Geschäft, weil auf der Cebit, wie soll's denn gehen?
Zumindest
aber ich sage, hey, du, was machst du eigentlich? Wir haben uns getroffen, wir verabreden uns und wir treffen uns wieder. Und die Leute sagen, Mensch, der Raum ist bei der CEN weg, aber hey, auf dem Planet ist er ja gewesen und der ist ja in der Branche. Und ich finde das eine total wertvolle Geschichte. Und ich habe.
Das kann man sich nicht in Zahlen ausdrücken.
Nein, und ich habe kein einziges Forum, wo das so geballt der Fall ist. Deswegen finde ich die Cebit und deswegen finde ich den Planet sensationell. Mhm. Und deswegen würde ich, wenn ich Hersteller bin oder Distributor oder auch Kooperation, ich würde mir sehr gut überlegen, wie ich die Cebit spiele. Aber ich würde sie spielen. Mhm. Ich finde es eigentlich sträflich, eine so tolle Plattform wie die Cebit und alle Schwierigkeiten und Schrumpfungsprozesse und Findungsprozesse hin oder her, wie die Cebit nach wie vor ist, völlig ungenutzt verstreichen zu lassen. Und selbst die Ingram, die niemals einen Stand auf der Cebit im Planet Reseller hatte, ist mit der kompletten Truppe vertreten. Ja, ja, wenn man Ingram Fähnchen aufstellen würde auf den Tischen, wo die alle sitzen, müsste sie sagen, hey, da wäre doch ein signifikanter Anteil. Und die hatten letztes oder vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr hatten die auf der Cebit, ich glaube am ersten Tag morgens ab 9 bis um 11 oder 11:30 hatten die ihr Management-Meeting mit Acer. Da war die Acer-Geschäftsleitung, da war die Ingram-Geschäftsleitung vollständig angetreten, saßen vorn am Planet, direkt vor der Kaffeeküche und haben gemietet.
Ja.
Da habe ich gedacht, hey, genau das macht so eine Plattform aus.
Ja, nur in dem Fall nutzen sie es halt dann tatsächlich so, dass man sagt, wir gehen dort hoch, nutzen diese guten Kontakte und lernen die ganzen Leute wieder kennen, führen unsere Gespräche, aber wir machen keinen Stand und sparen uns dadurch viel, viel Geld.
Ja, aber so massiv ist ja bei Synaxon dann das Stand Invest offensichtlich nicht gewesen. Und was ja immer die Geschichte ist, ist in der Betrachtung, sagen ja viele, okay, der Stand ist mal die eine Geschichte und das ist im Planet ja vielleicht ein bisschen günstiger als im Rest oder keine Ahnung. weil man das dann anders rechnen muss und weil man dann Catering drin hat und so. Mhm. Okay, das ist da ein bisschen anders als im Rest und das ist dann okay. Und dann hast du die Nebenkosten, die Reisekosten und dann okay, wenn mein Vertrieb mit 10 Mann dann drei Tage auf der Cebit ist und dann gehen die abends auf die Piste, dann sind so 5 Tage nicht einsetzbar und dann habe ich eine Woche Umsatz halt nicht gemacht und ist es das dann wert gewesen? Wahrscheinlich nicht. Und da kommt es halt darauf an, wie spiele ich das.
Hm. Ja, interessanter Punkt, das stimmt schon. Ja.
Und das kannst du so nicht analysieren. Also ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie man das sinnvoll quantifizieren sollte. Oder es wäre eine sehr, sehr komplexe
Betrachtung.
Du müsstest ja sagen, mit wem habe ich gesprochen?
Ja.
Wer von meinen Leuten hat mit wem, wenn man es so quantifiziert, dann müsste man sagen, wer von meinen Leuten hat mit wem gesprochen? Was ist dabei rumgekommen? Mhm. Wir haben uns auf der Cebit getroffen mit 25 Neupartnern. Da sind die Hälfte, die wir rechnen, war schon mal scheiße. Aber wir haben uns getroffen mit 20 Bestandspartnern. Davon haben 10 deutlich mehr gemacht. Das ist schon mal besser. Wir haben Hersteller getroffen in Summe. Und wir haben noch ein warmes Abendessen bei Fujitsu gekriegt.
Ja, man kann sowas natürlich schon machen, indem man halt das mit so einer Pipeline grafisch quasi darstellt und dann sagt, was ist da alles in der Pipeline drin und so weiter und so fort. Aber es kommt natürlich auch immer ein Stück weit darauf an, mit welcher Zielsetzung ich auf so eine Messe hochgehe. Und wenn ich die Zielsetzung habe, möglichst viele Partner dort oben zu akquirieren und möglichst viele zu finden, die auch überleben, also die ich dann auch tatsächlich als feste Partner über eine gewisse Zeit gewinne. Wenn man das als Zielsetzung hat, dann kann man das rein mathematisch durchspielen und dann kann man sagen, nein. Dafür ist die Cebit oder der Planet Risola nicht geeignet. Insofern kann man diese Entscheidung respektieren. Wenn die Synaxon eine andere Zielsetzung hätte, wenn sie sagt, wir wollen etwas tun für unser Branding und, wir wollen bekannter werden, keine Ahnung, dann muss man hochgehen. Dann muss einem auch klar sein, dass man dort Geld investiert. Und dann muss man es aber auch anders aufziehen. Also offensichtlich passt da die Zielsetzung des Messeauftritts und dem, was dabei rumkommt, passt halt in dem Fall nicht zusammen. Und das ist das, was du sagst.
Ja, die Zielsetzung.
Man muss es richtig spielen.
Und die Zielsetzung, also was ich sagen würde, ist, was nicht zusammenpasst, ist die Zielsetzung und das Potenzial dessen, was man eigentlich erreichen könnte.
Ja.
Und deswegen greift die Analyse zu kurz.
Ja. Ich meine, oftmals ist es schwierig. Also.
Naja, gut. Auf der anderen Seite, Andreas, hast du gerade dir selber so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
Echt?
Weil, ja,
oh mein Gott.
Weil du ja dein Beispiel
mit. Ich glaube, das kommt von diesem Thai-Bier.
Weil er würde ja jetzt der Andreas Wenninger sagen, ja siehst du, die Ingram haben ja auch keinen Stand.
Mhm, genau, ne?
Weil wir fahren auch zur Messe und setzen uns da ins Café und führen irgendwelche
Gespräche. Er müsste dann hingehen und sagen, aber er sagt ja, die Rekrutierungssache war total scheiße und deswegen gehen wir gar nicht hin.
Ja.
Also er hat ja nicht gesagt, wir fahren trotzdem mit allem Mann hin, wir sparen uns halt den Stand. Wir greifen die Freunde halt gleich ab und unser ganzer Außendienst ist dann da und
ja, das werden die sicherlich.
Und wir zerren jeden Händler, der herumläuft, in die dunkle Ecke.
Nein, die Cebit jetzt als Akquise-Plattform werden sie in der Form nicht nutzen. Ja. Trotzdem wird ein Teil der Mannschaft dahin fahren, um die Gespräche zu führen, wie es die Ingram-Leute auch machen. Ja. Also insofern.
Ja gut, dass sie gar nicht dahin fahren, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Nein.
Also das fände ich schon komisch.
Darum geht es ja auch nicht. Aber ich meine, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wenn man sich halt bestimmte Ziele setzt jetzt als Kooperation und sagt...
Wobei die Branche das sicherlich zur Kenntnis nehmen wird. Die wird zur Kenntnis nehmen, aha, der Com-Team, der ist da.
Ja.
Na, und der I-Team wäre ja jetzt die Marke von Synaxon, ist nicht da. Das und wird die schon...
Ja, und was
aber wahrscheinlich auch eine Stunde später auch schon wieder vergessen haben.
Ja, A, weiß ich nicht. Und B ist ja die Frage, wenn wir dann mal die Comteam anschließend fragen würden, seid ihr denn zufrieden mit dem, was ihr dort oben gemacht habt? Seid ihr erfolgreich gewesen? Habt ihr das Geld wieder letztlich unterm Strich reingeholt? Da wüsstest du ja auch nicht, welche Antwort
rauskommt. Nee, auch das ist ja abhängig von der Zielsetzung.
Ach, genau. Hier sollte man auch, das wäre schon interessant, das mal gegenüberzustellen. Das würde mich schon sehr interessieren. Mhm.
Oder da wäre es mal interessant, was...
Und auf der anderen Seite finde ich es schon ein bisschen blauäugig, auf die Cebit zu gehen, also jetzt auf die Cebit zu gehen und sagen, wir akquirieren auf der Cebit kalt aus dem Laufpublikum des Planet Systemhäuser, die zum Beispiel in die iTeam passen und so performen wie gute iTeam-Partner. Weil die findest du nicht einfach auf der Straße. Also da gehört dann schon eine gewisse Vorarbeit zu. Und das ist ja, das ist ja eine Geschichte,
wo ich mich wirklich schon, ob sie das getan
wo ich
haben.
Mich schon ewig ärgere über 80% der Cebit-Aussteller, die alle hinfahren und sagen, hey, wir haben Ziele und überhaupt. Und dann sagst du, und Vorarbeit? Und wie greift das Marketing und der Vertrieb ineinander, dass ihr das auch erreicht oder gar nicht? Ach ja, muss das? Ne? Muss ich, nee, ist ja doof.
Ja, natürlich.
Sind doch genug auf der Cebit. Die kommen doch schon. Da, wirklich. Und wenn du es dir anschaust, meines Erachtens, 80% der Aussteller machen es falsch und 100% derer, die es falsch machen und dann nicht mehr hingehen, lassen es der Messe an. Was ich nicht in Ordnung finde. Man kann der Messe viel anlasten, das kann man ihr nicht anlasten. Dass ich als Aussteller irgendwie eine gewisse Hausaufgabe machen muss, bevor ich auf so eine Veranstaltung gehe für viel Geld.
Das ist eine Frage, die man dadurch erstellen sollte.
Also wirklich, und das ist was, bei der CN habe ich über zehn Jahre mit der Messe zu tun gehabt, wo ich mir wirklich sage, das ist so erschütternd, wie Unternehmen dann auf diese Messen fahren, die Kohle raushauen und null vorbereitet sind, und hinten dran weinen, dass alles schlecht ist und dass die Welt schrecklich ist.
Ja.
Ne? Die Leads schreiben, die lassen es dann hinten dran vergammeln und man möchte weinen.
Ja, ja.
Wirklich. Und dann sagt jeder, es muss doch was bei rauskommen, bla bla bla. Ja.
Es gibt neben Unternehmen, die der Cebit den Rücken kehren, auch Unternehmen, die zurückkehren. Samsung beispielsweise.
Haben wir es wieder.
Die sind wieder da, die kommen wieder zurück. Die waren ja früher in der Halle 1, welche ist abgerissen worden? Die 1er Halle war das, ne? Hatten die ja einen gigantischen Auftritt. Also man konnte ja, wenn man durch die Halle 1 ging, musste man irgendwo mal durch diesen Acer-Stand durch, durch diesen Samsung-Stand, weil die ja
die waren groß.
Das komplette Ding hier belegt haben.
Ja, das war mächtig.
So was man weiß, waren die ja mit dem Abriss ziemlich unglücklich, weil die dort sehr, sehr viel Geld rein investiert hatten in ihren Stand. Also da ging es um Millionen, die dort reingebuttert wurden. Dann hat man Samsung natürlich angeboten, wir bieten euch natürlich Ersatz an. Da war Samsung aber überhaupt nicht damit einverstanden, wo man sie hinstecken wollte. War jetzt auch nicht unbedingt die Premium-Plätze, um es mal so zu sagen. Jetzt scheint man aber wohl da wieder zusammengefunden zu haben und jetzt wird also die Samsung dort wieder präsent sein. Ich bin mal ganz gespannt, wie sie da ihren Auftritt machen, in welcher Größe das auch machen, wo sie zu finden sein werden und dort auch zeigen werden. Also ist auch eine ganz gute Entwicklung. So, dann wollte ich noch mit euch sprechen über das Thema PC-Geschäft. Da gibt es nämlich ein paar Stimmen, die schon ein bisschen nachdenklich machen. Nämlich sowohl Microsoft als auch Intel sehen beide das PC-Geschäft im Sinkflug. Also die sagen Festplatten-Thematik und. Führen halt verschiedene Gründe auf und sagen, das wird schon eine kleine Herausforderung werden für 2012.
Das PC. Was meinen Sie mit PC-Geschäft?
Ja, die Microsoft spricht halt im Prinzip davon, sagt, PC-Geschäft wird runtergehen, das bedeutet für uns weniger Lizenzverkauf unseres Betriebssystems.
Also Notebooks, Desktops.
Insgesamt. Microsoft sieht es ja immer aus der Sicht der Lizenzen heraus. Ja? Weniger Office, weniger Windows und wird verkauft. Und
die machen das aber an der Festplattengeschichte.
Vorwiegend machen sie es alle an der Festplattengeschichte fest, ja. Glaubt ihr das, dass das so eintreffen wird, dass es so durchschlagen wird? Oder machen wir uns im Moment alle noch gar keine Vorstellungen, wie dramatisch die Situation und die Knappheit eventuell tatsächlich sein könnte?
Also angeblich.
Oder interessiert es den Kunden?
Angeblich ist das gar nicht so knapp wie. Also angeblich ist die Situation nicht so schlimm wie zwischendrin befürchtet. Ich konnte es aber nicht wirklich verifizieren. Man hört, dass die Versorgung dann sich doch bessert. Und solange die Leute billig Rechner kaufen können, machen die das auch. Es sind halt genau. viele. Es, Ja, sagen wir mal so, es gibt schon Sättigungseffekte, die haben aber gar nichts mit der Festplattensituation zu tun.
Ja. Also ich war auch,
deswegen habe ich mit aufgenommen. Ich glaube nicht, dass es ein Supply-Thema ist.
Ich glaube,
das ist vorgeschoben.
Ja, das war auch der Grund, warum ich diese Meldung da mal mit aufgenommen habe, um mit euch darüber zu sprechen, weil ich habe so den Eindruck gehabt, oder so aus meinem Bauchgefühl heraus, denke ich mir, komischerweise, ist von einer Lieferknappheit im PC-Bereich nichts zu hören. Also ich kenne keinen Hersteller, der sagt, er könne nicht genügend Notebooks liefern oder PCs oder Server oder Storage oder sonst irgendwas.
Bei Storage ist schon angespannt. Also die Situation bei Storage
heißt angespannt.
Ist angespannt, weil die Systeme werden nicht mehr mit so viel Festplatten ausgeliefert oder zum Teil ohne Fest. Also da
Storage. Okay, wir reden hier über den PC-Bereich.
Aber PC-Bereich wüsste ich nicht
bekannt,
dass da massive.
Und haben nicht alle gesagt, im ersten Quartal 2012 wird es richtig durchschlagen dann? Ich glaube, so haben wir doch drüber berichtet.
Ja.
Bisher ist nichts zu sehen davon. Ja. Finde ich auch ein bisschen verwunderlich.
Also wenn das PC-Geschäft stagnieren sollte, dann hat das sicher andere Gründe.
Ja.
Ja gut, was er überhaupt nicht angeschlagen hat, außer bei Apple, ist das Tablet-Geschäft. Da hatte man ja sehr große Hoffnungen drauf gesetzt. Was alles andere als klar ist, ob das Ultrabook-Geschäft anschlagen wird. Und sagen wir, Ultrabooks haben doch gar keine Festplatte, das ist doch alles auf SSD basiert, oder?
Oder
gibt's da so? Aus Kostengründen haben die schon die Low-End-Modelle, die Budget-Modelle, die dann haben schon noch eine Festplatte, die haben zum Teil auch beides. Aber das Ziel von Intel ist ja, dass sie keine Festplatte haben sollen.
Eigentlich, das ist das Ziel. Und da treffen sie aber die Preispunkte natürlich.
Der Preispunkt, nicht die Versorgungslage.
Und die haben ja diese Technologie, wo das SSD, also wo ein bisschen SSD mit drin ist, was sozusagen ein Teil cached, um dort einfach bestimmte Geschwindigkeitsvorteile zu bringen. Da kommt sicherlich nochmal Bewegung in den Markt. AMD hat ja jetzt auch eine Plattform angekündigt für den Ultrabook-Markt, die preislich deutlich unter dem liegt, was Intel anbietet. Mhm. Also Intel verlangt da so zwischen 800 und 900 Dollar oder ja Dollar, glaube ich, sind es für diese Plattform. So, und da kommst du dann halt mit allem drum und dran, mit der Ausstattung, hast du halt diese Preispunkte 1000 Euro und teurer.
Ja.
Und AMD hat angekündigt, Systeme anzubieten im Bereich 500 bis 600.
Es ist doch,
also da kommen wir dann jetzt in die Region, wo es dann interessant
ist. Es ist doch ein bisschen absurd zu sagen, also wenn eine Intel hergeht und sagt, wir senken unseren Forecast, weil es keine Festplatten gibt und eine WD, die nur wirklich ein richtiges Problem haben, sagen, hey, es geht deutlich besser voran, wir heben unseren Forecast mal an. Weil wir doch wieder was verkaufen können oder doch wieder was produzieren. Und das ist doch vorgeschoben. Da geht es doch um ganz andere Dinge.
Denke ich auch.
Wobei es schon so ist, dass die Lagersituation nicht mehr so angespannt ist wie angespannt im Sinne von lagervoll, wie vor einem Jahr oder vor einem Jahr. Also da ist ja schon sehr viel abgeflossen. Das heißt, richtig, richtig dick voll ist es nicht. Und das ist ja auch eine gesunde Entwicklung.
Ja.
Und die großen OEMs, wenn du jetzt mal den PC-Markt von ganz oben anschaust, von den Stückzahlen, die großen OEMs sind mit Festplatten bestens versorgt. Das heißt, eine HP kriegt so gut wie alles und was am Ende der Nahrungskette steht, hat dann halt ein Problem, weil sie wenig kriegen. Aber das sind dann ja nicht mehr die Stückzahlen. Bei diesem Schraubermarkt, den es mal gegeben hat, den gibt es ja in der Form nicht mehr.
Ja.
Also irgendwie ist das schon merkwürdig, wobei man sagen muss, Intel hat natürlich Druck von anderer Seite, weil es andere CPUs gibt für andere Devices, weil es andere Device-Klassen gibt, und bei Microsoft ist es aber auch so.
Ja.
Ich meine, Google-Devices werden gar nicht mal so wenig gehen. Auf Smartphones ist man nicht so doll unterwegs, die ja auch irgendwo. Das ist alles sehr, sehr schwammig.
Ja, Intel hatte einfach die ganz große Herausforderung, dass ARM dort einfach wirklich voranprescht und die Plattformen anbieten wird, AMD im Ultrabook-Bereich die Plattform anbieten wird. Also die bekommen da jetzt einfach auch mal ein bisschen Konkurrenz, was ich persönlich sehr begrüße, um diese Dominanz von Intel da einfach auch ein Stück weit zu brechen und die da auch wieder ein bisschen Bewegung zu sehen. Also insofern ganz interessant. So,
Sie wieder ganz einträchtig. Ich erinnere an unser letztes Gespräch. Die Allianz zwischen Microsoft und Intel ist wackelig, kippelig, überhaupt. Na, hier stehen sie wieder ganz einträglich nebeneinander. Hier die bösen Festplattenhersteller verhindern, dass wir guten Geschäft machen können, dass die Menschen unsere schönen Produkte, ach meine Güte, herrlich unsere Industrie.
Je nachdem, mit welches Thema man halt anschlägt.
Ja, genau so ist das. Und ich weiß nicht, ob die PC-Hersteller irgendeine Gewinnwarnung rausgegeben haben. Also eine HP wäre mir neu.
Nee, müsste ich jetzt auch nicht.
Das wäre ja unmittelbar durchschlagend.
Ich habe mir unlängst mal das Unternehmen Sony wieder ein bisschen näher angeschaut. Über die haben wir auch schon länger nicht mehr, ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal über die so ein bisschen gesprochen haben. Und Anlass war, dass der Howard Stinger, der ja seit 6 Jahren, glaube ich, oder 5 oder 6 Jahren jetzt an der Spitze von Sony ist.
Der britische Hardliner in Japan.
Ja, da habe ich mir überlegt, was hat der eigentlich bewirkt bei Sony? Also was hat der an Erfolg vorzuweisen an der Spitze dieses Riesenkonzerns? Also ist ja so ein Unternehmen, das mich in meiner Jugend einfach ein Stück weit begleitet hat. Ich bin ja auch Generation Walkman sozusagen, ja, und da ein gutes Stück mit Sony-Produkten groß geworden.
Damian, isst du hier einen Joghurt oder was?
Nee, das ist ein Kaffee. Damian
hat Hunger.
Das ist ein Kaffee.
Damian wird Wetter, müde. Ey. Mit Orange im Deckel ist ja sensationell.
Ja, den habe ich von Mascha geklaut.
Also hier, das nimmt ja Formen an.
Nächstes Mal bringe ich mir noch eine Schule mit.
Ja. Nee, wir machen ich seh dich schon da sitzen.
Also ein kaltes Buffet hier fände ich jetzt auch nicht schlecht.
Eine Käsesemmel oder so.
Zwei Häppchen.
Du, ich war gestern. Ich
mein Nüsschen haben wir.
Ich war gestern unterwegs auf dem Rückweg von Norddeutschland, bin beim Freund vorbeigefahren, der eine Wurstfabrik hat. Und ich kann euch das nachher mal zeigen.
Ich wollte gerade sagen,
wir haben so diverse Wurstwaren aus dem Kurhessisch-Waldeck.
Sehr schön.
Der ist übrigens ein Nachbar vom Volker Schwellenberg, also so ein anderthalb Dörfer weiter.
Ah, ja.
Und das sind sensationell. Du bist Vegetarier?
Nein, bist du wahnsinnig.
Na, Gott sei Dank.
Ich wollte gerade sagen, anstatt uns Süßkram zu schicken, kann man uns ruhig auch mal ein bisschen was Nahrhaftes zuschicken. Ne?
Definitiv wahr. Also ich zeige euch das. Ne? Ich zeige euch das. Na, das sind wirklich das sensationell. Da kommen wir uns einmal durch die...
Das Sortiment futtern.
Durchs hessische Futtern, ja.
Mach ich gerne. Also Sony, um darauf zurückzukommen, da habe ich mich gefragt, der Herr Stinger, was hat der eigentlich für Sony getan? Welche Erfolge hat er erzielt mit diesem Unternehmen? Und dann habe ich mir gedacht, na, schau dir mal diesen Börsenkurs dieses Unternehmens an, und der ist ja alles andere als erquicklich. Also der ist ja schon eigentlich nur immer bergab gegangen. Da gab es mal so eine kleine Spitze dazwischen, das war PlayStation, wo sie natürlich mit der Spielekonsole nochmal richtig Erfolge erzielt haben. Aber seitdem, wie nehmt ihr denn Sony wahr?
Also plakativ gesagt würde ich sagen, Sony hat die Zukunft schon hinter sich. Und das entspricht, das sagen ja auch die Börsenkurse, weil die Börsenkurse, die spiegeln ja immer die Erwartungen wieder, also eigentlich die Zukunft der Analysten und Experten, die Experten für das Unternehmen sehen. Und da sehen halt viele einfach keine gute Zukunft für Sony. Und ich sehe es eigentlich auch so. Also ich erkenne jedenfalls nichts bei Sony, wo die jetzt uns nochmal eine Überraschung bieten könnten.
Um das mal kurz mit ein paar Zahlen zu untermauern. Ich habe mir den Zeitraum rausgesucht, seit das Ding angetreten ist. Das war im Juni 2005, wenn ich mich recht erinnere. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens war 60 Milliarden damals, und die stehen heute bei 16
Milliarden.
16 Milliarden.
Das ist
Also das ist ein ziemlich sehr dramatischer Einbruch, um es mal so zu sagen.
Das kann man wohl sagen.
Und ich sehe da auch nichts in der Pipeline oder an Produkten. Alles, was sie bisher ausprobiert haben, egal in welchem Bereich, sei es Telefone, Smartphones, sei es Fernseher, sei es Unterhaltungselektronik, sei es neue Gadgets, die man früher einfach immer von Sony erwartet hat, dass die bringen, alles nichts gewesen.
Die Sony könnte man F&N, einen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Korea aufmachen.
Ja, da kannst du zum Beispiel haben was lernen. Haben wir
vorhin noch drüber gesprochen.
Sie was lernen. So, und jetzt hat der Herr Stinger angekündigt, dass sie im TV-Geschäft $1 Milliarde erwarten. Verlust.
Verlust.
Ja, Verlust. Verlust von einer Milliarde Dollar.
Was heißt da TV-Geschäft?
TV-Geschäft interpretiere ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie deren Sparte aufgestellt ist. Es ist jetzt nicht das TV-Geschäft,
Filme,
Sony Entertainment
und sowas, sondern TV-Geschäft, Produkte, Fernseher, die du dir irgendwo herstellst. So. Und dann haben wir dann gedacht, naja, irgendwie spiegelt sich das wieder. Also wenn man da so die durch die diversen Fernsehabteilungen mittlerweile geht, da dominieren tatsächlich die Koreaner, ja, also eine LG und eine Samsung. Und du siehst noch ein paar von diesen High-End-Premium-Marken, also eine Löwe, Sharp, so in die Richtung. Aber eine Sony scheint mir da keine große Rolle mehr zu spielen. Also auch was die ganze Ausstattung dieser Fernseher anbelangt, was die Technologie anbelangt, das mag man jetzt haben wollen in so einem Fernseher oder nicht, hinkt der ganzen Sache hinterher. Also diese Samsung-Dinger beispielsweise, die sind schon hochmodern. Also die haben da Apps drauf und. Wobei es alles nichts taugt, muss man ehrlich dazu sagen. Ich habe so einen Fernseher mit Internetzugang, einem drum und dran. Es ist eine Katastrophe.
Wieso?
Weil du das alles nicht bedienen kannst.
Aha.
Das kannst du alles nicht bedienen. Ja, da hast du irgendwie schöne, tolle Icons drin, Facebook und Twitter und YouTube und was weiß ich. Und dann sitzt du da mit deiner publiken Fernbedienung und brauchst irgendwie eine Viertelstunde, um da mal ein Video von YouTube aufzurufen. Ja. Also das kannst du alles total vergessen. Also da müssen einfach andere Konzepte hin. Ja. Und interessant ist halt auch, dass IT-Hersteller oder sagen wir mal, ist ja nicht kein reiner IT-Hersteller, aber Lenovo zum Beispiel auch sehr stark im Fernsehmarkt einsteigt. Die haben da ganz interessante Modelle vorgestellt, Kombinationen. Samsung, wie gesagt, also ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass für Sony da immer weiter der Zug abfährt.
Luft raus.
Ja, ist irgendwie echte Luft raus.
Ne? Ja.
Sony.
Sony,
nee, ich sag das jetzt einfach mal.
Erinnert ihr euch noch an unseren allerersten Einspieler, Videorekorder?
Ich hab hier einen Sony!
Der geht!
Der geht.
Folge Nummer 1.
Ja, also Sony, jetzt muss ich wirklich mal anschließen an so eine Geschichte aus dem letzten Jahr. Also wenn man sich das alles so überlegt, bei so, da ist schon irgendwie die Luft raus. Was die müssten halt mal zukaufen. Zum Beispiel, was ja neulich am Markt mal verfügbar gewesen wäre, zumindest für kurze Zeit, HP PC.
Zum Beispiel, ja.
Zock und Pock. Wäre doch gar nicht so schlecht gewesen.
Also angeblich war ja Sony mal im Gespräch.
Ne? Hätten sie den marktführenden PC-Hersteller zugekauft, hätten gleichzeitig einen Arsch voll Geräte gehabt, ein interessantes Betriebssystem, dann hättest du ja hergehen können und sagen, das Betriebssystem könntest du ja vielleicht auch für Konsolen verwenden und, also die Palm-Geschichte. Also das wäre doch...
Kein
doofer Schritt gewesen. Muss ich jetzt mal, sage ich jetzt einfach so.
Ich sehe da auch relativ schwarz für Sony, ehrlich
gesagt. Also wenn da nicht ein Impuls von außen kommt.
Die haben in allen Feldern, die derzeit angesagt sind und die interessant sein könnten, nicht wirklich was anzubieten. Dieser ganze Smartphone-Bereich ist an ihnen vorbeigegangen. Die Joint Venture mit Ericsson.
Das ist doch Sony-Ericsson.
Sony-Ericsson ist auch nichts draus geworden. Jetzt machen sie es selbst. Früher hat Sony einfach die Technologien vorgegeben.
Das ist so.
Das waren früher die Pacemaker in dem Bereich. Da hat die Unterhaltungselektronik immer geschaut, was macht Sony. Das ist einfach vorbei, das Thema.
Was ist denn mit der PlayStation eigentlich?
Ja, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es die jetzt gibt. Aber ich meine, gut, die haben irgendwie so einen Zyklus, glaube ich, von 10 Jahren oder sowas. Diese Spielekonsolen.
Die Konsolenzyklen sind voll böse. Wenn du einen verpasst, dann hast du echt ein Problem.
Und ja, aber die sind ziemlich lang, ne?
Und zwar auf lange Zeit.
Ja, also es wird ja gemunkelt,
dass... Nintendo geht's ja auch nicht eben.
Nein, natürlich nicht.
Auch nicht eben gut, die sind ja auch nicht eben...
Aber wird ja gemunkelt, dass dieses Jahr Xbox neu aufgelegt wird und die PlayStation neu aufgelegt wird. Aber das alleine wird Sony nicht retten. Also das glaube ich ganz einfach nicht.
Nein. Das glaube ich auch nicht.
Interessanterweise, wo sie sich ja ganz gut positionieren konnten, ist im Notebook-Bereich als Premium-Anbieter. Also die haben ja wirklich schon sehr teure und luxuriöse Geräte im Angebot.
Wie ist denn aber der Anteil von Sony?
Ich glaube nicht, dass der sehr hoch ist. Also ich habe jetzt die Marktanteile nicht
im Kopf. Ich fand den Angang nämlich mal ganz gut. Die haben es ja irgendwann auch hingebracht, mal eine Business-Linie einzuführen. Und bloß nachhaltig ist das ja
nicht wirklich gewesen.
Nee.
Also die haben ja auch mal normale PCs gemacht, soweit ich mich erinnere. Diese Vaios.
Gab es auch mal als PC.
Gab es als PC.
Für kurze Zeit.
Eine Zeit lang sind sie ja wieder ausgestiegen, auch mit ganz markanten Design und so. Aber irgendwie halt alles nicht konsequent genug. Content hätten die ja auch. Ich meine, die haben ja Voraussetzungen eigentlich wie Apple, um es mal so zu sagen. Mhm. Die haben ja auch Inhalte. Mhm. Ist ja nicht so, dass die mit leeren Händen dastehen. Ne?
Wisst ihr, was eine total interessante Geschichte ist?
Ich irgendwie nicht.
Was eine total interessante Geschichte ist, wenn du auf die Sony Homepage gehst und
ist die so schön wie die HP Homepage?
Hey, pass auf, ist wirklich interessant. Dann gehst du aufs Unternehmensprofil und ich wollte jetzt mal in den Geschäftsbericht gucken. Und dann gibt's im Unternehmensprofil ganz unten, gibt's ein Unternehmen wie kein anderes, ist der letzte Punkt, den Geschäftsbericht 2007 herunterladen.
Oh. Uiuiui.
Aus irgendwelchen Gründen läuft dieser Link aber ins Leere.
Ist das Sony Deutschland oder?
Sony.com. Ja,
Sony.de.
Sony.de. Okay. Sony.de. Ich wollte nach Sony.com gehen, aber da haben sie dann gesagt, hey, sie sind gar nicht in den USA. Was soll das denn? Also das finde ich, also das ist schon, es ist schon kurios.
Ja. So, dann habe ich noch aufgeschrieben.
Wer ist denn Sony Geschäftsführer gerade?
In Deutschland?
Ja.
War
das nicht mal ein Holländer?
Das ist ein Holländer, ist er nach wie vor.
Ist er nach wie vor?
Ja, das ist nach wie vor. Ja, ist nach wie vor. ZTE bringt LTE-Smartphones nach Deutschland, habe ich hier mal hingeschrieben.
ZTE, ja, das
ist auch interessant. Und weil ich einfach mal kurz über ZTE sprechen wollte, kennt ihr die? Sagen euch die was?
Nö. Ich habe neulich nachgeguckt.
Ja, also ich kannte ZTE, hatte ich jetzt auch nicht wirklich.
Das ist ein Riesenkonzern.
Das ist tatsächlich ein riesig gewaltiger, einer dieser Multikonzerne aus China.
Echt?
Der also mindestens, wenn nicht größer wie Huawei ist. Und kommt mir ähnlich vor wie Samsung und LG, die beiden Koreaner. So ist ZTE und Huawei zu betrachten. Beide in den mehr oder minder selben Geschäftsfeldern tätig. Gigantische Konzerne mit einer gigantischen Produktpalette und die kommen jetzt eben mit Smartphones nach Deutschland, beziehungsweise sind schon da, bringen da aber jetzt auch neue Technologie, Bleeding Edge, wie man so schön sagt, also schon LTE-Technologie und so weiter und so fort. Also auf die sollte man mal ein bisschen ein Auge werfen. Und auch Huawei, kann ich sagen, entwickelt sich da doch durchaus sehr positiv und findet da auch so den Weg in den Channel langsam hinein. Also die machen so langsam auch von sich hören, die werden da durchaus wahrgenommen. Und mal gespannt, wie das mit ZTE weitergeht.
Also was ich bei Huawei interessant finde, ist, wenn man sich überlegt, wie groß der Konzern ist, mit wem der alles Geschäft macht, wie die international agieren, was die für eine Kommunikation international haben. Mhm. Und ich schaue mir das in Deutschland an, dann habe ich immer das Gefühl, ey, das ist in Deutschland eine Bude. Mhm. Das ist in Deutschland eine Bude und die haben eigentlich, die bleiben so weit hinter dem zurück, was die international, ich weiß aber nicht, warum das so ist.
Ja, die machen ihr Geschäft hier in Deutschland, also die Huawei machen sie halt vorwiegend mit den großen Konzernen, also mit der Telekom machen die ja die ganze Ausrüstung,
das ist richtig, Ausrüstung aber und so weiter. Alles, was im Channel so geht,
da fangen ist, die erst an.
Das ist merkwürdig
und
alles, was so Brandaktivitäten sind, ist unter ferner Liefen.
Ja, die haben jetzt erst angefangen. Also haben damit jetzt erst gestartet. Der Kollege Wilczek war ja in China und hat mal die Gelegenheit gehabt, da Huawei ein bisschen näher kennenzulernen. Er war extrem beeindruckt von der Technologie, die dort haben. Und ich denke, die werden wir aber 2012, werden wir da noch ein bisschen was von der hören und von ZTE vermutlich auch.
Das glaube ich auch. Was mich total verwundert hat. Ich habe neulich mal geschaut, da war irgendeine Geschäftszahl von Foxconn, die rausgekommen ist, ein Geschäftsbericht von Foxconn. Und da habe ich mal ein bisschen rumgeschaut. Diese Konzerne in Taiwan, also nicht nur in China, sondern auch in Taiwan, die so als Auftragsfertiger unterwegs sind, wie groß die mittlerweile sind, das ist ja der Hammer.
Ja.
Das sind ja Milliardenunternehmen.
Ja.
Ich habe einen habe ich mir angeschaut, hab den Namen vergessen, das ist ein Hersteller von Laufwerken gewesen, früher ein pissige Laufwerke und war halt so eine Chinesenbude. Mittlerweile Milliardenkonzern.
Mhm.
Ich war völlig von den Socken. Mhm. Also da hat sich in der Zwischenzeit, hat sich in diesem Segment so in der zweiten Reihe hinten dran, hat sich unheimlich viel getan. Da ist unheimlich viel Geschäft zurückverlagert worden und vorne dann gibt's dann halt so ein paar Marken-Outlets, die von hinten unglaubliche Mengen ziehen. Also der Charakter des Geschäfts hat sich da ganz erheblich geändert.
Also man darf nicht in die Annahme verfallen, dass man sagt, naja, da kommt eine ZTE und eine Huawei, never heard, kenne ich nicht so genau. Kommt irgendeine kleine Chinesenbude rüber. Vorsicht, das sind riesen Konzerne.
Das ist der Hammer, ja.
Mit Milliarden Umsätzen, die da dahinter stehen und die einen enormen wie soll man sagen, enormes Potenzial haben, was Entwicklung, also technologische Entwicklung auch anbelangt. Das ist nicht so, dass die, wie man früher gesagt hat, ja, die kopieren halt alles und bringen dann die Technologie billig rüber. Nein, die sind da bei solchen Themen mittlerweile ziemlich weit vorne.
Ja, das Geschäft muss man ja auch sagen. Früher war es sehr stark OEM getrieben.
Ja.
Und wo es um Fertigung gegangen ist. Und mittlerweile ist halt auch sehr stark ODM getrieben.
Ja, jetzt kommt das
Brandgeschäft, wo dann die Designs und wo die Innovation dann tatsächlich vom Fertiger kommt. Ja. Und was das bedeutet ist, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie eine HP plötzlich hinten dran ist und
ja, man denke mal beispielsweise, dass die Innovation
woanders ist und das ist definitiv so.
Ja, man denke beispielsweise vor 2-3 Jahren, also die ersten UMTS-Sticks auf den Markt kamen, die man hier in das Notebook reingebaut hat, das war alles Huawei-Technologie.
Ja.
Hat nur niemand gesehen, aber die konnten das, die haben das damals schon beherrscht. Also insofern
sollten wir die mal ein bisschen im Auge behalten. Wobei man ja sagen muss, und das muss ich jetzt mal als Anwender sagen, die Software, die auf diesen Sticks läuft,
das ist eine Katastrophe.
Oh, eine Katastrophe.
Ja, das stimmt.
Und selbst auf dem Mac, und ich weiß nicht, warum eine Apple, die sich alles ganz genau anschaut und zertifiziert und freigibt, warum die so ein
Chaos... Das kommt von Vodafone oder Telekom, diese
Software. So ein Chaos freigeben. Ne? Ah ja, Wahnsinn.
Ja, das ist Wahnsinn. Schon, das ist schon unschön.
Unschön ist, das ist unmoralisch. wirklich. Ich glaube ja an Moral in der Softwareentwicklung.
Ja. Dann weiß ich nicht, es war im Rahmen der CES, weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber ich fand es sehr bemerkenswert und vielleicht habt ihr es euch auch angeschaut. Logitech, der bekannte Maushersteller, von dem man jetzt auch so die ganze Zeit nicht wirklich etwas gehört hat.
Oh, nur dass es das bergab gegangen
ist. Nur dass bergab gegangen ist.
Und schwierige Quartalsentwicklung.
Auch viel Geld verbrannt haben mit ihren Geräten, die hier Google TV beherrschen sollten und, was, da haben sie ja wirklich aber Millionen versenkt, das haben sie ja auch zugegeben. Aber sie haben ein ganz interessantes Produkt rausgebracht, wie ich finde, nämlich eine neue Art der Maus. Mhm. Habt ihr euch die mal angesehen?
Mhm. Diesen kleinen
Quader.
Sehr interessant.
Also das schaut aus wie so ein bisschen größerer Lego-Baustein. Ist tatsächlich ein kleines bisschen größer. Und die haben das Konzept, du legst eigentlich nur noch diesen Quader sozusagen auf den Tisch. Du bewegst das ganze Ding nicht mehr, sondern du streichst nur drüber. All diejenigen, die ein Touchpad haben auf ihrem Notebook, die werden das kennen. All diejenigen, die MacBooks haben oder die Touchmaus von Apple haben, die kennen das auch. Also, dass man mit diesen Gesten arbeitet, vorwärts, rückwärts blättert. Und interessant, wenn man diesen Quader jetzt in die Hand nimmt, schaltet diese Maus automatisch in den Präsentationsmodus um und du drehst die Maus nur nach links oder rechts und dann kommt das nächste Slide oder der nächste Echt? Punkt wird eingeworfen, ja. Also hast du nur so. Finde ich klasse, sensationell gut die Idee und da beweist Logitech für mich doch mal wieder ein Stück weit, dass sie das Thema Maus, und da sind sie eigentlich bekannt geworden, zumindest für mich, tatsächlich noch weiter verfolgen. Ne? Mhm. Zeitlang hat man ja echt gedacht, das Thema Maus ist durch.
Mhm. Ja? Ja, es muss auch weiterentwickelt werden, weil letztendlich durch Touch und durch Gestensteuerung ist schon erheblicher Druck in die Situation reingekommen.
Ja.
Und wenn ich mir überlege, was jetzt ein Apple mit einem Touchpad gemacht hat, ich meine, beim Apple verwende ich das wirklich, bei PCs habe ich das, auf PC-Notebooks habe ich das jahrzehntelang nicht verwendet. Also lang wie es gab.
Ja.
Blöder Scheiß.
Also sollte man sich mal anschauen.
Das finde ich auch interessant.
Ist ein echt interessantes Produkt.
Müsste man mehr in die Hand nehmen, müssen wir ein bisschen mit spielen.
Ja, ich hoffe, dass wir mal eins zugeschickt bekommen. Hallo Logitech.
Was meinst du? Hey, wenn es das Quartalsergebnis hergibt.
Ja, also.
Aber das müssen wir uns wirklich anschauen, weil
das man uns wirklich mal ansehen, ja.
Weil das ist ja dann schon eine Kombination aus den verschiedenen
Technologien.
Weiterentwicklungen,
ja,
genau.
Ja, ja. Ja. Dann einfach mal ein ganz anderer Formfaktor.
Ja.
Das finde ich mal gut, dass man das Ding nicht auf dem Tisch rumfahren muss. Das ist schon mal ein interessanter Schritt. So, und den letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, bevor wir zu unserem kurzen Rückblick, was wir auch vor 10 Jahren kommen. T-Systems habe ich mir hier nochmal notiert, die ziemlich heftig unter Druck kommen werden. Und zwar mit Ansage, warum ist das so? Ich weiß nicht, ob ihr euch den Beitrag durchgelesen habt, aber die T-Systems macht natürlich traditionell viel Geschäft mit wem?
Mit der Telekom.
Mit der Telekom, richtig. Und verkauft natürlich die entsprechenden IT-Lösungen an die Telekom. Und das machen die aber natürlich nicht umsonst, sondern sie verlangen das dafür, was ein außenstehender Kunde oder ein nicht zum Telekom-Konzern gehörender Kunde auch zahlen müsste. Ja, also jedes andere Unternehmen, das bei T-Systems kauft, muss das bezahlen, und so muss es die Telekom bisher auch machen. Das ändert sich jetzt wohl. Also ist auch vom Telekom-Vorstand so verabschiedet worden. Und zwar, dass die Telekom zum Einkaufspreis quasi bei der T-Systems einkaufen wird. Also es wird einfach nur durchgereicht. Die dürfen nicht höher abrechnen, also müssen ohne Marge abrechnen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ziemlich eisiger Wind auf die T-Systems
zukommen wird. Das glaube ich auch.
Mhm. Und ich befürchte da schon Schlimmstes von einer relativ heftigen Entlassungswelle.
Und die machen ja sehr viel Geschäft mit der Telekom, ne?
Oh ja. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Drittel, sind, aber zwei Drittel glaube ich, so eine Drehung.
Zwei Drittel, ja.
Sehr viel.
Ja. Oh, das ist aber massiv.
Mhm.
Das wird nicht gut ausgehen. Wobei, auf der anderen Seite ist ja die Thematik rechte Tasche, linke Tasche. Das ist ja auch doof, weil im Konzern wird es ja sowieso nur umverteilt. Also insofern.
Ja, ja.
Also legitim ist das schon. Auch hier ist die gute Frage, ob die Analyse wirklich, die Analyse und die Maßnahme wirklich weit genug greifen.
Hm.
Oder in die richtige Richtung greifen.
Ja, ja, man kann sich natürlich fragen, von was lebt dann eine T-Systems in Zukunft? Also sie muss einen riesen Apparat vorhalten, um die Telekom befriedigen zu können,
ja,
was deren Einkauf anbelangt. Und hat auf der anderen Seite nur verringerte Einnahmemöglichkeiten, ja, mit nur noch einem Drittel der Kundschaft, die ihnen das auch bezahlen, auf gut Deutsch. Ja.
Richtig.
Und das kann eigentlich nicht gut gehen, also rein wirtschaftlich gesehen.
Nee, wenn dann jemand auf die Idee kommt, da nochmal eine Vollkostenkalkulation zu machen,
ja,
und die Profitabilität der T-Systems für sich alleine anzugucken,
ja.
Ich muss noch mal eben kurz.
Herzlichen Glückwunsch.
Faktencheck. Ich habe gerade einen Faktencheck gemacht. Und es ist nicht zwei Drittel, den die T-Systems mit der Konzernmutter macht, sondern knapp ein Drittel. Also ein Drittel 30%.
Oh, aber 30% ist mächtig genug.
Und ich kam auf zwei Drittel, weil nämlich rund zwei Drittel der IT-Aufträge vergibt die Telekom an T-Systems.
Mhm.
So muss man es
lesen. Okay.
Also die schreiben ja auch nochmal ein Drittel aus
vom Umsatzvolumen, ja, bei der T-Systems macht das dann
also Telekom, ja, schreibt auch, ja, ganz normal aus, und in einem Drittel der Fälle kommt die T-Systems zum Einsatz, ne? Vielleicht kann man es so formulieren.
Nee, in zwei Drittel der Fälle.
In zwei Drittel der Fälle.
In zwei Drittel, ja, der Fälle. Und bei, T-Systems, ja, ist genau umgekehrt, da hast du,
ja,
ein Drittel des Umsatzes, ja, sind, ja.
Genau.
Das macht dann ein Drittel des T-Systems Umsatzes aus.
Vor 10 Jahren, was die Branche damals bewegte. Ich habe mal wieder in unsere Archive geschaut und ein paar Schlagzeilen rausgesucht, von denen ich denke, dass sie von Interesse sind für all diejenigen, die auch schon eine ganze Zeit lang in dieser Branche arbeiten. Da kann man vielleicht das eine oder andere mal wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Also vor 10 Jahren, Januar 2002, was war damals alles in den Schlagzeilen gestanden? Ich fange mal oben an. Bald in Notebooks, Doppelpunkt. Mini-Brennstoffzellen gehen in die Serienproduktion.
Und also, es kam doch anders.
Wie oft müsst denn ihr so eure Brennstoffzelle nachfüllen mit Methanol? Habt ihr eure Fläschchen dabei mit dem?
Ständig,
ja?
Am Mann.
Ja, also es ist ja noch nicht mal irgendwo in Aussicht gestellt, dass da was kommt. Oder ist euch dieses Thema irgendwann mal wieder über den Weg gelaufen?
Nein.
Nee, ne? Toshiba war damals ganz groß vorne, ne? Und haben.
Ach du meine Herr.
Ja. Kann ich mich noch erinnern.
Ja, gut, ja, ja. Das ist dann ja ganz anders gekommen. Also im Toshiba-Konzern, über den könnten wir auch mal ein Special, ja, anstellen.
Ja, Toshiba wäre echt mal interessant.
Also
ja,
das ist, wo das heute steht, ja, da möchte man ja auch weinen.
Geht so langsam Richtung Kodak, hätte ich jetzt mal gesagt, aber das wäre jetzt gemein, ne?
Also ich glaube, das,
nein, so
das stimmt,
Sony.
Auch, das stimmt auch nicht.
Richtung Sony. Japaner schon wieder, siehst du?
Ja.
Hast es wieder.
Ja. Ja.
Dann stand drin IBM, Konzernchef Louis Gerstner übergibt das Zepter.
Mhm.
Kennen wir auch noch alle, der hat dann
übergeben. Ist das so lange her?
Palmisano, ne?
Das kommt mir vor, als wäre das gar nicht lang her.
Ja, mir kommt es auch kürzer vor. Ja.
Das kommt mir durch. Und Palmisano hat ja jetzt auch schon wieder übergeben.
Richtig.
Also das ist wirklich schnell gegangen, ja. Donnerwetter. Die Zeit fliegt.
Dann habe ich noch aufgeschrieben, da haben wir das letzte Mal aber schon ein bisschen drüber gesprochen, IT-Händler, wahnsinnig erbost über C2000-Aktion.
Mhm.
Das war ja
Telefon
damals,
abgestellt,
ja. Telefone alle abgestellt, ja, und gesagt, nee, ihr müsst jetzt alle online bestellen oder lasst es bleiben.
Mhm.
Und da haben wir doch über wenn wir den Artikel gerade aufrufen, wie viele Händler da betroffen waren. Ich glaube, waren ein paar 10.000, ne?
Hatte da nicht auch wieder der Andreas Wenninger gesagt, ja, es war aber trotzdem die richtige Entscheidung?
Ja, der Wenninger hat gesagt, von der Idee her, ne? Von der Idee war das gar nicht so doof. Mhm,
Ja, also diese ganzen.
Und er meinte nämlich, die haben mit der Synaxon, haben sich damals mit C2000 arrangiert und haben da wirklich innovative Lösungen gefunden. Mhm. Genau, da ging es um den Funk, der damals Geschäftsführer war.
Richtig.
Richtig.
Ja, also die haben gesagt, alle Händler, die unter 50.000 Euro mit uns machen, müssen jetzt online bestellen. Wir gehen hier nicht mehr ins Telefon, also telefonisch ist hier nichts mehr zu machen. Naja, sind ja dann irgendwann auch zurückgerudert, ne?
Hier, sag mal, ganz kurz, ein ganz winziger Sprung zurück. Mhm. Das mit den Brennstoffzellen, weißt du, wer es geschrieben hat? Ich habe gerade nachgeschaut, das warst du, Christian.
Ja, kann gut sein.
Donnerwetter, ey.
Ich habe früher viel geschrieben.
Wahnsinn, oder?
Ja, das kann durchaus sein.
Mann, ey. Wenn man sich das echt alles so überlegt, sensationell.
Tja. Naja.
Papier ist Geduld.
Smart Full Cell GmbH, SFC. Mei, oh mei.
So, dann habe ich aufgeschrieben, erste Rechner mit 1 GHz Prozessoren kommen auf den Markt. Damals Kostenpunkt 4.100 Euro. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen heutzutage.
Na.
Ja, das ist jetzt 10 Jahre her.
Also die Durchschnittspreise haben schon...
Ich weiß nicht, bei wie viel Gigahertz sind wir denn zurzeit? So 3, wirklich, irgendwas wahrscheinlich, oder?
Ja.
Aber insgesamt ist ja in dem Zusammenhang vielleicht mal zu erwähnen, das Thema Gigahertz spielt doch heute keine Rolle mehr, oder?
Die,
ist doch durch das Thema, oder?
Die Taktfrequenz hat...
Ist nicht mehr...
Nee, ist nicht mehr so relevant. Gut, Intel hat sich ja bewusst dann irgendwann aus der Debatte auch verabschiedet. Man hat gesagt, man muss die CPUs für die Anwendung positionieren und da kommt es nicht mehr nur auf Takt und Rechenleistung an.
Ja.
Und meines Erachtens ist das auch ein vernünftiger Schritt gewesen.
Ja. Über die nächste Headline können wir vielleicht noch kurz sprechen. Die stammt von dir, Damian, wie ich mal recherchiert habe. Ich glaube, die hast du damals geschrieben in den Artikel. Elsa-Chef Theo Beisch, Doppelpunkt. Unser Problem ist, dass wir vor Kraft kaum laufen können.
Ich weiß noch genau, wo das war. Ich weiß noch genau, wie das war. Und ja,
Gabi Nils geschrieben, den Artikel.
Und ein bisschen später, okay. Und ein bisschen später waren sie platt.
Ja. Ein bisschen später waren sie platt.
Unmittelbar
da hat der Beisch, da hat der Beisch vielleicht doch ein bisschen übertrieben, oder?
Ja.
Es war nicht vor Kraft, konnten sie kaum laufen.
Nee, es war vor Kraftlosigkeit.
Also die
Kraftlosigkeit.
Also die sind runtergerutscht. Die hatten liquide Mittel von noch 5 Millionen Euro. Und also im Jahr 2001 und ein Jahresverlust dann plötzlich von 20 Millionen Euro.
Ja, also bei Elsa war die Geschichte ja auch die hatten irgendwann expandiert wie blöd, hatten die ganze Organisation, die sie in Aachen sitzen, hatten in München nachgebaut, hatten alle Stellen doppelt besetzt, haben den Channel so vollgestellt, dass sie wirklich viele Monate lang nichts mehr verkaufen konnten und die Ware ewig geschwappt ist, dann hatten sie ein Cashflow-Problem und wirklich alle Initiativen von befreundeten Firmen auch, denen weiterzuhelfen, hat Theo Beisch komplett torpediert. Und dann hat er noch behauptet, die CRN und vor allem ich hätten die Elsa in die Pleite geritten, weil wir hatten dann damals drüber geschrieben.
Mhm.
Das war eine ganz interessante Geschichte. Da hatte mir dann plötzlich jemand gesagt, ich würde gerne mit der Elsa Geschäft machen, hätte ich auch Bock zu, ist eine schöne Geschichte. Und habe gesagt, super Sache, tolles Unternehmen, mach das. Und dann rief der an und meinte, ich kann das nicht machen, ich kriege die noch nicht mal für 10.000 Euro Kredit versichert. Und daraufhin haben wir dann mal angefangen zu recherchieren, mal nachzufragen. Der hat mich nicht belogen, das ist schon so gewesen. Und von Elsa kam dann aber auch gar keine Auskunft dazu, nur ja, alles Lüge und stimmt alles und wir können vor Kraft gar nicht laufen. Also diese ganzen Sprüche. Und dann ist es so gewesen, dass dann auf dem kleinen Aachener Dienstweg die Phobis Hilfe angeboten hatte. Da ging es um eine große Stückzahl Grafikkarten von Gigabyte, die da in der Diskussion waren. Und die Phobis hat dann gesagt, komm Freunde, wisst ihr was, wir können das für euch zwischenfinanzieren. Wir müssen es dann allerdings über unsere Bücher machen. Und also wir kaufen die dann und geben es euch. Und ihr könnt dann da Geschäft machen und dann läuft das so. Und dann muss sich Theo und vor allem sein Schwager, glaube ich, oder sein Cousin, Theo Josef, der Finanzer war, müssen sich hingestellt haben und gesagt, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wir sind hier die tolle Elsa. Und dann haben die Vorbesleute gesagt, wir haben gedacht, wir könnten helfen. Ihr wollt keine Hilfe, dann müssen das nicht so machen. Und dann kam das halt, zum Eklat. Das mit Elsa war eine ganz tragische Geschichte. Die Elsa war.
Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich noch Aktien habe von
ihr. Ja. Oh Mann. An die Wand tapezieren. die Elsa war ja ein sehr, sehr bodenständiger Laden. Und irgendwann haben die den Höhenkoller gekriegt.
Ja, so ist es.
Das war übrigens verbunden, dieser Fall Elsa. Also zuerst der Höhenflug war verbunden mit dem Namen Hasseler, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Manfred Hasseler war.
Ach, Manfred Hasseler, ja.
Der war, ich glaube, Vertriebsleiter irgendwas im Management bei Compaq zuerst.
Ja.
Dann ist der weiter gewechselt zu US Robotics. Oder beziehungsweise 3Com haben die dann, glaube ich, gekauft. Und dann ist er zu Elsa. Und dann hat er bei Elsa so richtig gesagt, wir machen hier ganz groß aufgetrumpft. Und das ging nicht gut. Der Hasseler war dann irgendwann weg und der Michael Pauli hatte das übernommen, der von Mitsumi, der Vertriebschef bei Mitsumi war. Und der stand dann aber vor einem absoluten Trümmerhaufen und das hat dem so auch keiner erzählt. Und da haben sie irgendwann gesagt, pass auf, schau mal, dass du aus der Haftung da rauskommst. Das war eine böse Geschichte.
Oh, absolut. Irgendjemand hatte die Marke Elsa noch, irgendein Japaner, glaube ich. Ne?
Ist die Marke Elsa dann nicht an irgendeinen Grafikkartenhersteller aus Taiwan verkauft worden oder sowas? Irgendwer hat die
gekauft. Ja, war auch mal, also, ja, ich weiß es nicht mehr. Mal nachschauen. Vielleicht steht es irgendwo. Oder vielleicht weiß es irgendjemand. So, dann habe ich mir da noch eine Überschrift, die fand ich dann einfach zum Lachen, wie ich die dann gesehen habe. Marktforscher Doppelpunkt, Ende des Booms erreicht, das Internet schrumpft. Also es gab damals tatsächlich Marktforscher, die schon prophezeit haben und gesagt haben, so, jetzt ist das Internet groß genug, viel weiter wird es nicht mehr gehen. Ne? Viel mehr brauchen wir auch nicht, es gibt auch keine Nachfrage. Jetzt geht's wieder bergab, es schrumpft jetzt, ja, all diejenigen, also die hier schon alle da sind, die werden nicht alle überleben, die Hälfte wird wieder verschwinden, keine Ahnung. Fand ich irgendwie auch sehr witzig. Dann hatte ich noch aufgeschrieben, Kim Schmitz war tatsächlich auch im Januar
2000. Den hatten wir vorhin schon mal, genau. Ja,
der ist damals nach Stadelheim rein, hier, und hat dort gesessen. Der Distributor Landis, vielleicht kennt ihn der eine oder andere noch.
Natürlich, Netzwerkdistributor.
Jawohl, der ist an
die... Die waren auch mal eine Nummer in Deutschland.
Waren auch mal eine große Nummer, ja. Die sind damals verkauft worden an den Südafrikaner, an die Westcon-Gruppe.
Richtig.
Und dann hat die IBM bekannt gegeben, dass sie sich aus der PC-Produktion verabschiedet. Das war auch im Januar 2002. Wobei das noch nicht der Verkauf an die Lenovo ist, sondern
Die war später, sondern
das war nur der Ausstieg aus der eigentlichen Produktion. Haben sie dann irgendjemand anderen machen lassen. Früher hat man ja noch PCs selber gemacht. Und ein Unternehmen, von dem ich auch nichts mehr gehört habe und ich auch nicht mal weiß, ob es die wirklich noch gibt, Creative Labs.
Die gibt's noch.
Hat damals angefangen und gesagt hat, so, und jetzt wir bringen auch Modems nach Deutschland.
Ja.
Modems, da müssen wir nochmal.
Ja, die kamen ja aus dem Soundkartengeschäft.
Und das
Soundkartengeschäft ist ja, die haben sich immer schwer getan, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und da wirklich was auf die Reihe zu bringen.
Also kreativ war doch mal, so wie ich das in Erinnerung habe,
Soundblaster.
Der direkte Wettbewerber auch zu Logitech, oder? Creative Labs und Logitech, die beiden waren
Nicht? Creative Labs und Terratech. Und dann gab es noch, und Creative war mit Soundblast, die waren Nummer 1 für Soundkarten. Ewig lang.
Jeder Musiker hatte
ja. Richtig. Und wer sich übrigens im Moment auch schwer tut, ganz interessant, ein ähnlicher Fall wie bei Creative Labs, ist die Terratech. Die Terratech hatten ja super Soundkarten, auch für Musiker, ganz, ganz tolle Produkte. Und seit den Soundkarten ist nicht mehr viel nachgekommen. Die haben dann Experimente gemacht mit Grafikkarten, das war ganz fürchterlich, ein bisschen mit Videokarten und jetzt so mit Internetradios und solchen Geschichten. Mhm. Aber meines Erachtens auch überhaupt nicht klar, wo die Reise hingeht. Und ein ganz ähnlicher Fall wie Creative.
Ja, diese PC-Bastelei ist einfach vorbei.
Ja.
Das gibt's heute nicht mehr.
Rechner aufschrauben, stärkere Grafikkarte rein.
Und schau mal,
das erste war doch qualitativ hochwertigste Soundchips aufs Motherboard.
Mhm.
Intel.
Ja.
Und schon war's.
Schon ist rum.
und schon war es schwierig.
Grafikbereich hast du selber, ne?
Völlig ausreichend. Grafikbereich, ganz, ganz ähnliche Entwicklung.
Ja. Das ist richtig.
Und im Grafikbereich ist es nur deswegen anders, weil man da halt mehr Rechenleistung braucht und diesen ganzen 3D-Schnickschnack und das Rendering und Grafikkarten mit einem Kühler und so. Da kann man das für das High-End nicht so abbilden wie bei Sound. Also da ist der Fall nochmal ein bisschen anders gelangt, aber die Entwicklung ganz, ganz ähnlich. Mhm. Das wird alles aufgesogen und wirklich interessant, wenn man sich mal überlegt, wer die Spieler damals waren und wer die heute sind.
Hast du völlig recht, Andreas.
Viel geschehen. Vielleicht machen wir das schon zu lang, ey. Aber vielleicht machen wir es auch richtig lang genug.
Genau. Wir wollten noch sprechen über die neue Frisur des Bundespräsidenten Wulff.
Was?
Nein, wollten wir nicht, oder?
Über die
Nein, wollten wir nicht.
Hat er eine neue Frisur?
Nein. Der hat eine neue Frisur angeblich. Ich habe mir heute überlegt, über was sprechen wir alles? Guttenberg, Wulff.
Nee, komm.
Schlecker. Nee, sprechen wir natürlich alles nicht.
Also Schlecker hat mich wirklich schockiert.
Aber ich habe mal hingeschrieben hier Transparenzoffensive. Da habe ich auch meinen Kürzel dahinter gemacht hier beim Themeneintrag. Habe ich auch ganz bewusst so hingeschrieben Richtung Wulff, weil ich mir natürlich gedacht habe, was können wir denn so bei Channelcast noch ein bisschen besser machen? Wie können wir das noch ein bisschen ausbauen? Wie können wir das noch interessanter machen für die Zuhörer und Leser? Und ich habe mir gedacht, was ich mal machen möchte, ich werde jetzt regelmäßig bei uns auf dem Blog channelcast.de quasi meine Links der Woche veröffentlichen. Also all die Nachrichten, wo ich der Meinung bin, dass die signifikant sind und wichtig sind für die Branche, die werde ich dort jetzt einfach mal reinstellen. Und werde es einfach mit anderen teilen, die es wissen wollen oder auch nicht. Vielleicht ist da das ein oder andere für jemanden dabei. Möglich wird das Ganze mittlerweile, weil, also ich bin ja ein extremer News-Junkie. Ich lese so am Tag, habe ich mal ausgerechnet, um die 400 Nachrichten. Also ich habe etwa 30 RSS-Feeds abonniert. Das ist
sehr vorbildlich.
Aus allen möglichen Bereichen. Jetzt mal nur IT. Ist nur IT, etliche amerikanische und. Kann auch gerne mal sagen, welche Feeds ich alle abonniert haben. Das Problem ist natürlich, was ich nicht mache und was ich mir auch zeitlich natürlich überhaupt nicht leisten kann, weil der eine oder andere fragt sich, jetzt spinnt denn der Meier, hat er nichts anderes zu tun, der kann nicht den ganzen Tag hier nur im Web surfen. Ich kann natürlich nicht die einzelnen Websites hier ansteuern und mich dann da durchklicken und dieses ganze Zeug lesen. Also, was mache ich? Effizient, und ich bin nach wie vor absoluter Fan davon, sind RSS-Feeds, wo ich die Headline geliefert bekomme, mitunter ein bisschen Vorspann. Vernünftiges Frontend gibt's mittlerweile. Ich benutze auf dem Mac hier übrigens dazu Reader, schreibt sich R-E-E-D-E-R. Ganz tolles Programm, der synchronisiert sich auch mit dem Google Reader und über den manage ich meine RSS-Feeds. So, dann geht's aber weiter, weil es schon ein bisschen arg trocken ist teilweise, die Feeds dann so direkt zu lesen und nur noch durchzuscannen. Was mit dem Ding ganz gut geht, nutze ich mittlerweile auf meinem iPad ein Programm, das ich kurz vorstellen möchte, das nennt sich Flipboard. Flipboard macht aus den RSS-Feeds eine Art Mini-Zeitung, so kann man vielleicht sagen. Also die Artikel bekommen wieder eine Headline, kurzen Vorspann. Man kann da durch Wischgesten ganz einfach wie durch eine Art Zeitung durchblättern. Ich kann dort meine Facebook-Sachen drüber laufen lassen, ich kann Twitter drüber laufen lassen. Ich kann nochmal sagen, aus der großen Auswahl der RSS-Feeds nehme ich jetzt mal die nur raus, die channel-relevant sind und lass mir die extra anzeigen. Und dann nutze ich zusätzlich noch all die als Dienst, und dann ist mein Workflow da sozusagen auch beendet, ein Dienst, der heißt Instapaper. Früher hat man ja, wenn man irgendwo auf einer Webseite war und fand die interessant, was hat man gemacht? Man hat einen Bookmark gesetzt, was zur Konsequenz hatte, dass man dann irgendwann 1500 Bookmarks bei sich im Browser drin hatte, und du hast natürlich nichts mehr gefunden. So, und mittlerweile gibt es Dienste, die das in der Cloud abfangen, und einer davon, von dem ich sehr begeistert bin, der nennt sich Instapaper. Den gibt es eigentlich für so ziemlich jeden Browser als Bookmarklet. Das heißt, ich bin auf einer Webseite, drücke einen bestimmten Knopf und dann wird ein Bookmark hinterlegt in diesem Cloud-Dienst, den ich dann auch auf dem iPad oder auf meinem Desktop oder auf dem Notebook auch wieder zur Verfügung habe und kann mir das dann einfach später anschauen. Finde ich ganz toll, diesen Workflow, und kann das nur empfehlen, sich die beiden Programme Flipboard und Instapaper mal näher anzuschauen. Und man kann halt hocheffizient und sehr, sehr schnell sich einen Überblick verschaffen über das aktuelle Tagesgeschehen und was ihn halt sonst noch so interessiert. Ja, und im Rahmen dessen kann ich dann eben auch aus diesem Dienst heraus, fallen dann bestimmte Überschriften raus oder Beiträge raus, wo ich der Meinung bin, dass sie interessant und lesenswert sind, und die werde ich jetzt heute immer reinstellen bei uns bei Channelcast. Und mal sehen, wie es angenommen wird. Und dann wollte ich euch, weil wir vorhin zu Beginn über Weihnachten gesprochen hatten, wollte ich mal noch was zum Besten geben. Ich habe jetzt tatsächlich zu Weihnachten einen neuen Fernseher gekauft. Wir hatten bisher im Wohnzimmer keinen Fernseher. Ich war immer dagegen, weil ich jemand bin, der sagt, ich mag nicht so ein fernsehzentriertes Wohnzimmer haben, wo alles auf diesen Fernseher ausgerichtet ist. So, jetzt ist die Zeit gekommen, nachdem diese Dinger eben nur noch einen halben Zentimeter dick sind und du die einfach wie ein Bild an die Wand hängen kannst, haben wir gedacht, so, jetzt schlage ich mal zu. Hab mir also einen schönen Samsung-Fernseher gekauft, hab mir einen Verstärker gekauft von der Firma Yamaha. Viele sagen immer Yamaha. Ist aber falsch, wie ich weiß. Das heißt Yamaha. Und
Yamaha.
Genau. Einen Blu-ray-Player habe ich mir dazu gekauft und ein Apple TV. Klar. Apple TV übrigens, muss ich sagen, sensationelles Produkt.
Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht.
Ich habe mir auch Konkurrenzmodelle angeschaut. Ich sagte jetzt den Hersteller nicht, also die ähnliche Lösung machen. Apple TV sensationell. So, wie auch immer. So, dann haben wir gedacht, ist ja heutzutage alles kein Problem mehr, dieses Zeug miteinander zu verbinden. Es gibt ja HDMI. Ne? So, da hast du ja diese Kabel, da steckst du einzelne Verstärker rein und, und. So, und das habe ich alles gemacht. Prost, Andreas. Das heißt, ich habe gelernt, man muss also alle, also die Blu-ray-Player und das Apple TV muss man in diesen Verstärker reinstecken. Den Fernseher in den Verstärker reinstecken, die beiden Sachen in den Verstärker reinstecken und dann von dem Verstärker zum Fernseher und dann ist alles gut. Und der Rest managt dann sozusagen der Fernseher. Und es hat halt LSI überhaupt nicht funktioniert. Also ich sag euch, IT mag schon schwierig sein, aber diese ganze Audio- und UE-Geschichte, das ist also nach wie vor eine Katastrophe, trotz HDMI. Dann habe ich da vorn abgeklappert und so weiter. Ich habe das alles nicht zum Laufen bekommen. Jetzt habe ich so gemacht, ich habe diese ganzen Komponenten alle in den Fernseher reingesteckt. Der hat Gott sei Dank 4 oder 5 HDMI-Buchsen. Und dann ein Kabel noch wieder raus zum Verstärker und irgendwie läuft's. Und ich bin happy. Also, aber, also wenn man der Meinung ist, dass sich diese UE-Geschichte irgendwie großartig weiterentwickelt hätte und alles einfacher geworden ist,
Vergiss es. Das ist mal ein interessanter
Erfolg. Vergiss es. Also es ist überhaupt nicht vorangegangen in dem Bereich. Das ist nach wie vor extrem kompliziert. Da gibt es auch Standards mittlerweile, sodass man sagen kann, wenn du deinen Blu-ray-Player einschaltest, geht bitte der Fernseher mit an. Ne? So Dinge, die ich einfach erwarte. Oder ich schalte auf den Apple TV um und erwarte, dass der Fernseher auch sein Bild wechselt sozusagen und auf den entsprechenden Kanal schaltet oder entsprechenden Eingang schaltet. All das geht. Jeder Hersteller hat dort irgendwie so eine Technologie. Basiert alles auf dem eigenen Protokoll. Bei Sony heißt es BraviaNet, bei Samsung heißt es AnyNet, bei, was weiß ich, LG heißt es wahrscheinlich wieder irgendwie anders. Also die Branche tut auch alles dafür, um ihr ganzes Gerümpel so intransparent wie nur irgendwie möglich zu machen.
Das heißt, bleibst du bei einem Hersteller, ist alles
gut. Dann ist alles gut.
Dann ist alles gut.
Wenn du die Geräte,
hast du ein echtes
Problem. Musst du irgendwie Experte sein, um zu wissen, was meint der jetzt wieder mit diesem AnyNet? Ach, das ist ja das, was Sony als BraviaNet bezeichnet. Das ist eigentlich dasselbe. Also es ist unlustig irgendwie. Unlustig. Aber jetzt läuft alles und ja, bin ganz zufrieden.
Das heißt, Sissi in sensationellem Soundbar gesichert.
Sensationell. Sensationell. Sissi und Jean de Schaaf und ähnliches. Kennt das jemand, Jean de Schaaf?
Selbstverständlich.
Das ist doch toll,
oder? Jean de Schaaf ist gut.
Finde ich ja richtig gut. So, weil wir darüber sprechen wollten, was finden wir gut oder was finden wir nicht gut, kommen wir zu den Picks in dieser Woche. Und ich hätte mal vorgeschlagen, dass den Eintrag von Andreas, wenn ich sehe, muss ich jetzt schon lachen.
Das ist eine Warnung.
Dann lassen wir doch den Damian mal anfangen.
Ich muss anfangen.
Ja, komm.
Ja, also gut, wir haben ja heute Freitag den 20.01. und heute habe ich gerade jetzt so einen Spot im Internet gefunden. Der ist mittlerweile auch schon ganz oft geteilt worden, weil der einfach genial gut ist, genial lustig. Und zwar geht es um Folgendes. In dieser Woche ist der Medienmanager des Jahres ausgewählt worden. Und diese Ehrung, die traf den Geschäftsführer von Sat1, ProSiebenSat1, Thomas Ebeling. Mhm. Das ist eine Ehrung von der Zeitschrift Horizont. Und die hat das jetzt auf ihrer Homepage veröffentlicht und dazu einen Clip veröffentlicht mit dem lieben Versicherungsmitarbeiter Bernd Stromberg. Bernd Stromberg. Bernd Stromberg und mit unserem Lieblingspolitiker Edmund Stoiber.
Was eine Kombination mit dem echten Edmund Stoiber.
Mit dem echten Edmund Stoiber.
Der sitzt ja da im Beirat.
Hast du das noch gar nicht gesehen,
André? Nein, ich habe das noch nicht gesehen. Oh, ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Ich habe es immer noch nicht angeschaut.
Das macht Hoffnung, dass es da draußen noch einige paar Leute gibt, die den Spot nicht gesehen haben. Und Freunde, tut euch einen Gefallen. Gönnt euch diese knapp 6 Minuten. Es ist so herzerfrischend lustig. Christian, du hast es auch gesehen. Ja. Also ich habe mir den direkt 2-3 Mal angesehen. Fantastisch.
Also es ist ja nicht nur, dass Stromberg da in Höchstform ist.
Nein.
Also ich meine, der hat ja mal wirklich gute Episoden, mal weniger gute. Ich schaue mir gerade die komplette Staffel an. Die ist ja komplett im Internet verfügbar. Wusstet ihr das?
Nein.
Echt? Stromberg kannst du alle Folgen, alle Staffeln kannst du ja komplett im Internet anschauen.
Ach so.
Ganz offiziell legal. Also nicht irgendwie unter myspaß.de, glaube ich, heißt witzigerweise diese Website. Und da schaue ich jetzt gerade die aktuelle Staffel an. Aha. Der wird ja wieder Papa, ne?
Kann sein.
Ja, die Jennifer geschwängert hier.
Ach so.
Und ist da in großer Vorfreude. Also da passieren Dinge, naja, die meisten kennen es wahrscheinlich und schauen es sich an. Aber dass der Stoiber sich selber mal so auf die Schippe nimmt. Und das ganze Ding ist ja angelehnt an seine legendäre, an die Jahrhundertrede.
An die Bärenrede.
Nein,
oder die Bärenrede. Oder an die Zugrede.
An die Transrapidrede.
Ah, die Transrapidrede.
Die wird ja im Allgemeinen als die Jahrhundertrede bezeichnet, weil die ist ja schon wirklich ganz klasse und wahrscheinlich spielen wir die heute auch zum Ausklang. Also ich habe sie zumindest mit dabei. Mhm, um da ein bisschen einzustimmen. Ja,
kann also, ich. Also klar, und wo findet man das? Also wir machen ja bei uns auf der Seite dann wieder diesen Link, Christian.
Wir machen diesen Link.
Du? Ansonsten geht man einfach auf die Seite horizont.net und dann findet man das sicherlich dann auch.
Ja, auf Facebook hat es übrigens gerade Peter Buntgart.
Auf Facebook
jetzt vor ein paar Minuten geteilt.
Da macht es gerade die große Runde, das stimmt. Ja.
Das wird überall geschert.
Andreas, dein Pick dieser Woche.
Mein Pick ist eine Warnung. Ist eine Warnung, da gibt es eine Geschichte dazu. Wir sind ja mit dem Studio zu mir umgezogen, von Damian in die Stadt.
Ja.
Und dann war natürlich für mich die erste wichtige Frage, wo kriege ich den blöden Club Mate her? Was heißt blöd, ist ja ein tolles Getränk.
Ja.
Und habe dann nachgeschaut und den gibt es bei mir gar nicht so weit weg im Hellas Getränkemarkt, in dem kein Grieche bedient, sondern so ein Urbayer, der irgendwie auch ganz gern mal einen trinkt. Total netter Typ.
Deswegen der Name Hellas.
Deswegen der Name Hellas, wir verstehen uns ausgezeichnet. Und dann habe ich da neulich schon was gesehen, das sah ganz komisch aus, so eine schwarze Flasche mit einer dunklen, mit einem dunklen Getränk drin, kalte Muschi.
Heißt das so?
Kalte Muschi. Und da habe ich damals gedacht, und der Claim an der Flasche ist Kult. Kalte Muschi, Kult.
Kult.
Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ja interessant. Wenn ich das nächste Mal mit dem Auto mal da bin, dann nehme ich mal hier kalte Muschi auch so ein paar Flaschen mit. Da war ich zu Fuß da und habe ich gedacht, bei Regen, und dann nehme ich einfach ein paar Club Mate mit und dann muss das auch gehen. Und okay, jetzt war ich heute vom Podcast mit dem Auto mal da und habe eine Kiste Club Mate mitgenommen, das ist ein bisschen gereicht und habe gedacht, hey, kalte Muschi, sensationell, nehme ich auch mit. Mhm. Und dann gucke ich so drauf und dann steht da das Rotwein-Cola-Zeugs. Und ich denke, nee, Rotwein-Cola, und dann spreche ich halt mit hier Herrn Hellas und sage, sag mal, hier, was ist denn das? Mhm. Ja, sagt, das ist Rotwein-Cola. Mhm. sagen, nee, dann kaufe ich das nicht. Und sage, kannst du ruhig kaufen, schmeckt richtig gut. Mhm. Und dann, nichts, kaufe ich wirklich. Und dann sagt er, ja, eins musst du bedenken, darfst du niemals mit Bier kombinieren. Der, was ist das denn? Wieso ist das dann so stark in der Kombination? Und haut er, nee, sagt er, das gar nicht. Aber Sonnenschädel und nimmt die Arme so einen halben Meter vom Kopf weg. Hey. Und sagt er, also ich trinke ja immer mal das, was wir hier im Angebot haben, muss er probieren. Und das habe ich dann auch mal gemacht mit Freunden zusammen. Und dann habe ich hinten dann noch Bier getrunken. Ich kriege ja niemals Kopfweh. Aber danach, Donnerwetter, ging mir das schlecht. Oh je. Und ich sag das gleich den Kunden, wenn ihr das trinkt, das schmeckt gar nicht schlecht. Aber niemals. Und dann habe ich gesagt, Freunde der Nacht.
Wohlwissend darum, dass wir hier eine feine Bierkollektion
bekommen. Rotwein, Cola, das ging ja früher schon gar nicht. Und dann noch diese Geschichte. Und ich würde jetzt mal sagen, liebe Leute, Finger weg von kalte Muschi. Wobei ich jetzt auf der Website gesehen habe, die ist ganz witzig gemacht, kalte-muschi.de. Mhm. Da gibt's dann noch zwei Neuheiten. Das eine ist mit frischer Wurzelpower und das andere ist was Grünes. Also das eine ist was Oranges, das andere ist so gelblich-grünlich. Und vielleicht das mal angucken, aber das mit Rotwein-Cola, ey, nee.
Das nee. Ist für mich auch irgendwie so ein völlig überkommenes Getränk. Sagt euch die Gorsenmaß noch etwas?
Selbstverständlich, sagt die was. Ja, natürlich.
Weiß ich nicht, ob die außerhalb Bayerns überhaupt bekannt ist. Also es ist eine Mischung, nimmt man einen Maßkrug, tut einen halben Liter Cola rein, tut anschließend einen halben Liter dunkles Bier drauf.
Ja.
Und schüttet dann, je nach Belieben, entweder Weinbrand dazu.
Ja. Ach du Schande.
Oder
Kirschwasser.
Nein, Kirschlikör.
Kirschlikör.
Alter, das ist dann
Kirschwasser.
Nein, Kirschlikör, das ist dann die Gorsenmaß oder die Kirschgors.
Das war
so früher in meiner Jugend das Getränk schlechthin.
Ja, das glaube ich.
Und das ist, also wenn ich das heute auch riechen würde, ich glaube, na also. So, und aus der Zeit irgendwie scheint mir diese kalte Muschi da zu stammen, wenn ich das zu stammen.
Also es ist wirklich der Hammer, was so ein bisschen in die Richtung geht, was heute gar nicht mehr geht, war früher so das Ding Whisky-Cola.
Srischerl.
Ach, Whisky-Cola, herrlich. Aber du, wenn ich jetzt, war ich neulich mal auf so einer Herstellerveranstaltung, da sind die Jungs dann abends dann irgendwann nach dem Ramazzotti zu Whisky-Cola übergegangen. Und Freunde, ich glaube, ich muss jetzt dringend ins Bett. Kenne ich noch von früher.
Ja,
kann ich nicht gut heißen.
Hast du denn auch noch was, Christian?
Ich habe auch noch was, ja. Ich picke heute mal einen Webservice, einen Internetdienst, den ich sehr interessant finde. Und der heißt ifttt, also ifttt.com. Und das Ganze steht für eine Abkürzung. Das ifttt heißt nämlich if this, then that. So, und wie der Name vielleicht schon ein bisschen verrät, macht dieser Dienst Folgendes. Du möchtest eine bestimmte Aufgabe automatisieren, die du regelmäßig durchführst oder die du regelmäßig durchführen möchtest und möchtest das jetzt eben automatisieren. Und dazu kannst du dich dieser Webseite bemühen, die also Folgendes macht. Du schmeißt dort irgendetwas rein und wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann wird eben etwas Bestimmtes ausgeführt. Und die haben dort schon viele, viele Sachen vorbereitet, indem sie also verschiedene Webdienste miteinander kombinieren, also Twitter und Facebook, E-Mail, Telefon, was weiß ich. Man kann also zum Beispiel sagen, wenn ich im Meeting sitze und mich langweilt furchtbar und ich muss eigentlich raus jetzt mal hier für 10 Minuten, dann kannst du hier heimlich eine SMS irgendwo hinschicken, ja, an eine bestimmte Adresse. Und 2 Sekunden später klingelt dann bei dir das Telefon und du hast einen Grund, vor die Türe zu gehen und ein bisschen Pause zu machen, beispielsweise. Ja, kann man zum Beispiel machen. Oder man kann sagen, immer wenn irgendeine bestimmter Name, bestimmter Begriff im Internet auftaucht und gefunden wird, möchte ich eine SMS zugeschickt bekommen oder eine E-Mail zugeschickt bekommen. Oder es soll für mich getwittert werden. Oder ich sage, ich mache einen Eintrag bei Facebook, dann möchte ich bitte, dass der auch gleichzeitig getwittert wird. Dann kann man sich diesen ganzen Sachen beispielsweise sparen. Oder man sagt, ich will von einem bestimmten Autor oder von jemandem, wenn der was Neues schreibt, möchte ich eine Information automatisch bekommen, dann macht es der Dienst auch. Die haben ein paar hundert, ich glaube so etwa 700 sogenannte Receipts oder Rezepte schon vorbereitet, die man dann auch gleich direkt anwenden kann. Also ich lese hier mal ein paar Beispiele vor. Wenn bei den Kindle Top 100 Gratisbüchern ein neues dazukommt, schicke mir bitte eine E-Mail beispielsweise. Ja. Oder wenn es morgen regnen sollte, dann schick mir doch bitte eine E-Mail. Also du brauchst nicht nach dem Wetter schauen, sondern wirst automatisch informiert. Aber nur in dem Fall, wenn es regnet. Wenn es nicht regnet, kriegst du natürlich auch keine E-Mail. Oder es kommt irgendwo ein neues Bild dazu, dann bitte erinnere mich dran auf die Art und Weise. Schicke jedem, der mir bei Twitter folgt, eine kleine Dankesnachricht und. Also da gibt es viele interessante Sachen und für viele Anwendungsfälle, über die man vielleicht da, oder andersrum gesagt, gibt viele Lösungen hier dafür. Da kann man mal nachschauen, ob man da nicht ein Problem für sich dabei hat. Also
Problem für sich dabei hat, ist schön.
Gibt es wirklich auch um Webseiten einfach zu überwachen, wenn es da irgendwie was Neues gibt. Ändert sich die Webseite bei Apple, schickt mir eine E-Mail, weiß ich, kommt ein neues Produkt raus, was weiß ich. Also, den wollte ich für dieses Mal empfehlen.
Gut.
Und ja, damit wären wir eigentlich, nicht eigentlich, sondern wir sind am Ende
schon wieder durch
der Sendung.
Jo, mein Parkticket läuft auch gleich ab.
Na siehste, kriegen wir doch wieder wunderbar hin. Wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis darauf, wer uns was Gutes tun will. Wie gesagt, es müssen nicht immer Süßigkeiten sein. Wir haben eine Amazon-Wunschliste, der man sich bedienen kann. Oder wir nehmen auch sonstige nahrhaften Dinge entgegen. Die bitte nochmal sich bei Channelcast zu registrieren. Also tun auch immer mehr. Wir werden versuchen, dort wieder regelmäßig zu bloggen und das wieder auch mehr stärker aufleben zu lassen. Ansonsten wie immer jegliches Feedback zu bekommen. Ist willkommen und ich verschenke nach wie vor noch ein paar Apps, nämlich von Instacast, habe ich im letzten Podcast schon darüber berichtet. Für all diejenigen, die ein iPhone haben und keinen Bock haben, das über iTunes zu synchronisieren und Kabel anschließen zu müssen, ist Instacast einfach die erste Wahl. So, ich glaube, es ist alles gesagt. Termin für die nächste Sendung. Wie sieht es denn da aus? Ich habe jetzt mal ausgerechnet 17.02. Wie sieht denn das da bei euch so aus?
Am 17.02. Oh, da ist bei mir ein Freitag.
Ja, bei mir auch.
Bei doch, mir auch.
Ging,
bei
ging, dir auch. Ging schon.
Ging schon? Mhm. Dann halten wir den doch mal so vorläufig fest. Ansonsten kündigen wir das wie immer auf den einschlägigen Kanälen an. Oder?
Ja.
Prima. Dann verabschieden wir uns an der Stelle und sagen auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Zuspruch.
Genau.
Wir hören uns.
Vielen Dank für die schöne Moderation, Herr Mayer.
Sehr gerne. Jetzt ist die Frage, was spielen wir heute zum Ausklang? Ich habe mehrere Möglichkeiten mitgebracht. So ein paar Telefongeschichten wieder, wo es einmal um PC-Support geht im Mediamarkt. Da kennen wir ja die Geschichte mit dem Videorekorder. Da habe ich was Witziges dabei zum Thema ISDN-Umstellung, ist schon eine Weile her, aber auch echt zum Ablachen. Oder wir geben uns nochmal die Rede von Stoiber mit dem Transrapid.
Wie lange ist denn die?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Ist sie gut?
Die Rede.
Gut, ihr seht, sonst wäre die ja
klassisch.
Sonst wäre die nie in die eingegangen hier, ne? Könnt ihr euch für irgendwas entscheiden? Machen wir Transrapid heute, ja, oder? Dann heben wir uns die guten
Sachen. Ja, der Stoiber ist doch toll.
Ja. Der Stoiber ist toll.
Ja, der tut was für die Politik.
Ja. Ja. So, der Michael Grimmer verabschiedet sich hier auch noch im Chat, sage ich.
Servus.
Michael, mach's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Und dann alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Bis nächste Woche. Servus. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Gate zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.